Gudi, ihr Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi,
ja,
wir laufen wieder.
Endlich.
Ja?
Ja.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Ja? Ja. Jetzt doch wieder müde.
Ja, das Wetter, das nimmt mich mit.
Echt?
Ja.
Bist du so wetterfühlig?
Ja, das drückt aufs Gemüt.
Gut.
Aber deshalb sind wir hier, dass die Laune wieder steigt.
Hast du recht. In unserer Stammkneipe.
Genau.
Und man muss ja korrekt sein und es richtig gendern. Wir haben wieder eine Gästin. Endlich mal wieder eine Dame, ein Damenbesuch in Siggis Bar.
Ja.
Das uns sehr freut. Ich stelle sie hiermit vor, und zwar ist Kim Green hier.
Guten Abend, hallo. Guten Abend, danke für die Einladung.
Gerne. Ich versuche zumindest immer, so ein bisschen die Menschen, die uns hier besuchen, kurz zu beschreiben. Zumindest mit dem, was ich oder wir über sie wissen. Wir haben ja vorhin schon im Vorgespräch gemerkt, dass da wahrscheinlich noch viel mehr zutage kommt, das ich nicht weiß oder wir noch nicht wissen. Aber was ich weiß: Du singst.
Jawohl.
Ja. Da reden wir auch auf jeden Fall drüber. Da gibt es ja bestimmt auch viele interessante Geschichten. Dann bist du Rednerin, nennt man das? Oder freie Traurednerin?
Ja, freie Traurednerin. Also geht natürlich auch darüber hinaus, weil man macht ja auch andere Sachen als Hochzeiten zum Beispiel.
Genau, aber das ist auch ein Berufszweig.
Ja, richtig.
Den du abdeckst.
Das ist noch einer, genau.
Und dann, gut, klar, du hast eine Instagram-Seite, das haben wir auch besprochen, deine _Traumhochzeit.
Ja, genau, richtig.
So findet man dich auf Instagram.
Ja.
Wird auch verlinkt, werde ich verlinken.
Wird natürlich verlinkt hier, genau.
Die richtige Seite.
Ja, die richtige Seite, ist ganz wichtig, genau. Mit dem Unterstrich.
Ja.
Ja, genau, also singen, moderieren hast du auch gesagt, ne?
Genau, Moderation und sprechen tatsächlich. Also ich mache ganz viel Radiowerbung und Hörbücher und Voice-Over-Geschichten für Werbung und sowas.
Okay, das heißt, du kriegst einen Text und sprichst den ein.
Genau, genau. Also entweder es ist ein Radiosender, der sagt, wir brauchen für den und den Kunden Werbung. Kannst du das einsprechen? Dann mache ich das entweder auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem, was da halt gefragt ist. Mhm. Oder es sind so Sachen wie Englischbücher für, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber zum Beispiel Schulbuchverlage zum Beispiel, die in den Klassenräumen, wie man das früher vielleicht so aus unserer Schulzeit noch kennt, man drückt auf den Play-Button und dann wird eine Geschichte zum Beispiel vorgelesen. Ne? Ja. Und das spreche ich dann zum Beispiel ein und dann wird das über die Verläge sozusagen an die Schulen gegeben. Mhm. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die ich mache. Genau.
Wir hatten noch über diese grünen Hefte. In Englisch waren die doch grün, oder?
Boah, keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Ich weiß nur, dass mein Sohn tatsächlich auch eine CD hat, begleitend, also Grundschulenglisch, begleitend mit Vokabeldusche.
Genau.
Was war da hinten, was ist so im Buch mit Vokabeldusche?
Vokabeldusche ist, dass die tatsächlich das, was in dem Buch steht, nochmal die Vokabeln aufgreifen und damit Sätze bilden und die dann nochmal wiederholen. Also die sagen die und dann sagen die, was es auf Deutsch heißt und dann sagen die es nochmal auf Englisch. Das heißt, dass du dies praktisch nebenher hören kannst und du immer geduscht wirst mit den Vokabeln, damit du die merkst.
Verstehe, deswegen Dusche, okay. Aber da habe ich direkt nicht mal unbedingt eine Frage, sondern eine Feststellung. Dein Nachname ist ja schon relativ englischsprachig klingend. Und du hast ja auch schon angesprochen, eben Englisch, das heißt, du hast auf jeden Fall amerikanische Wurzeln.
Genau, mein Vater ist Amerikaner, ich bin so ein klassisches Army Brat, wie man uns so hier nennt in Deutschland. Army Brat, sagt man.
Brat wie Brot.
Brat, B-R-A-T. Brat heißt eigentlich Fratz, glaube ich, ne? Ist da so, glaube ich, so die Übersetzung.
Okay. Ich gestehe, man das sagt, habe ich noch nie gehört.
Okay, ganz kurz, jetzt öffnet sich für mich eine Minitür, und zwar gab es eine Rapperin, die hieß Da Brat.
Da Brat, ja, genau,
da
der Fratz. Daher kommt das. Das ist genau das gleiche Wort
so
sozusagen.
Frech war und so wahrscheinlich.
Ja, genau. Das sind Kinder, die so ein bisschen aufmüpfig sind.
Frecher
Fratz halt. Frecher Fratz, so ungefähr. Genau. Mein Vater ist Amerikaner. Genau. Und der kam halt klassisch, wie man das halt von vielen amerikanischen Kindern hier kennt, die noch hier sind. Kam er nach Deutschland über die Army, hat meine Mutter kennengelernt. Und ich bin dann irgendwann mal auf die Welt gekommen, 1982. Genau. Habe aber tatsächlich das Glück, einer der wenigen Väter zu haben, die immer noch ihren Papa hier in Deutschland hat. Und der Papa ist auch immer noch mit meiner Mutter verheiratet. Also das gibt's ganz selten. Hm. Weil ganz oft wurde ich natürlich gefragt, so, ah, so you're an Army Brat. Man hat natürlich direkt gesehen, naja, also du bist, hast ja auch irgendwie so ein bisschen Farbe im Gesicht. Und ah, dein Vater ist bestimmt schwarz. Sag ich, ja, mein Vater ist schwarz. Ja, ist der überhaupt noch da? Ne, das war immer so die erste Frage, die man so bekommen hat.
Das ist
echt
krass, ne, dass das so, dieses, ja, so ein Vorteil total gefestigt wurde, dass absolut es dann immer so sein muss. Oder, ja, oder halt oft so ist.
Ja, aber traurigerweise ist es tatsächlich so, dass die meisten Amerikaner, Halbamerikaner, die ich halt hier in Deutschland kenne, da ist es tatsächlich so. Ne? Also da waren halt die Väter hier, dann sind Kinder auf die Welt gekommen und dann sind sie nach ihrer Laufzeit sozusagen hier in Deutschland, sind sie halt wieder abgezogen nach USA zu ihren eigentlichen Familien und zurückblieben dann eben ganz viele Kinder ohne Papa. Ne? Also man sieht es ja auch ganz oft in diesen Vermisstsendungen, wo Kinder dann nach ihrem Vater suchen und so weiter, und das blieb mir Gott sei Dank erspart, ja.
Aber bist du auch, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, ist auch gut, hast du ja nichts gesagt.
Hat mich tief eingeatmet.
Ja, wenn der Tobi atmet, heißt es immer, es wird, kommt was Langes, deswegen muss ich immer schnell unterbrechen. Nein, aber bist du dann auch auf einer Army-Base groß geworden?
Nee, tatsächlich nicht, weil mein Vater aus der Army raus ist, bevor ich geboren wurde. Ah, also meine Mutter hat ihm da relativ schnell die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, also wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann wirst du hier in Deutschland bleiben müssen. Also da war nichts mit, ich pack dich jetzt ein als meine zukünftige Ehefrau, wir gehen zurück in die USA. Meine Mutter hat sofort gesagt, ich bin ein deutsches Mädel und wir bleiben hier und wenn du mit mir sein willst, dann, ja. Und dann hat mein Vater gekündigt, ist quasi aus der Armee raus und hat dann kurze Zeit später eine Anstellung bei Lufthansa gefunden und ist dann quasi hier geblieben, ja. Und das hat mich natürlich dann nicht mehr berechtigt, auf irgendeine Army-Schule zu gehen. Und auch so die Frage von ganz, ganz vielen, oh, kannst du mich mit auf die PX nehmen? Da gibt es so tolles Zeug. Ne? So in den 90er, 20er, 2000er Jahren war das natürlich voll das Ding. Ja, die Leute haben Amerikaner gehört und sie wollten sofort auf die PX fahren. Und sie haben alle immer nicht verstanden, weshalb ich da keinen Zugang hatte, weil mein Vater eben nicht mehr in der Army war. Und das hat der, ich sag jetzt mal, Durchschnittsdeutsche nicht verstanden, dass natürlich die PX eine Base war für Army-Angehörige, ja, für US-Soldaten. Und das war halt mein Vater damals nicht mehr.
Aber ganz kurz nochmal, wenn wir da zu viel Geschichte jetzt aufwühlen, sag Bescheid, aber
ist gut.
Ist echt interessant, weil ich bin ja auch so ein bisschen, oder wir sind ja auch so ein bisschen in dieser Zeit groß geworden mit Ami-Siedlungen. Wir haben dann, also ganz am Anfang war es sogar teilweise so, dass man in vielen, auch hier in Frankfurt, nicht mal rein durfte zum Basketballspielen zum Beispiel, aber das ging dann, weil du, wenn du jemanden kennst, der nimmt dich damit rein, dann kannst du da spielen und so. Und ich muss auch sagen, wir sind ja auch hier so ein sehr Frankfurt-bezogener Podcast, das hat Frankfurt schon auch geprägt, diese ganze Zeit, finde ich.
Total.
Also diese ganze, dass wir hier sehr viele amerikanische Kasernen hatten und ganz ehrlich, auch das ganze Musikding und so, das, was so
und Sport auch.
Also Sport auch, genau.
Es ist ja, man hat den Zugang ganz anders gehabt, weil ich habe jetzt in einer, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, zivilen, normalen Anführungszeichen, Reihenhaussiedlung gewohnt, aber da haben viele Amerikaner gewohnt, die halt zivil gearbeitet haben bei der Army. Und dadurch ist man auch mit Themen konfrontiert worden oder mit Sport, ich sag jetzt mal Basketball oder sowas, was man so jetzt vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Und da auch das zieht sich über alles. Das heißt ja dann gleich mit Mode, diese ganze Teamwear und keine Ahnung, das ist ja bei uns dann auch ganz anders rüberkommen als vielleicht in anderen Städten. So.
Total, aber auch mit dem Einkaufen ist echt so gewesen. Also ich kenne ja auch noch die ein oder andere Person, die noch heute Zutritt hat in die PX. Und damals war es wirklich so dieses, wenn man da mit konnte.
Das war voll das Highlight, ne?
Ja, wirklich.
Also, ja, heutzutage Essen, irgendwie nicht mehr. Also für mich dann irgendwann nicht. Also es war so ein bisschen komisch, weil ich bin ja hier in Deutschland geboren und auch in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, der Bezug zur amerikanischen Kultur und auch zur schwarzamerikanischen Kultur, die ja nochmal anders ist als die weiße Kultur, die war mir gar nicht so, die war gar nicht so gegeben irgendwie. Mhm. Ne? Weil mein Vater hat natürlich versucht, mit Hängen und Würgen die Sprache zu erlernen. Der wollte sich hier integrieren. Da gab es gar nicht so richtig Möglichkeit, da so eine Identifikation zur amerikanischen Kultur zu finden, weil eben auch die deutsche Schule im Vordergrund stand. Wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Lange war mein Englisch überhaupt nicht gut. Mittlerweile ist es perfekt. Aber das war schon so ein bisschen Identitätskrise auch, ne? Weil man weiß, glaube ich, manchmal als Mischlingskind nicht so richtig, wohin man gehört. Ne? Mhm. Also man sieht vielleicht nicht so typisch deutsch aus, man wird in Schubladen gesteckt und man soll vielleicht bestimmte Klischees einfach erfüllen und erfüllt sie aber gar nicht, weil man vielleicht gewisse Dinge gar nicht kennt. Mhm. Ich kannte viel von der amerikanischen Kultur überhaupt nicht und das fing eigentlich erst an, als ich dann einen Schüleraustausch gemacht habe mit 16, so ganz klassisch, wie das viele deutsche Kinder einfach gemacht haben. Mhm. Und ich bin dann eben in die USA und bin da nicht so richtig aufgefallen, weil natürlich klar war für die, das ist ein amerikanisches Mädchen, aber warum spricht die denn so schlecht? Okay. Und da hat man dann schon Fragen gestellt, so ja, aber wo kommst du denn her? Und dann habe ich halt erzählt, wie das eben so abgelaufen ist. Und so richtig gut wurde mein Englisch dann tatsächlich im Studium. Mhm. Ich habe dann in New York studiert und bin mit meinem jüngeren Bruder damals zusammen rübergegangen und habe das alles über ein Sportstipendium quasi finanziert. Mein Bruder durch Basketball, eben auch geprägt durch die Kindheit, hier viel in Frankfurt auch gespielt, damals tatsächlich noch auf den Bases, weil mein Vater natürlich noch Kontakte hatte,
klar,
wo wir da Bezug dann einfach hatten zu den Army Bases und ich in der Leichtathletik und das war so ein bisschen mein Sprungbrett sozusagen in die amerikanischen Universitäten, weil das kann natürlich kein Mensch bezahlen, wenn du hier das deutsche Schulsystem kennst, kannst du eine amerikanische Universität, das ist einfach finanziell für die Durchschnittsfamilie fast nicht möglich.
Ja, ist krass. Eigentlich. Mhm. Aber es war dann auch ein krasser Schritt für deinen Vater, glaube ich, zu sagen, ich bin da raus, weil das ist ja schon irgendwie auch ein, wie soll ich sagen, so eine Art Absicherung. Irgendwie. Oder zumindest ist es ein stabiler Job, den man hat, wenn man in der Army ist. Würde ich jetzt
nicht, ja, absolut. Ja, wobei, also mein Vater war nicht mehr ganz so viel an der Front zu dieser Zeit. Er war ein sehr guter Basketballspieler und hier gab es ja damals so ein Air Force Team. Mhm. Und in diesem Team war mein Vater einfach Spieler. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wer die Amerikaner kennt, weiß, wie wichtig Sport ist. Und das hat mich meine ganze Kindheit geprägt. Und mein Vater ist dann halt eben hier mit dieser Rhein-Main Air Force, mit diesem Team, zu verschiedenen Clubs gefahren. Und dann gab es natürlich Spiele und Turniere und so. Und das hat ihm so ein bisschen, hat ihn auch so ein bisschen rausgeholt aus dieser Bereitschaft, irgendwo eingezogen zu werden. Also tatsächlich irgendwo hin zu müssen, um eben, ja, vor Ort zu sein in irgendeinem Land oder so. Ne? Also er blieb dann hier und hat dann einfach mit Basketball fast schon seinen Lebensunterhalt verdient, weil er natürlich nicht so richtig Army-Tätigkeiten ausgeübt hat. Ja.
Gibt Schlimmeres, würde ich sagen.
Cool. Das
auf jeden Fall, ja.
Nochmal kurz zu meinem tiefen Einatmen, vorhin zurückzukommen.
Ich bin gespannt.
Nein, aber du hast es ja fast schon beantwortet. Nee, weil wir hatten ja schon einige Gäste hier, die eine ähnliche Vergangenheit hatten und das war auch immer da ein Thema, wie das dann die Kindheit beeinflusst hat. Aber das hast du ja schon zum Teil gesagt, dass dann gewisse Erwartungen da waren, beziehungsweise gefestigte Meinungen da waren, wie sowas aussieht. Und nee, das war eigentlich nur meine Frage gewesen.
Ja, es war eine verrückte Zeit. Also ich habe lange auch gar nicht verstanden, dass mein Vater zum Beispiel schwarz ist. Also ich wurde da aufmerksam gemacht, ich muss 10 oder 11 gewesen sein. Ich bin von der Schule nach Hause gelaufen und da sagte dann ein Mitschüler zu mir, dein Papa ist ein Neger.
Oh.
Und ich stand da und ich dachte, was will der jetzt von mir? Und ich war so betroffen, weil ich meinen Vater natürlich nie so gesehen habe. Für mich war das halt immer der Papa. Ne? Mhm. Und es brauchte so ein bisschen den äußeren Einfluss, um mir zu sagen, mein Vater sieht vielleicht anders aus als viele andere Väter hier in Deutschland. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war so ein bisschen bedrückt und dann kam Papa durch die Tür nach der Arbeit und dann guckte ich meinen Vater an und es war das erste Mal, dass ich meinen Vater in einem anderen Licht gesehen habe. Ne? Also wirklich mit einer anderen Hautfarbe. Zeigt aber auch immer wieder, wie sehr sowas angelernt ist. Mhm. Und dass Kinder das ja eigentlich oft nicht sehen. Und damit meine ich nicht mit dem Nichtsehen, dass verschiedene Farben und Multikulti egal sind. Das ist damit nicht gemeint. Sondern, dass Kinder einfach so ganz unbedarft und total friedlich und liebevoll an jeden Menschen herangehen. Völlig egal, was er für eine Farbe im Gesicht hat.
Ja.
Und das wurde mir da erstmals klar. Da muss ich so 10, 11 gewesen sein tatsächlich, ja. Ja, und dann merkt man einfach, Okay, also offensichtlich. Und als ich dann älter wurde und die Haare länger wuchsen und ich dann halt irgendwie Afro trug und dann wurde halt oft gefragt, ne, wo kommen denn die Locken her? Mhm. Mittlerweile trage ich die Haare eher glatt, ja. Man sieht es nicht so offensichtlich, ne? Also ich habe blaue Augen von meiner Mutter bekommen, habe so ein bisschen olivfarbene Haut und die Haare meistens glatt. Die meisten Leute denken, naja, vielleicht ist sie irgendwie aus Griechenland, aus Spanien oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Aber spätestens, wenn ich jetzt heute mit meinen Kindern unterwegs bin, also mein mittlerer Sohn hat Krauselhaare, wie ich das nie in meinem Leben hatte. Mhm. Also das ist wie, als ob das eine Generation übersprungen hat. Der sieht einfach total aus wie ein Mischlingskind. Ne? Also er hat richtig Afro-Krause, sehr negroide Züge auch. Also er sieht schon sehr offensichtlich aus wie ein Kind, was gemischt ist. Ne? Mhm. Und dann werde ich natürlich oft angesprochen. Ja, ist denn der Papa schwarz? Wo kommt denn das her? Sage ich, ne, tatsächlich kommt es von mir. Ja, echt? Aber ja, zeig mal ein Bild von deinem Papa. Und dann zeige ich ein Bild von meinem Vater und dann heißt es immer so, ja, ach so, aber der ist ja nicht richtig schwarz. Ja, also was ist denn für dich richtig schwarz?
Soll ich nicht so klar sagen, aber ich finde diese Diskussion völlig bescheuert. Also jetzt nicht von dir, aber wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, wo wir gesagt haben, dass diese Diskussion, also zumindest kann ich für uns beide sprechen, die in der Vergangenheit auch nie da war.
Ja, so, also ich habe also, das, wie gesagt, jahrelang überhaupt gar nicht wahrgenommen im Sinne von, das war für mich nie wichtig, wo jemand herkommt oder wie jemand aussieht. Und ich glaube, dass aber das sich so ein bisschen verändert, wenn du dann auf einmal Kinder hast, die vielleicht dann doch nicht dem deutschen Standardbild entsprechen und Kinder dann nach Hause kommen von der Schule und sagen, die wuscheln mir immer in meinen Haaren rum und die fragen immer, wo die herkommen. Und das ist so, die Kinder beschäftigt, ne? Und du dann selber versuchst, Worte zu finden, das zu erklären.
Das heißt, dass du praktisch diesen Einfluss deiner Herkunft erst praktisch jetzt mit deinen Kindern eigentlich durchlebst, was jetzt andere Gäste zum Beispiel von sich selber erzählt haben, weil sie es direkt so mitbekommen haben, machst du jetzt praktisch mit deinen Kindern.
Ja, ja. Durch. Genau, absolut. Ja. Weil ganz oft, also ich weiß noch, als ich in New York studiert habe, das war schon sehr auffällig. Man ist in die Cafeteria reingegangen und du hattest halt, an einem Tisch hattest du halt die Athleten. Also die Teams haben eigentlich immer zusammengesessen, die Basketballer mit meinem Bruder zum Beispiel. Ich habe bei den Leichtathleten gesessen und dann gab es natürlich die Hispanics, dann gab es viele weiße Schüler und dann halt eben die Schwarzen aus der Umgebung. Viele von denen kamen aus der Bronx, also der Unicampus war auch in der Bronx gelegen. Und ich bin ganz oft gefragt worden, so, ja, was bist du denn eigentlich? Also du kommst aus Deutschland, aber dein Bruder sagt, er ist schwarz. Also mein kleiner Bruder konnte sich viel mehr mit dieser schwarzen Kultur identifizieren. Er ist viel früher auch aus Deutschland weggegangen als ich. Und es war so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kulturschock, auch für mich tatsächlich, herauszufinden, wer ich eigentlich selber bin. Ja, und viele sagten dann aber, ja, you're passing white. Also du gehst quasi als Weiße durch, weil du bist nicht so offensichtlich schwarz und folglich hast du vielleicht gewisse Erfahrungen auch in Deutschland nicht gemacht. Ja. Aber ich finde es eigentlich immer ein interessanter Ansatz. Also wenn jemand fragt, so Mensch, du siehst vielleicht irgendwie gemischt anders aus. Ich habe das nie als wie das viele andere Farbige in Deutschland empfinden als Alltagsrassismus. Für mich war das immer, oh cool, man kann viel erzählen und ich habe einen tollen Einstieg in eine Story, ja, wo man herkommt. Und also ich habe einfach immer eine andere Herangehensweise gehabt und deshalb war das Thema auch für mich nie wirklich schwerwiegend. Ja.
Vielleicht hattest du, wie gesagt, auch nicht diese Probleme damit und dementsprechend
natürlich
konntest du nicht. Dann...
Ja, natürlich, absolut, ja. Klar, ja.
Aber es ist schon verrückt, dass es irgendwie... Also auch das Ganze, was du eben beschrieben hast, so dass dieses extrem Hinterfragen so. Also klar, wenn einer aus Interesse fragt, hey, wo kommst du denn her? Oder so, das ist irgendwie, finde ich, völlig in Ordnung, weil wenn es echtes Interesse ist, ist es ja völlig legitim. Aber dass es dann immer auch so ein bisschen...
dass es ins Gewicht fällt, also dass es irgendwas ändert.
Ja, ich glaube, das ist für manche, die halt vielleicht nicht typisch deutsch aussehen, für die ist es halt schon ein Thema. Ne? Mhm. Also so... Ich kenne es ja auch nur aus Erzählungen. Ne? Wenn es mich jemand fragt, dann fühle ich mich halt nicht geframed. Mhm. Ich empfinde das immer als, und ich gehe auch meistens, wenn ich Menschen grundsätzlich begegne, immer vom Positiven aus. Also wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, entschuldigen Sie, ich habe eine Frage oder kannst du mir das und das beantworten oder ich bin hier gerade lost, kannst du mir sagen, wo es hier lang geht oder sag mal, wo kommst du eigentlich her, dann empfinde ich das eher immer als Interesse an meiner Person und nicht an irgendwas anderem. Also ich unterstelle da keinem, dass er irgendwie eine böse Absicht hat oder so.
Ja. Ich glaube aber auch, dass das vielleicht ein Vorteil ist oder war in dem Fall, den du hast, dass du einfach irgendwie anders an die Sache herangegangen bist, ne? Oder es anders aufgenommen hast.
Ja.
Oder es als Interesse an deiner Person siehst und nicht als, wie du sagst schon,
Angriff. Das sind auch Erfahrungen, glaube ich.
Genau.
Ja, sag ich ja gerade. Genau. Gemacht,
ja. Genau. So. Das kann man, glaube ich, auch Leuten, die es anders angehen, gar nicht so zum Vorwurf machen, weil vielleicht waren deren Erfahrungen viel negativer als meine.
Ja, genau.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben fast, also nicht wirklich negative Erfahrungen gemacht. Sicher, ich rede jetzt nicht von, ich habe mal geheult, weil der Jugendfreund Schluss gemacht hat oder irgendwas anderes. Ja, ich muss sagen, alles in meinem Leben hat sich immer total schön gefügt. Und heute würde ich sagen, wenn man die Dinge manchmal direkt noch nicht versteht, versteht man sie ja oft rückwärts. Ne? Also manchmal muss man einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen und auf einmal machen die Dinge Sinn. Warum haben gewisse Dinge nicht funktioniert? Warum hatte ich gewisse Begegnungen nicht? Warum hat es für mich nie geklappt, im Bereich Medien Fuß zu fassen?
Mhm.
Vielleicht sollte ich was ganz anderes machen.
Mhm. Das ist ein super Übergang.
Ja, der war fast perfekt, der Übergang. Aber eine Sache wollte ich noch sagen zu dem Thema, mit dem, was du gesagt hast. Du hast ja vorhin auch kurz betont, dass in der amerikanischen Kultur Sport ja sehr wichtig ist,
ja,
zum Beispiel.
Voll.
Und so. Aber so ein paar Sachen, weil du sagst, ihr habt zu Hause nicht unbedingt Englisch gesprochen, sondern eher Deutsch.
Oder viel. Ja, viel Deutsch, bisschen Englisch, ja.
Aber so ein paar Sachen, wie jetzt, du hast jetzt auch erwähnt, dass dein Bruder ist im Basketball sehr erfolgreich. Immer noch
gewesen,
oder gewesen, okay, sagen wir gewesen, aber ist ja trotzdem kommt es ja irgendwo her und du dann irgendwie Stipendium auch über Leichtathletik hast du gesagt, ne?
Ja.
Also wurden da aber schon auch so ein paar ich will sagen, Weichen gestellt oder so ein bisschen das mitgegeben, was schon so ein bisschen in der.
Naja, also ich glaube, dass das tatsächlich mein Vater zu verschulden hatte. Mein Vater kommt aus einer ziemlich armen Familie in den USA im Mittleren Westen. Krasses Ghetto. Also ich kann da heute fast nicht hinfahren zur Familie, weil die halt wirklich in Blocks wohnen. Da musst du wirklich Angst haben vor Drive-Bys, vor Schießereien und solche Geschichten. Also, und ich glaube, dass für ihn damals die Möglichkeit eben über die Army Basketball zu spielen und nach Deutschland zu kommen und hier in einem Team zu spielen, einfach so ein bisschen auch Rettung war.
Mhm.
Weil wenn du in den 60er Jahren ein schwarzer junger Mann warst, dann hattest du keine Chance, da aus diesem Ghetto rauszukommen, außer du schließt dich der Army an und du gehst da raus. Und das hat mein Vater gemacht und ich glaube, dass diese Erfahrung für ihn natürlich auch im Rahmen der Familiengründung unheimlich sinnvoll war, zu sagen, okay, I'm gonna keep my children off the streets and I'm gonna put them into sports. Ja, weg von der Straße, rein in den Sport, dass die eine Beschäftigung haben. Und das fing bei uns echt früh an, also bei all unseren Geschwistern. Also mit meinem jüngsten Bruder bin ich in Deutschland aufgewachsen, ich habe noch zwei andere Brüder, zwei Halbbrüder. Und wir haben damals angefangen mit Rollschnelllaufen, hieß das. Man fuhr damals, es war ganz witzig, da wurden Fußballschuhe quasi unten, da wurden die Noppen beim Schuster abgesägt und dann wurde so ein Metallgestell dran gemacht und dann hatte man vorne zwei Rollen, hinten zwei Rollen mit ABEC 5 Kugellagern und die waren so ein bisschen nach vorne versetzt. Das heißt, man musste auch den Oberkörper so nach vorne lehnen, wie beim Eisschnelllaufen.
Ja.
Sonst fiel man nämlich so nach hinten über. Und da gab es richtig Wettkämpfe. Und irgendwann so Anfang der 90er ist man von diesem Rollschuh weggekommen und dann ist das ein Inliner geworden. Ja. Das, was man heute sozusagen kennt. Mittlerweile fahren aber die Speedskater, so wie sich der Sport heute nennt, auf 4 Rollen und nicht auf 5, wie das der Hobby-Skater kennt. Ja, und dann sind wir damals wie die Verrückten. Also ich weiß das von mir noch. Downhill Racing mit dem Helm auf dem Deckel und dann darunter mit 60, 70 Sachen. Und meine Mutter hat 10.000 Tote gestorben. Oder irgendwie auf der Halfpipe irgendwie mal 360 Grad gedreht, so ungefähr. Und ich war viel auf Halfpipes, viel mit dem Skateboard. Also ich war so ein richtiges Tomgirl, Tomboy. Und das war so der Einstieg in unseren Sport. Und das endete damals, 96 mit der Europameisterschaft. Da ging es dann in die Nationalmannschaft. Und meine Eltern haben aber damals gesagt, also wenn du im Sport erfolgreich sein möchtest und Olympische Spiele irgendwann mal Thema werden sollten, dann solltest du den Sport wechseln. Weil das Problem mit dem Speedskating ist, es ist halt leider nicht olympisch. Mhm. Also ich hätte entweder Eisschnelllauf machen müssen, was ich im Winter gemacht habe, um die Technik zu erlernen. Aber ich bin dann irgendwann mit 14 zur Leichtathletik gewechselt und das war dann tatsächlich mein Türöffner, um dann das Sportstipendium zu bekommen, um dann mit meinem Bruder zusammen in New York zu studieren. Und das hat wunderbar funktioniert. Und da ist Papa definitiv schuld dran gewesen.
Schuld ist gut, ja. Und was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
Ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert mit Schwerpunkt Radio und Fernsehen.
Aha, jetzt.
Da schließt sich der Kreis.
Wo ich den ersten Übergang,
wo ich den ersten Übergang zerstört habe, aber jetzt sind wir wieder da.
Ja.
Zack, zack, sind wir wieder da. Ja. Du wolltest was wissen dazu, ne?
Zum Übergang. Also, ja, natürlich will ich was wissen.
Ja, hau rein, weil die Brücke wurde jetzt nochmal geschlagen.
Jetzt haben wir wieder zerquatscht.
Tobi darf jetzt nochmal tief einatmen.
Ja.
So.
Ja. Nee, was war der Hintergrund? Was hat dich daran interessiert, die Entscheidung zu treffen, das zu machen? Also das
Medien zu studieren, ja, oder Sport zu machen?
Nee, Sport habe ich verstanden.
Nee. Du musstest ja Sport.
Nein.
Ja, aber ich musste nicht, aber ich, also das Ding ist, mein Bruder ist mit 15 in die USA und hat dann an dieser Uni, wo ich dann folglich auch hingegangen bin, ein Sportstipendium bekommen. Und ich war von meinem Bruder schon 3-4 Jahre getrennt. Er ist ja vorher in der Highschool gewesen, während ich in Deutschland noch war. Und ich hatte mit meinem jüngsten Bruder ein unfassbar enges Verhältnis. Und ich hatte mich gefreut, dass er nach der Highschool nach Deutschland zurückkommt. Und das ist einfach nicht passiert. Für ihn war immer der Traum, NBA zu spielen. Und mir war klar, wenn ich da jetzt nicht rübergehe, dann wird's schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann muss ich halt einfach gucken, wie es funktioniert. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon mit Sport aufgehört und bin dann so 2 Jahre, nachdem ich aufhörte, zu meinem alten Trainer und habe gesagt, du, ich habe mir mal die Bestenliste dieser Universität angeschaut. So und so sind da die Zahlen, Daten, Fakten. Kriegen wir das irgendwie in 2 Wochen hin? In 2 Wochen sind hessische Meisterschaften. Ja, war sportlich im wahrsten Sinne, habe es aber geschafft, habe dann die Ergebnisse an die Uni geschickt und bin dann dort angenommen worden. Was für mich dann toll war, weil ich mit meinem Bruder endlich wieder zusammen sein konnte. Und ich hatte schon ganz früh den Traum, Journalistin zu werden. Also mich hat Medien und Moderation, alles was mit Mikrofonen und Bühne und so zu tun hat, hat mich schon ganz früh fasziniert. Und ja, dann war es eigentlich klar, dass ich mich dafür entscheide. Und ja, dann hat das aber alles eine Wendung genommen irgendwann. Ja, wenn man dann anfängt, mal in dem Beruf zu arbeiten und gewisse Praktika zu machen und da so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann merkt man vielleicht dann doch, ist vielleicht doch nicht so das, was ich gerne machen wollte. Und die letzten 3 Jahre haben mir dann eigentlich die Bestätigung gegeben, dass die Entscheidung, die ich vor 10 Jahren getroffen habe, die richtige war.
Das heißt, du hast aber das Studium da so beendet?
Ich habe es beendet, genau. Okay. Und bin dann 2008 zurück nach Deutschland gekommen und hatte ein Riesenproblem, weiter zu studieren. Also ich habe einen Bachelor in der Tasche gehabt, wollte dann in Frankfurt oder in Deutschland grundsätzlich einen Master draufsetzen. Und das hat aber nicht funktioniert, weil Deutschland im Jahr, in dem ich zurückgekommen bin, 2007 war es, umgestellt hat von diesem Diplomstudiengang zum Bachelor-Master. Das heißt, ich konnte das Diplom nicht mehr machen. Und Bachelor-Master-Programm war noch gar nicht so weit. Ich war ja mit meinem Bachelor schon fertig und alle anderen in Deutschland fingen ja erst im ersten Semester an.
Okay, also wärst du die Einzige gewesen sozusagen, die den Master gemacht hätte, weil die anderen noch im Bachelor hingen.
Ja, und es gab auch noch gar keine Masterstudiengänge. Also die waren quasi alle so im Aufbau. Und dann hing ich so ein bisschen in der Luft und dachte, oh, was machst du jetzt? Und suchst du Praktika? Dann habe ich Praktika gemacht und bin dann aber relativ schnell Flugbegleiterin geworden und habe dann 5,5 Jahre die Welt erkundet. Mhm. Und habe dann aber in dieser Zwischenzeit feststellen müssen, dass meine Credit Points, die ich aus USA mitgebracht habe, hier eben nicht so anerkannt werden, wie ich mir das gewünscht hätte. Das heißt, mir wurde der Zugang zum Masterstudiengang verwehrt. Das ging dann später nur berufsbegleitend. Es war ein Riesendrama, weil ich war dann mitten in der Familienplanung und ich saß nur schwanger in der Vorlesung und habe dann mit 2 Schwangerschaften und einem Urlaubssemester dann irgendwie meinen Masterstudiengang gemacht, aber es hat funktioniert.
Wow.
Nicht schlecht. Okay.
Mal kurz 5,5 Jahre Flugbegleiter gewesen. Begleiterin gewesen.
Mal kurz. Ja, das war geil.
Mal kurz. Okay, aber die du hast gerade kurz erwähnt, die letzten 3 Jahre mit den Medien, das war das Studium, wo du gemerkt hast, das ist nicht so ganz.
Also ich habe im Studium, nach dem Studium habe ich Praktika gemacht und musste da natürlich so die ersten Ausflüge, sage ich mal, tätigen, um ja so ein bisschen gefühlt Bild-Zeitungsmaterial einzufangen. Mhm. Und natürlich musst du dann auch so ein bisschen vielleicht auch über deine moralischen, selbstmoralischen Grenzen treten und vielleicht mal bei XY-Nachbar klingeln, um irgendwelche Informationen rauszukriegen. Und da habe ich schon gemerkt, so, boah, das ist mir total unangenehm. Mhm. Weil ich bin nicht der Typ, der Menschen zu nahe treten möchte. Ich möchte Menschen respektvoll begegnen und habe da gemerkt, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding, Menschen so auf den Nerv zu gehen oder so indiskret zu werden, dass es für mich schon peinlich ist.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, das möchte ich nicht machen. Und was so ein bisschen schade war, weil grundsätzlich habe ich natürlich unheimlich gerne moderiert oder Veranstaltungen moderiert, Messemoderation habe ich danach viel gemacht. Und das war so ein bisschen so ein Bummer. Ja, das war so ein bisschen schade.
Okay, jetzt stellt sich mir die kleine Zwischenfrage. Wir kommen ja gleich zu dem, was du gesagt hast. 2010 war die beste Entscheidung, hast du gesagt, ne?
Mhm.
2010, dazu kommen wir gleich. Lass uns kurz 2010 merken. Aber diese ganze Moderationsgeschichte, war da auch schon das Singen oder Musik machen ein Thema in der Zeit? Oder ging es da echt dann so im Studium für dich auch hauptsächlich nur um das Studium und um den Schwerpunkt, den du da hattest?
Also die Musik war zu der Zeit, also die Musik war immer Teil meines Lebens. Mein Vater war tatsächlich auch Sänger, war auch Background-Sänger von Simply Red, soweit ich weiß, und hat auch Cats-Musical gemacht und so weiter. Also mein Vater war ein erfolgreicher Sänger, parallel zu seiner Army-Zeit, wie das ja heute auch noch der Fall ist. Ne? Es gibt ja viele Soldaten, die auch mittlerweile Musikerkollegen sind, die im aktiv singen. Das heißt, als ich so 5, 6, 7 Jahre alt war, fing das schon an. Ja, in der Schule Musicals gesungen, dann später Schulband und so weiter. Das fing ganz früh an, aber es war bislang immer so ein bisschen Hobby. Also ich habe nie, als ich so jung war, nie ambitioniert, damit mein Geld zu verdienen. Das kam dann erst später. Und dann habe ich von meinem Sport interessierten Vater natürlich ganz oft das Feedback bekommen: You're not good enough, you're not gonna make money with it. Also du bist nicht gut genug, du wirst damit nie Geld verdienen. Mhm. Und das hat mich natürlich unfassbar traurig gemacht. Ne?
Aber weil er dich eher zum Sport schieben wollte, oder?
Vielleicht, ja. Vielleicht aber auch, weil er da nicht so richtig eine Zukunft gesehen hat. Okay. Ne? Also ich meine, wir wissen das alle, im Musikgeschäft bestehen zu können, bedeutet ja auch irgendwie wie ein Sechser im Lotto gewinnen zu können. Ne? Also das ging früher vielleicht ein bisschen leichter. Heute, finde ich, ist es schwieriger geworden. Ne? Also du musst ja heute alles sein. Du musst ja heute Influencer sein und Model und Athlet. Und du musst irgendwie so die komplette Bandbreite mitbringen. Also da gibt es sicherlich Ausnahmen. Aber das war, glaube ich, nicht so das, was ihm so für seine Tochter vorgeschwebt hat.
Mhm.
Und dass ich das beruflich machen wollte, fing tatsächlich erst später an. Da bin ich aber schon geflogen. Und eine Castingshow hat dann tatsächlich auch diesen Job zunichte gemacht. Also die war dann mein Türöffner ins Business und das lief richtig gut. Und dann habe ich damals bei meinem Arbeitgeber gekündigt und habe die Fliegerei aufgegeben. Ja. Und dann hat es geklappt.
Tobi nickt mir gerade zu. Ich glaube, willst du mir das Zeichen geben, dass ich fragen soll, was für eine Castingshow? Oder
dass dein Thema jetzt weitergeht.
Ach so, okay.
Bevor wir zu 2010 gucken.
Ja. Was war das denn für eine Castingshow?
Das war The Voice of Germany. Das war die zweite Staffel 2012.
Wow, ist das schon so lange her?
Ja.
So lange gibt es diese Sendung schon?
Ja, die erste muss 2011 gewesen sein, die zweite war dann 2012, ja.
Wow, krass, das ist auch
und schon da bin ich gar nicht so freiwillig hingekommen. Da habe ich eine Wette verloren und dann wurde ich da abgestellt mit einer CD in der Hand.
Okay, Verlust der Wette oder Wetteinsatz war, wenn du verlierst, musst du dich bewerben. Oder beziehungsweise
ja, ich weiß, ehrlich gesagt, kann ich gar nicht mehr so richtig wiedergeben, was damals die Wette war.
Okay.
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine Freundin damals mich dahin gefahren hat und hat meine Playbacks auf der CD gehabt und hat gesagt, so, jetzt bist du dran. Mhm. Und dann bin ich dahin und habe mir echt fast ins Höschen gemacht und habe es aber irgendwie geschafft. Von, ich weiß nicht, ich glaube damals 14.000 Bewerbern und bin dann nach Berlin in die Blind Auditions gekommen. Habe dann da mitgemacht. Es war eine geile Erfahrung. Ich habe das erste Mal Gesangsunterricht gehabt in meinem Leben.
Das heißt, du bist dann auch da weitergekommen?
Ich bin damals nicht weitergekommen. Also, okay. Also ich bin in die Blind Auditions gekommen, okay. Also das wurde ausgestrahlt tatsächlich, aber es hat sich kein Stuhl gedreht.
Ah, das ist genau. Das Blind Auditions ist der Moment in der Sendung, ne, wenn die
genau. schon diese... Der erste Moment sozusagen, ja, genau. Ne, der aufgezeichnet wird und auch ausgestrahlt wird. Und das war viel bitterer für alle meine Freunde, die mit dabei waren in Berlin. Ich glaube, da haben ganz viele geweint und ich war eigentlich recht gefasst, weil ich damals schon verstanden habe, wie das Musikbusiness funktioniert. Und vielleicht auch so ein bisschen geschuldet meiner Vorbildung im Bereich Medien. Für mich war klar, egal wie das hier ausgeht, ich kriege 15 Minuten mit meiner Story, um mich als Marke zu verkaufen. Mhm. Völlig bums, in welche Richtung das geht. Mhm. Und am Ende hat sich genau das bestätigt, denn nach dieser Show bin ich von der Band aufgenommen worden, mit denen war ich dann so ungefähr 2 Jahre unterwegs und habe dann in Hochzeiten so 10, 15 Gigs im Monat gespielt und habe damit echt gutes Geld verdient. Das war die beste Schule meines Lebens, diese Band. Und am Ende trifft man dann auf gewissen Veranstalten The Voice Gewinner. Ja, also die auf der gleichen Bühne stehen mit der gleichen Gage. Und da war für mich dann halt irgendwie so, ja, okay, eigentlich ist völlig egal, was da passiert.
Das ist das Wichtigste, was du draus machst.
Das ist das Wichtigste, was du draus machst. Und ich habe so oft, es gab einige, die gesagt haben, du hast ja immer mal so ein paar gehässige Leute in deinem Umfeld, ne, die dann sagen, naja, das war ja jetzt nichts mit The Voice, da hat sich ja kein Stuhl gedreht. Da habe ich mir auch gedacht, du bist echt so ein Depp. Also nein, es hat sich kein Stuhl gedreht, aber ich habe Zugang bekommen zu Livebands, ich habe Kontakte bekommen und ich kann jetzt davon leben.
Ja.
Das war zu dem Zeitpunkt genau das, was ich machen wollte. Und für mich war das damals der allergrößte Erfolg. Das war mega cool. Festanstellung geschmissen, ich wusste, mega. Das läuft genau in die Richtung, in die ich gehen möchte. Was bitte ist da kein Erfolg? Also ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen
können. Vor allem hängst du ja auch nicht in so einer Maschinerie drin, dann, ne? Du bist ja freier.
Ja, das war auch so ein Ding. Also, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber es gab natürlich gewisse Verträge, die unterzeichnet werden mussten. Da war ich nicht so mit einverstanden und viele andere auch nicht. Und genau die sind dann halt rausgeflogen. Könnte jetzt natürlich Zufall gewesen sein, ich weiß es nicht, aber es spielt auch keine Rolle, weil ich habe aufgrund dessen meine jetzige Agentur gegründet, mit der ich seitdem mein Geld verdiene. Also war das für mich geschäftlich gesehen der allergrößte Erfolg, völlig egal, ob sich da ein Stuhl umgedreht hat, weil heutzutage frage ich genau die Leute, die diese Sendung gewonnen haben, an für meine Hochzeiten, für Aufträge, für Großveranstaltungen, für whatever. Ja, also für mich, ich habe das Beste rausgeholt und das ist absolut gut so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Ich glaube auch, dass dieser Satz oder Spruch, wenn der dann fällt, sowas wie, ja, ist ja da nicht so gut gelaufen, weil sich keiner umgedreht hat, ist manchmal so leider dieses leicht engstirnige, dass man denkt oder man schaut halt, sagt, okay, für Leute, die jetzt gerne diese Art von Sendungen schauen, ist es so, wenn du da nicht gewinnst,
bist du nichts.
Bist du halt nichts, beziehungsweise bist du halt nicht der Gewinner oder die Gewinnerin. Ja. Oder bist halt, keine Ahnung, die siebtplatziert oder, ja, oder gut, so.
Ja, weil du auch erstmal nicht stattfindest.
Genau, weil du erstmal nicht stattfindest.
Also zumindest ja, in dieser ja, populären. Das, ja, das stimmt, also es ja. ist, und findet ja zumindest eine gewisse Zeit. Mit allem, was dazugehört, ist das ja dann alles organisiert. Findest du dann halt in den Medien statt.
Ja.
Und die anderen erstmal nicht so.
Genau, und wenn du nicht stattfindest,
findest du für die Leute, die diese Sprüche auch nicht statt.
Genau, in deren Kosmos nicht statt. Ja. Das ist halt das Ding. Aber dass du dann vielleicht 15 Auftritte im Monat hast oder.
Ja. Das kriegen die halt nicht mit, genau. Weil es halt oft private Veranstaltungen sind. Aber ich, ja, so aus aktuellem Anlass denke ich mir dann immer so, du musst nur deine eigene Queen sein. Camilla war auch wie viel Jahre Sidechick und guck, was sie geworden ist.
Bam, da ist das erste Zitat von unserem Trailer.
Es gibt Hoffnung für Sidechicks.
Ja. Also ich habe letztens einen Post gemacht, und ich habe auch gehofft, weil ich bin hier und da schon, kann ich ein sehr ironischer Mensch sein und auch ein sehr, wie sagt man, zynisch ist es dann zynisch? Wenn ja. Ich, ja, ist zynisch ist ja. Ne? Und ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass dieser Post, den ich auf Instagram gemacht habe, falsch verstanden wird.
Welcher?
Und habe nochmal dazu geschrieben und das wurde trotzdem von nicht vielen, aber von einigen immer noch ein bisschen falsch verstanden. Und zwar habe ich, es gab einen Auftritt des aktuellen DSDS, Deutschland sucht den Superstar-Gewinner.
Ja.
Im Skyline Plaza. Das
echt,
war,
tatsächlich?
Ja, das war, eine, das war einfach eine, ich sag jetzt mal...
So eine Promotour wahrscheinlich macht der
genau,
gerade, ne?
Genau. Mhm. Und ich habe das so am Rande mitbekommen und witzigerweise, was ich auch schon... Sorry, und nochmal, das habe ich... Also ich mach kurz den... Ich habe auf dem, ich hab das gefilmt, da waren wirklich leider echt wenig Gäste.
Mhm.
Und ich habe geschrieben, so no hate, also ich will jetzt hier nicht abfacken so, aber so, du bist der SDS-Gewinner... Das musst du machen oder das musst du tun. Du musst jetzt hier vor 50 Leuten auftreten. Weil normalerweise, meiner Meinung nach, oder wenn man jetzt auch über solche Menschen spricht, die sagen, ja, du hast da bei dir jetzt keinen Stuhl umgedreht. Das sind ja dann auch die Leute, die sagen, oder die denken, wenn dann der DSDS-Gewinner oder Gewinnerin kommt, muss der, das, der dann müssen ja 7 Millionen Menschen sein.
Ja,
so.
Ja.
Ist es halt nicht anscheinend. Ne? So,
ja,
das
nicht
war,
mehr. Das war
oder nicht
halt
mehr,
anders,
genau.
Ne?
Und mich hat es auch ein bisschen schockiert. Und das habe ich wirklich, also ich habe das gemeint, als es hat mir auch fast... bisschen leid getan, weil ich mir dachte, so krass, du gewinnst so eine Show, steckst da schon auch viel Zeit und Energie rein, weil du dieses ganze Ding durchlaufen musst.
Ja, vor allem, du bist ja auch ein Künstler, du bist ja auch ein guter Künstler.
Genau.
Ne? Also,
ja, also der Typ hat eine schöne Stimme, ich sag auch ehrlich, der Auftritt war gut,
ja,
für das, was es da war.
Sieht halt auch echt gut aus,
so,
ne? Also der bringt halt so alles mit, finde ich.
Genau, und ist aktuell der deutsche Superstar, also der Gewinner aus dieser Sendung.
Mhm.
Und ich dachte mir so, krass, und dann tritt er hier im Einkaufszentrum und das ist fast so, wie wenn du hier keine Ahnung, bei der Obi-Eröffnung auftrittst.
Ja.
So. Was jetzt auch nichts dagegen so, das kann man ja, aber die Erwartung ist halt eine andere. Und auch da bin ich so vielleicht ein bisschen dann dieser Typ gewesen, der mehr erwartet hat, der auch gesagt hat, da hat ja keinen Stuhl umgedreht. Aber ich fand es halt schade und ein paar Leute haben es falsch verstanden, die meinen so, ja, so, aber der
du
hat
Hater,
gewonnen und so.
Wie?
Ja, so du Hater. Mhm. Und ich so, ey, nochmal, das war ernst gemeint. Mhm. Ich war einfach ein bisschen schockiert. Ja. Und auch nochmal ganz kurz einen schönen Gruß an den Moderator dieses.
Wer war das?
Diese Veranstaltung. Kann ich nicht sagen, wer das war. Es war ein etwas älterer Herr mit einem kleinen Pferdeschwanz hinten. Das ist also wie besser. Ich kann ihn jetzt nicht gut beschreiben, aber besser könnte man den Typ nicht malen, wenn man sich so einen speziellen Menschen vorstellt. Und der ist während er die Anmoderation macht, für wer gleich kommt, hat sein Handy geklingelt und er ist dran gegangen. Der hat das Mikro vor den Leuten gesagt, oh, Moment, und hat kurz telefoniert. Und danach, so, jetzt gleich kommt er. Und der Deutschland sucht den Superstar-Gewinner. Und hat dann auch kurz so von der Seite sich den Namen zuflüstern lassen müssen von dem Menschen.
Ja, schlecht vorbereitet.
Ganz schlimm. Also der macht, glaube ich, keine Moderation. Ich glaube, das war hoffentlich auch nicht sein sonstiger Beruf.
Hauptjob. Mhm.
Ja, weil das war echt Katastrophe. Und dann... aber da habe ich das halt auch gedacht, dachte mir so, wow, der ist jetzt da, war da noch im Anschluss eine Autogrammstunde oder auch das mit der Bühne, dass diese zeitgleich hat in dieser Woche eine Aktion stattgefunden, wo einfach Leute, die vorbeilaufen, angesprochen werden von sogenannten, ich nenne es jetzt mal Model-Scouts.
Mhm, so Promoter.
Ja, die dann, wenn sie Lust haben, 5 Fotos da auf so einer kleinen Bühne machen können und dann... wenn sie möchten, können sie vielleicht von der großen Modelkarriere träumen. Oder auch nicht. Aber werden angeblich vielleicht, wenn sie entdeckt werden, zu Models gemacht und so.
Aha.
Und auf der gleichen Bühne musste der auftreten, wo ich mir halt auch dachte, so ganz ehrlich, was passiert, was mit RTL passiert oder was passiert mit, also was mit einer großen Show passiert, dass man sagt, wenn wir schon eine Promotour machen, dann stellen wir den noch irgendwie auch auf eine große Bühne.
Ich glaube, der
ja auch
Markt
so ein
ist
Ding.
Einfach übersättigt.
Ja, das
ich glaube, die Leute haben einfach keinen Bock mehr.
Ich finde es halt schade, weil wir haben ja hier im Podcast auch sehr viele Künstler und die so wirklich auch schon seit Jahrzehnten teilweise am Hasseln sind, um ihre Kunst und ihre Liebe zu Kunst zu machen.
Ja.
Und ich würde das einfach dem Sänger auch unterstellen. Ja? Und dass man dann seinen großen Traum macht und sie da alles reinhängt und dann wird er so verramscht, sage ich jetzt mal so.
Ja,
das ist
ja, aber ich glaube, dass viele halt auch mit einer absoluten Illusion auch in solche Shows, in solche Casting-Formate gehen. Bei mir war das damals... nicht der Fall, möchte ich jetzt mal behaupten.
Du hast
weil
ja eine Wette verloren.
Aber ich wusste auch direkt, vielleicht, wie ich ja schon sagte, durch meine Vorbildung, ich wusste ja, wie Fernsehformate funktionieren, wie die aufgebaut sind und gerade so private Geschichten natürlich mit privaten Geldern auch oft finanziert werden und da können die gewisse Dinge nicht dem Zufall überlassen. Also gewisse Dinge sind halt einfach geplant und die sind einfach so. Das wird natürlich so nicht kommuniziert. Aber ich glaube, dass die meisten, die in solche Sendungen gehen, sicherlich ambitionierte Hobbysänger sind und vielleicht auch ganz toll bei YouTubes ihre Videos hochladen und dann in diese Sendung gehen und dann diese Erwartungshaltung haben, wenn ich jetzt da mitmache und wenn ich jetzt diese Show sogar auch gewinne oder in die Live-Shows komme und vielleicht ein bisschen mehr Sendezeit bekomme, dass ich dann auch entsprechende Jobs zugeschmissen bekomme. Es läuft dann halt einfach alles. Mhm. Das ist aber nur ein Sprungbrett. Also das ist ja wie, okay, man stellt jemanden auf ein Sprungbrett und wenn die Show dann vorbei ist, müssen sie halt selber springen. Wenn sie nicht schwimmen können, ist halt scheiße. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass auch viele Künstler in ihrem Künstlerdasein so verloren sind, dass sie heutzutage nicht verstehen, dass sie auch Unternehmer sein müssen. Mhm. Du kannst nicht nur Künstler sein. Du musst wissen, wie du deinen Scheiß beisammen hast. Und du hast heute so viele kostenlose Tools, die du zur Verfügung gestellt bekommst, ob das jetzt Instagram ist, ob das irgendwelche anderen Geschichten sind. Und die künstliche Intelligenz wird mit Sicherheit noch ganz, ganz viele Türen öffnen, wenn man denn weiß, wie man diese Tools benutzt. Aber die muss man halt nutzen. Ja, man kann nicht einfach glauben, dass eine Castingsendung dir alle Wege eröffnet und dir die finanzielle Freiheit schenkt, weil dieser Vertrag, den du da bekommst oder auch ein 100.000 Euro Preisgeld, das ist ja jetzt nicht so, dass man dir 100.000 Euro auf dein Konto überweist. Ne? Das ist, glaube ich, das, was in der Bevölkerung so herumgeistert. Ja, du kriegst dann 100.000 Dollar, du bist dann, oder Euro, du bist der Gewinner. Nein, diese 100.000 Euro werden in dich investiert. Mhm. Um deine CD zu produzieren, um dies, das, pipapo zu machen, ja. Dann musst du erstmal so und so viel Konzerte spielen, damit das alles wieder reinkommt, damit du dann erstmal auch, ne, Return of Investment hast und solche Geschichten. Und ich glaube, dass viele Musiker oder auch viele Sänger einfach keine Businessmenschen sind. Und das müssen sie auch gar nicht wirklich sein, aber wenn du es nicht kannst, dann such dir doch Leute, die dir das erklären oder die dich zumindest betreuen. Mhm. Und ich glaube, dass daher so ein bisschen diese Illusion rührt, eine Castingshow wird dich zum Millionär machen. Es gibt mit Sicherheit Ausnahmen. Also ich glaube, Pietro Lombardi ist ganz gut im Geschäft. Ja, Sarah wobei, Lombardi.
Das ist auch unterstützt, was du sagst, weil die natürlich danach geschwommen sind. Ne?
Ja, 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 genau. Also die sind halt gesprungen und sind halt geschwommen. Und viele springen halt und dann ersaufen sie halt. Ne? Und es zeigt aber auch, dass du gar keine Show gewinnen musst. Und das, ich glaube, da bin ich ein gutes Beispiel für. Sei dabei und nutze den Moment, um deine Träume zur Realität werden zu lassen. Mhm. Na? Also ich hatte ja auch eine Vision. Ich hatte auch einen Traum. Ich habe ganz stark manifestiert, wo ich hin wollte. Und genau das ist eingetroffen. Na? Aber das funktioniert halt nicht, wenn deine Träume Träume bleiben, sondern der Traum braucht eine Vision und die Vision braucht ja auch irgendwie so ein bisschen so ein zeitliches Limit. Ja, für dich selber zu wissen, da und da möchte ich gerne hin und das möchte ich gerne in diesem Zeitabschnitt erlangen, damit ich ja das machen kann, was ich machen möchte.
Da können wir jetzt wieder einen guten Bogen schlagen. Kommen wir zurück zu 2010. Weil das hat ja.
Was war da nochmal?
Das hat ja mit deiner. Also, ach, das ja, hat stimmt. ja mit deiner Vision zu tun. Ja. Mit Sicherheit, ne?
Zumindest mit deiner Entscheidung für deine Zukunft.
Ja, 2010 war tatsächlich krass ereignisreich. Das war das Jahr, als ich Praktikum gemacht habe bei einem Fernsehsender. Und das war das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich da einfach gemerkt habe, ich muss mich zu sehr verändern, dass ich da reinpasse in diese Welt. Mhm. Ich bin damals in diesem Jahr zu ganz, ganz vielen Castings gegangen und hatte in diesem gleichen Jahr auch eine Sprecherausbildung gemacht über eine Sportjournalistin von den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und die habe ich witzigerweise beim Fliegen kennengelernt, weil ihr Mann Kapitän war bei uns in der Airline, das, ja, wie sich das manchmal so fügt. Und nach dieser Ausbildung habe ich relativ viele Castings gemacht. Und dadurch, dass ich ja so ein Sportfan war und auch Fußballfan schon immer gewesen bin und es auch heute noch bin, habe ich gedacht, so Mensch, wenn Moderation, dann ist vielleicht Fußball so das Richtige für mich. Da gibt es nicht so viele Frauen, ist vielleicht eine Nische für mich, habe ich gute Kontakte durch meine ehemaligen Sportfreunde. Und diese Sportjournalistin hat mich dann ausgebildet und ich bin damals zu einem Casting gegangen vom ZDF im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft, die in Südafrika stattgefunden hat. Und ich bin damals ja noch geflogen und 2010 war auch das Jahr, als der Airbus 380 auf den Markt gekommen ist. Mhm. Und ich sollte damals mit dem PR-Team nach Südafrika fliegen mit der Fußballnationalmannschaft. Das war natürlich voll das Mega-Ding für mich. Das hat damals nicht geklappt. Ich bin krank geworden. Und ich glaube, eine Woche später oder so rief mich eine Casting-Agentur an, hat gesagt, Mensch, wir suchen eine Moderatorin für ein Projekt um die Fußball-WM drumherum, hast du nicht Lust? Und dann habe ich mich da beworben und bin dann nach Berlin eingeladen worden von, weiß ich nicht, 6000 Bewerbern oder so. Waren fünf Finalisten, ich war die einzige Frau und stand dann da vor Oliver Kahn und Katrin Müller-Hohenstein und es war mega fett. Ich habe ein tolles Bewerbungsvideo fertig gemacht und ja, es war eine tolle Erfahrung und bin dann Zweite geworden und ja, dann ist das quasi nicht in Erfüllung gegangen und im Folgejahr oder zwei Jahre später, glaube ich, lief dann auch die Fußball-WM der Frauen in Frankfurt, war ja ganz viel, ja. Deutschland, mhm. Frankfurt war da irgendwie sowas. Da wurde ich dann nochmal angesprochen und dieses Projekt ist dann aus finanziellen Gründen eingestampft worden. Also es war immer so, ich war so immer da, aber es hat nie so richtig zum Abschluss gepasst. Und dann war tatsächlich ganz oft auch die Körpergröße ein Thema. Also ich bin 1,90 Meter groß. Das ist natürlich, wenn man in Richtung Fernsehen gehen möchte, ungünstig, ne? Weil viele kleiner sind oder es nicht so gern gesehen wird, dass die Frau so viel größer ist als vielleicht der Interviewpartner und
verrückt einfach.
Ja, hab das dann, und das wurde oft ausgesprochen, ja, du bist ein bisschen groß, fokussier dich doch Richtung Sport und Lifestyle. Dann habe ich das gemacht und dann war ich halt immer die Zweite. Ich war überall, jedes Casting, wo ich hin bin, ich war immer die Zweite. Und dann habe ich gesagt, Freunde, ganz ehrlich, also wenn das immer ein Thema ist, das ist eine Sache, an der kann ich nichts ändern. Ich kann an der Qualifikation was ändern, ich kann die Aussprache verbessern, ich kann Fortbildung machen noch und nöcher und kann Praktika machen und wie auch immer, aber ich kann nichts an dieser Körpergröße ändern. Ich bin 1,90 Meter groß, Punkt. Und da war für mich die Entscheidung getroffen, okay, wenn die Medien mir keine Chance geben, das wäre ist ja heute undenkbar. Also heute musst du so verrückt wie nur möglich sein, also ne, um irgendwie eine Karriere im Fernsehen zu machen. Und damals war das aber eben noch nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn man mir keine Bühne schenkt, dann suche ich mir die selber. Und habe mich dann tatsächlich über den Gesang dann in der Kombination auf Hochzeiten spezialisiert. Und bin dann Rednerin geworden und habe mein eigenes Ding gemacht und war dann 2012, 2013, ja, eine der ersten Traurednerinnen in Deutschland, die das mit Gesang kombiniert hat. Das heißt, in Frankfurt zu dem Zeitpunkt gab es noch zwei Trauredner, that's it. Und das war der Start. Und dann hatte ich ein absolutes Nischenprodukt. 2018 hatte ich, glaube ich, weiß nicht, 42 Bookings im Jahr. Wochenenden gebucht.
Das ist okay. Gibt so viele Wochenenden.
Dafür, dass ich, dafür, dass ich keinen Stuhl gedreht hat. Schönen Gruß an den Kollegen, der gesagt hat, genau. Wie er sind. Ja. War aber nicht so toll.
Grüße gehen raus.
Ja.
Der hört zu. Und, also muss ich nochmal nachfragen, aber wie wird man dann Trauredner? Also, ja, doch. Ich meine, wir waren auf einigen Hochzeiten, ja, und wir haben das ja auch gesehen, aber wie kommt man dann zu der Entscheidung zu sagen, okay, wenn ich gehe dann in diese Richtung? Und wie spezialisiert man sich dann darauf?
Also das mit dem Reden, das war ja schon immer gesetzt, das wollte ich machen. Und ich wusste dann halt, okay, ich brauche einfach ein anderes Outlet, um das machen zu können. Ich war schon immer ein sehr emotionaler, empathischer Mensch. Das heißt, für mich war immer klar, ich möchte was mit Menschen machen, ich möchte schöne Themen behandeln, ich möchte da sein für Menschen in guten wie auch in schlechten Zeiten.
Aha.
Okay, und das war ganz zufällig, weil ich war eingeladen auf eine Hochzeit meiner Grafikdesignerin damals. Und da hat eine Kollegin die freie Trauung gemacht, die keine freie Traurednerin war zu diesem Zeitpunkt. Sie war halt Sängerin. Aber es war furchtbar.
Und ich saß da. Ihr Gesang war furchtbar.
Nein, der Gesell. Sie ist eine sensationelle Sängerin.
Okay, sorry.
Aber die Rede, okay. Die Rede war so furchtbar. Ich saß schon da und dachte mir so, um Gottes Willen. Also ich habe mich so ein bisschen fremdgeschämt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe so, ich glaube, das kannst du besser. Das kannst du wirklich besser. Mhm. Und eine Woche später hatte eine andere Freundin geheiratet. Der Redner war auch wirklich unterirdisch. Eigentlich hat er nur von sich selbst gesprochen und das finde ich bei einer Hochzeit total unpassend. Also ich habe auch immer sehr viel zu erzählen, aber bei einer Hochzeit geht es nicht um dich. Es geht um das Paar, es geht um deren Liebesgeschichte, es geht um das, was sie bewegt, was sie als Paar ausmacht, weshalb sie sich lieben und was ich als Rednerin dazu beitragen kann, diese Geschichte neu zu erzählen und auch die Gäste und das Paar mit auf so eine Art Zeitreise zu nehmen. Mhm. Das ist ja Hintergrund der freien Traurede. Und zu diesem Zeitpunkt gab es ja keinerlei Ausbildung dafür. Also es gab weder eine IHK-Ausbildung, noch gab es irgendjemanden, den ich hätte fragen können. Um deine Frage zu beantworten, wie spezialisiert man sich darauf? Ich bin damals schon gebucht worden als Sängerin für die Kirche für Hochzeiten. Das war so der Standard. Man hat in der Kirche geheiratet. Und als dann die Fragen kamen, Mensch, würdest du auch eine freie Trauung machen? Habe ich einen Auftrag angenommen und wusste eigentlich gar nicht, wo die Reise hingeht. Und dann habe ich mich ein bisschen achtsamer in diese kirchliche Trauung reingesetzt mit einem Zettel und einem Stift und habe während, also zwischen meinen Songs, die ich gesungen habe, mitgeschrieben, wie der Ablauf ist, was der Pfarrer macht und habe dann gesagt, okay, ich setze mich zu Hause hin und schmeiß all das raus, was mit Kirche zu tun hat. Ja, weil diejenigen, die eine freie Trauung haben wollen, die wollen ja in der Regel mit der Kirche nichts am Hut haben. Mhm. Freie Trauung bedeutet ja aber nicht frei von Religion oder frei von Glaube, sondern ja nur frei von Kirche. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben und habe einen Kapitalbedarfsplanung gemacht, Rentabilitätsvorschau, habe das ans Arbeitsamt geschickt, habe einen Gründerzuschuss beantragt, habe den bekommen. Und habe dann mein Flugbegleitergehalt, ich habe dann gekündigt, mein Flugbegleitergehalt noch ein Jahr vom Arbeitsamt weiter bezahlt bekommen und konnte dann dieses Business aufbauen. Und so habe ich mich spezialisiert. Also im Prinzip gab es keinen. Ich habe dann natürlich viele Workshops gemacht im Bereich Storytelling, Reden, Sprechen, Atmung. Ja, was kann ich mit dieser Stimme, mit diesem Apparat, mit diesem Instrument eigentlich machen und wie kann ich Menschen begeistern, emotionale Geschichten zu genießen. Mhm. Und so ist das dann entstanden, ja.
Und dann hast du am Anfang auch die Möglichkeit gehabt, weil Leute auf dich zugekommen sind und dann hast du dein Business aufgebaut, das heißt, du hast Werbung gemacht bzw. dich bekannt gemacht?
Ich habe in den ersten 3 Jahren, bin ich ganz gezielt einmal im Jahr auf die Frankfurter Traudich-Hochzeitsmesse gegangen. Mhm. Das war so mein Spot. Da war ich 3 Jahre am Stück und ich glaube, ungefähr 90% meiner Aufträge habe ich über die Messe bekommen. Und dann ist es halt so.
Aber wie, ganz kurz, sorry, wie machst du da Werbung? Weil du kannst ja auf einer Messe dich. Also klar, du kannst, aber du, also, okay, war, die Frage war, okay, aber ich hab's blöd, ich muss es besser beschreiben. Du kannst jetzt einen Stand machen, sag ich jetzt mal, ne, mit irgendwie, weiß genau. Ich nicht, mit bisschen Werbung bisschen von
Deko
dir,
und
bisschen
so.
Deko, aber du stellst dich ja nicht hier hin und machst einfach mal aus Spaß jetzt 8 Traureden, die du einfach so dahin sprichst und jemand läuft bei und sagt, ach, das hört sich aber schön an.
Ja.
Da gehen wir, die fragen wir jetzt mal, sondern du, also, weißt du, und du sagst ja auch nicht, hallo, brauchen Sie eine Frau, Traurednerin? Ich bin da richtig gut. Also, weißt du, das ist ja so.
Naja, also das hätte auch, selbst wenn ich das hätte machen wollen, hätte das auch gar keinen Sinn gemacht, weil mein Konzept schon immer war von Anfang an, dass keine Trauung gleich ist. Und es kann auch nicht gleich sein, weil jede Geschichte eines Menschen ja total oder eines Paares ja total anders ist.
Ja.
Na, also letztlich der Grund, weshalb Menschen sich für eine Traurednerin entscheiden, die liegt ja in der Persönlichkeit der Traurednerin.
Mhm.
Also die verlieben sich ja auch ein Stück weit in dich. Mhm. Wer bist du? Wie kann ich mich dieser Person so öffnen, dass ich mit ihr Hand in Hand meine Geschichte erzählen möchte? Weil im Leben geht es ja nicht nur um die positiven Dinge, um wie hat man sich kennengelernt und wie war der Heiratsantrag und kannst du dich noch an den ersten Kuss erinnern, sondern es gibt ja auch manchmal so schicksalhafte Ereignisse, die einen ja auch viel enger zusammenschweißen. Ne?
Mhm.
Und da ist es, glaube ich, fühlt man sich wohl mit der Person. Kann ich mir vorstellen, dass ich mit Kim ein Jahr lang zusammenarbeite und einfach eine schöne Zeit habe? Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Und letztlich sind ja die Inhalte von so einer freien Trauung, und das ist, glaube ich, bei jedem Trauredner anders. Jeder hat ein Konzept oder vielleicht auch eine Nische, die er bedient. Und bei mir ist es natürlich ganz klar die Kombination mit dem Gesang, weil die meisten Trauredner sind halt Trauredner, die sind halt nicht noch Sänger. Wobei es jetzt auch vereinzelt Kollegen gibt nach der Corona-Krise, die das so ein bisschen für sich entdeckt haben, die halt jetzt auch Trauungen machen, eher schlecht als recht, und oftmals bei mir anklopfen und ja, ich habe da jetzt so eine Trauung und kannst du mal helfen? Und ja, also das ist, glaube ich, noch nicht so ganz durchdacht, aber jedem das Seine, und jeder darf natürlich sich probieren. Ich musste mich ja auch und durfte mich auch probieren, aber mein Konzept ist nicht nur die Kombination mit Gesang, sondern tatsächlich auch kreative Bräuche zu erschaffen, dass ich eben nicht nur da vorne stehe und eine Geschichte erzähle, sondern dass wir auch kreative Dinge erledigen in dieser Trauung. Beispielsweise, du hast deine Freundin in Paris kennengelernt oder so, ja, und ihr seid viel gereist in eurer Anfangszeit, ne? Dann haben wir zum Beispiel schon so Sachen gemacht wie Koffer packen, ja, während der Trauung mit Gegenständen aus der Zeit des Kennenlernens, und wir haben anhand von Gegenständen eine Geschichte erzählt. Also ich versuche das immer zu visualisieren, oder jemand, der zum Beispiel, ich hatte mal ein Paar, die haben sich über WhatsApp kennengelernt, weil er falsche Nummer eingegeben und wollte jemanden anderen kontaktieren, ne? Und so sind die in Kontakt getreten. Und er hat zum Jahrestag hat er so ein Buch ausgedruckt mit dem ersten Jahr des Chatverlaufes mit seiner Freundin. Und dann haben wir quasi
Respekt,
aus
Respekt, dass er den noch hatte.
Ja, geil, fand also, ich mega. Ja. Also ich habe auch dieses Buch gesehen, es war ein richtiger Klopper. Und aus diesem Buch haben wir dann zum Beispiel einzelne Bubbles rausgezogen und haben die auf Leinwand gezogen, auf Staffeleien gestellt und haben dann anhand dieser Sprechblasen zum Beispiel die Geschichte erzählt. Cool. Ja.
Okay.
Oder eine Star Wars Hochzeit auch schon gehabt, ja. Wo ich dann halt am Ende sage, nicht hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, sondern möge die Macht mit euch sein, weil die sich das halt gewünscht haben.
Schön. Flexibel. Kann es sein, dass also, dieser eine Kollege von uns...
Also das ist halt nicht nur so... Ja, Schnulzen und Liebesgeschichte, sondern ich versuche halt wirklich super kreativ zu arbeiten und auch die Leute mal so ein bisschen anzuhalten, so ein bisschen wegzukommen von diesem klassisch, ja, mir heirate jetzt am Samstag um 15 Uhr. Ja, warum können wir das denn nicht zum Sonnenuntergang machen? Auch schon gehabt, ja, mit Feuerkelchen zum Sonnenuntergang, mit Feuerfackeln, geil, Nachttrauung, Abendtrauung, mega cool, macht kein Mensch, warum nicht?
Also planst du das auch ein bisschen mit?
Ja, klar, natürlich.
Okay, also bist du nicht nur Rednerin, sondern dann auch fast ein bisschen Wedding-Planerin, sagt
man so? Ja, also ich bin damit immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich bin natürlich keine klassische Wedding-Planerin. Okay. Also eine klassische Wedding-Planerin, die plant diesen ganzen Tag, die ist vor Ort da, die, ja, die kümmert sich um die Deko, um die Blumen, dass das alles funktioniert. Das ist ja alles überhaupt nicht meine Baustelle. Aber ich würde sagen, sobald jemand die freie Trauung bucht, und wir diese kreativen Elemente haben, so wie auch der Sektempfang noch gebucht wird und ich halt am Abend noch mit DJ und Liveband oder Live-Trio anrücke, dann wirst du so ein bisschen zum Wedding-Planer für den Entertainment-Bereich, würde ich sagen.
Ja, okay.
Das machen halt nicht viele Redner.
Ja, also aber das kommt noch ein bisschen bekannt vor mit dem, dass man da sich auch dann so ein bisschen was rausnimmt, weil als Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Hochzeitspaar telefoniere, die mich als DJ buchen möchten, dann und wir dann besprechen wir auch so ein bisschen dieses eröffnet ihr quasi die Tanzfläche oder die Party mit einem Eröffnungstanz, und dann gebe ich dir manchmal auch vielleicht Tipps, so was die machen können oder was möglich ist, oder auch wenn ich schon beim Essen auflege, gab es auch schon so witzige Ideen wie wenn das Buffet etwas voller wird zum Beispiel und nicht alle auf einmal dann ans Buffet stürmen, weil das jetzt
mit Liedern gemacht
haben. Haben wir das mit Liedern gemacht zum Beispiel. Das ist jetzt, haben wir ja nicht neu erfunden, aber so, ne, dass man sagt, jeder Tisch hatte eine bestimmte, ich glaube, die haben das mit Filmen gemacht.
Filme, es gibt Kontinente, ja, Städte, sowas.
In dem Fall waren es Filme, die hatten dann halt, ich glaube, es war sogar ein bisschen Thema Walt Disney, und dann hatte jeder Tisch einen anderen Walt Disney Film, und dann musste man musste ich einen Song spielen aus diesem Film, und dann mussten die Leute merken, oh, das ist ja
das
unser
ist
Film
mein.
Und unser Tisch.
Genau.
Und dann durften die halt zum Buffet gehen und so. Aber ich finde es auch ganz cool und auch ganz, ganz lustig oder auch wichtig, wenn man da eine gewisse Erfahrung hat. Wenn man da eine gewisse, warte mal kurz, Tobi, ist abgeschlossen vorne. Ich
muss Eis holen.
Die schließen jetzt auch immer hier die Toiletten ab beim Sigi, weil der steckt, glaube ich. Guck mal, sorry.
Ja, aber das ist, glaube ich, das, was hier echt gefehlt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich versuche die freie Trauung auch also super lebendig zu machen und vor allem humorvoll. Also bei mir wird super viel gelacht, wir klatschen, wir singen.
Ja.
Ich versuche auch vor der Trauung immer schon so ein bisschen zu den Verwandten zu gehen. Mit dem Mikrofon, knallhart. Na, wer bist du so? Bist du hier? Bist du hier, weil du richtig Bock drauf hast oder wurdest du mitgeschleift so ungefähr?
Okay, cool. Geil.
Also ich versuche schon echt auch aufzulockern, dass die Leute halt verstehen, hört mal zu, das ist hier keine Standardtrauung. Das ist ein Fest der Freude und ein Fest der Liebe. Und wenn euch nach Lachen ist, dann lacht. Und wenn ihr klatschen wollt, dann klatscht. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die stumm da sitzen wie in der Kirche und glauben, sie dürften sich nicht rühren. Das finde ich ganz furchtbar. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Markenzeichen ist. Also ich habe nicht selten irgendwelche Laola-Wellen und einfach Stimmung. Aber dann natürlich zu den gegebenen Zeiten, wenn einfach der Moment gekommen ist, die Emotionalität zurückzuholen, runterzufahren und sich zurückzuziehen und das Paar einfach glänzen zu lassen, weil es geht ja nur ums Paar.
Ja.
Es geht nicht um mich. Es interessiert kein Menschen, wer ich bin, was ich gemacht habe, was ich erreicht habe, was meine Lieblingslieder sind. Deshalb singe ich nicht meine Lieblingslieder, sondern ich singe die Lieblingslieder der Brautpaare.
Ja.
Ne? Also es geht immer nur ums Brautpaar. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann kommen die Paare von ganz alleine. Und deshalb war ich auch nur 3 Jahre auf der Hochzeitsmesse. Das hat dann einfach aufgehört. Weil
also
das
du
gar
musstest nicht mehr hingehen, weil du einfach dann
ich musste nicht mehr hingehen, weil natürlich die Leute ein Erlebnis gehabt haben, was sie nicht gekannt haben. Sie kannten die kirchliche Trauung und die freien Trauungen, die sie hatten, waren, ich sag jetzt mal, und da will ich gar kein schlecht reden, aber der Klassiker, es steht vorne ein Redner oder eine Rednerin mit einem Buch in der Hand und liest ab.
Mhm.
Ich lese nicht ab, ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle ihre Geschichte. Und wenn am Ende dann die kritische Oma, um Gottes Willen, du kannst doch nicht in der Kirche heiraten, was machst du denn mit so einer freien Trauung, wenn am Ende diese Oma zu mir kommt und sagt, ich habe noch nie so eine schöne Trauung erlebt, das war so schön und ich habe das Gefühl gehabt, dass du das Paar schon seit Ewigkeiten kennst, dann hat man alles richtig gemacht.
Ja, definitiv. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist schon, ich habe ja jetzt auch schon die eine oder andere Hochzeit miterlebt, unter anderem auch mit freie Trauung.
Mhm. Und wie war deine Erfahrung?
Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie viel es waren, bei denen es freie Trauungen waren. Ich muss sagen, bei einem unserer besten Freunde war das eine sehr, sehr schöne freie Trauung. Wurde auch musikalisch begleitet. Er hat zwar die Trauerrednerin nicht gesungen, aber es wurde trotzdem begleitet von einer Sängerin, die dann auch live mit dem Klavier, Piano gespielt hat und dann dazu gesungen hat.
Mhm.
Das lag aber tatsächlich daran, dass, glaube ich, die Trauerrednerin halt nicht singen konnte, sonst hätte sie es bestimmt selber gemacht, aber die hat den Teil ihres Jobs, also die freie Trauung hat sie super gemacht. Und das war auch sehr, so wie du es ein bisschen beschrieben hast gerade, so dieses, es wurde gelacht, es wurde aber auch mal wieder dann emotional, und das finde ich auch wichtig, diese Höhen und Tiefen. Ich hatte aber auch schon tatsächlich den Fall bei einer Hochzeit, bei der ich gearbeitet habe als DJ. Da hat der Trauredner gedacht, der ist Stand-Up-Comedian.
Oh nein.
Ja. Also es war kurz lustig, weil man dachte so, jo, okay, so ist mal was anderes. Mhm. Aber leider hat er genau diesen Punkt getroffen, beziehungsweise nicht getroffen, den du gerade erwähnt hast. Es hat sich nach 3-4 Minuten nämlich so angefühlt, als würde er da seine Show machen. So.
Und das ist halt so schade.
Und das war wirklich schade, ja.
Ja, ich meine, aktuell sprießen ja die Trauredner wie Unkraut aus dem Boden. Das macht natürlich auch was mit den Preisen. Ne? Also die Preispolitik hat sich da verändert. Ich habe dann irgendwann entscheiden müssen, ich gehe nicht runter von meinem Preis. Denn letztlich bezahlt man einen Trauredner ja auch für die Erfahrung. Also was kann ich denn an Hochzeitserfahrung mitbringen? Ich kann 15 Jahre Hochzeitsexpertise mitbringen.
Man kann auch für die Erfahrung bezahlen, wenn es vorbei ist. Dass man sagt, das war keine gute Erfahrung, weil ich viel Geld lag gelassen. Aber
dann in dem Fall wahrscheinlich weniger.
Aber ich glaube halt jemand, der da vorne steht und über sich selbst spricht, der hat noch ganz viel zu lernen in meinen Augen. weil die Hochzeitsbranche, die Branche, die ist ja auch schon so ein bisschen speziell. Das merkst du wahrscheinlich als DJ auch, ne? Also im Club aufzulegen ist ja eine ganz andere Sache. Da feiern dich die Leute vielleicht. Die freuen sich vielleicht auf DJ XY, ja? Bei einer Hochzeit, die freuen sich auch auf den DJ, die freuen sich auch auf den Sänger, aber die wollen einfach eine geile Zeit haben. Mhm. Das ist denen völlig bums, ob du bei The Voice dabei warst, ob du da gewonnen hast, ob du der DJ von Vorprogramm Schieß mich tot bist. Das interessiert die alles nicht. Ja, die haben, wenn sobald die irgendwie ihre 10 Bier gesetzt haben, wollen die eine geile Zeit haben. Und du musst als DJ ja auch die Gabe haben, viele Generationen abzudecken mit unfassbar vielen Musikgenres. Mhm. Das ist ja nicht wie im Club, wenn du sagst, okay, du bist im Hip-Hop-Club, dann spielst du halt nur Hip-Hop-Zeug. Ich weiß nicht, ob du damals im Natrix warst.
Ja, klar.
Ja, klar. Ja, hing ich ja auch ständig ab, ne?
Natürlich.
So, und da gab es einen gewissen
Musikstil. Tobi versteckt sich gerade in seinem Sessel bei den Erinnerungen ans Natrix.
Du warst er glaubt
aber auch.
Wo bist denn du immer abgestiegen, wenn nicht auch im Natrix? Und sonst? Und wo noch?
Tobi war immer mit mir unterwegs. Der war überall da, wo ich auch war.
Nee, wer da genauer eintauchen will, kann sich die Folge vom DJ Jalen anhören.
Schöne Grüße an Fabi.
Ja, genau, da
schöne
war ja auch
Grüße
schon
an Fabi.
Ja. Da haben wir das Ganze schon mal ein bisschen aufgerollt, ja? Unsere musikalische.
Ja, da haben wir auch gesagt. Was du gesagt hast, ne? Das ist halt ein spezielles Genre,
das er
bedient hat und das er teilweise auch bis heute bedient, aber er hat auch gesagt, die Zeiten haben sich geändert, aber gerade er steht ja auch für eine gewisse Art von Party und für eine gewisse Art von Musik, die er gespielt hat und das ist, und gerade da im Natrix, das waren ja legendäre Partys, weil jetzt sind wir da auch wieder, das so den Ami-Bezug hatte auch und so weiter,
genau.
Ne? Dass es auch ein bisschen anders war als andere Clubs.
Mhm.
Dementsprechend, ja.
Und der ist auch immer noch unterwegs in dem Bereich, ne?
Ja.
Also ich meine, der Kerl sieht halt einfach auch immer noch so aus wie vor 20 Jahren. Der wird einfach nicht alt. Der sieht immer noch genauso gut aus.
Ich wollte aber jetzt dazu sagen, dass er nicht nur die Musik
aus.
Von vor 20 Jahren spielt. Der hat sich auch weiterentwickelt.
Ja, ja. Musikalischer
hier. Nein, Spaß. Aber nee, das ist so.
Ja, aber komisch, dass wir uns nie begegnet sind.
Wer weiß.
Vielleicht.
Wir sind uns bestimmt begegnet. In irgendeiner Folge hat Tobi mal gesagt, dass bestimmte Jahre uns einfach nur einen Nebel umgeben hat.
Ja, nee, ich sag immer, dass gewisse Jahre sich im Nebel befinden.
Oder so, genau so. Die gewissen Jahre befinden sich im Nebel, weil wir uns. Das hört sich jetzt verschlimmern, dass wir uns an nichts erinnern. Nein, das nicht.
Das stimmt nicht an nichts.
Genau.
Aber ein paar Sachen fehlen
halt. Ein paar Sachen fehlen definitiv. Aber wie du das gerade gesagt hast mit dem DJ, das stimmt schon. Also ich habe das ja auch gemerkt. Und das glaube ich, deswegen wollen auch viele, was heißt wollen, aber deswegen sagen auch DJs oft so, dass die gern, oder die gerne in Clubs auflegen oder gerne auf Partys auflegen, jetzt selber auch von sich sagen, dass sie nicht unbedingt gerne ein Hochzeits-DJ sein möchten.
Ja.
Oder
der Fabi auch können. Gesagt, der hat gesagt, der macht prinzipiell eigentlich keine Hochzeiten, außer es ist ein Paar, die genau
das haben das,
diese Genre,
genau die nämlich damit das verbinden und aus dieser, ich sag jetzt mal Szene kommen oder sowas oder aus dieser Richtung kommen, wo er weiß, das funktioniert da auch, weil das, was er im Natrix macht, und das macht man auf einer Hochzeit, und du hast ja gesagt, verschiedene Generationen, da wird dann halt irgendwie schwierig. Ja. Wenn er weiß, das passt, dann hat er gesagt, macht das schon, aber im Grunde ist es nicht so sein Gebiet.
Ja, es macht auch Sinn, das dann abzulehnen.
Total.
Also ich kriege ja auch ganz oft Anfragen von DJs, so hey, ich bin der und der DJ und ich habe schon in den und den Clubs aufgelegt und magst du mich nicht auch für deine Aufträge verbuchen? Ja, für Hochzeiten oder so. Ja, hast du denn schon mal auf Hochzeiten gespielt? Ja, nee. Schwierig.
Ja.
Ne? Also, weil ich finde, Hochzeiten sind einfach eine ganz andere Kiste. Wirst du wahrscheinlich bestätigen können. Ne?
Definitiv. Also ich drehe es eher sogar um. Also ja, das beantworte ich mit ja und ich drehe es sogar noch um. Ich würde oder habe mir bis jetzt auch nie angemaßt, in einem Club aufzulegen. Also würde ich auch nicht wollen.
Ich dachte, dass du vorher Club und so gemacht hast, nach deiner Rap-Soul-Zeit.
Nein, gar nicht.
Echt nicht?
Nein. Ich war immer nur, ich stand oft im DJ-Pult.
Ich auch.
Hast zugeguckt.
Tobi auch. Und wir haben
hast die Platten getragen.
Genau,
Plattentaschen. Ich habe auch schon Fabis Platten getragen.
Wir haben sehr viele Plattentaschen getragen. Wir haben auch sehr viele Freigetränke dadurch natürlich konsumieren können, wenn man neben dem DJ steht.
Bezahlung.
und tatsächlich, das ist aber trotzdem noch ein Fleck in meiner Vergangenheit, wo ich mich manchmal ärgere darüber, dass ich mir denke, so, wir haben so viel Zeit wirklich neben DJs verbracht, in DJ, wie heißt das jetzt?
DJ Booth.
DJ Booth, genau. Wo ich mir immer gedacht habe, so, warum hast du da nicht ein bisschen mehr aufgepasst, dir ein bisschen mehr abgeguckt, sage ich jetzt mal von der Technik,
ja,
ne?
Ja, ja.
Und ein bisschen mehr auch das auch dich probiert, weil es hätte bestimmt, also hätte ich das mir ein bisschen angeeignet damals schon, hätte es bestimmt Kollegen und Freunde gegeben, die gesagt hätten, so ja, mach doch mal hier eine halbe Stunde.
Ja, aber ganz im Ernst, also wir sind ja, und das muss man jetzt ja sagen, das zeigt ja auch wieder, dass wir ein bisschen reifer sind. Aber als wir in die Clubs gegangen sind, wurden halt mit Platten aufgelegt.
Ja.
Das heißt, das ist ja nochmal ein ganz anderes Auflegen. Mhm. Also
genau.
Als die Zeit dann kam, ja, waren wir auch noch unterwegs, wo dann halt nach und nach mit Rechnern aufgelegt wurde und alles. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer gewesen damals, von, auch rein von der Technik her.
Ja, also auch vom Finanziellen. Also ich meine, das war ja auch ein krasses Investment, ja, die ganzen Platten zu bestellen und zu kaufen. Ne? Also das, heute startest du, glaube ich, viel leichter als damals. Ne?
Das ist ja, da sind wir wieder beim allgemeinen Problem, weil heutzutage, also was heißt Problem? Das ist immer so zwei Seiten der Medaille. Ne? Auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, viel leichter Zugang zu bekommen zu den Sachen und auch deinen Traum zu leben oder dich zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite hast du dann, wie du es eben gerade auch gesagt hast, viele Leute, die dann auf den Markt strömen und praktisch sagen, okay, sei das jetzt ein Fotograf, sei das jetzt ein DJ oder Redner oder irgendwas anderes, wo dann halt die Preise runtergehen, weil die das einfach probieren. Bei den manchen klappt es, bei den manchen nicht, aber das ist dann auch wieder so ein, ja, wie gesagt, es ist einfacher zu sagen, ich mache jetzt DJ und dann gucke ich mir ein paar YouTube-Videos an. Ich sage es mal in Anführungszeichen, weil für mich zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, dass ein DJ diese Stimmung lesen kann, zum Beispiel. Das kannst
gerade
du
auf
halt
einer Hochzeit, ja.
So nicht lesen, auch im Club auch, aber auf einer Hochzeit hat das nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt, sage ich mal. Wenn du im Club hast, okay, dann hast du halt, dann kriegst du sie wieder irgendwie, weil die sind ja zum Tanzen da, aber auf einer Hochzeit bist du ja auch nicht in erster Linie vielleicht zum Tanzen da, sondern zum Feiern, und das Tanzen gehört dazu, aber du musst da schon viel mehr irgendwie an den Schnürchen ziehen, um zu sagen, okay, du hast vielleicht nur 50 Leute oder 100 Leute, und dann eine Tanzfläche voll zu machen, da musst du halt schon ein bisschen mehr zaubern, als wenn du sagst, du hast 500 Leute im Club und dann wird, wird schon mal die Hälfte tanzen. Oder.
Ja, bei der Hochzeit geht ja immer Schlager.
Ja, ja.
Die sagen alle immer so, nein, bloß kein Schlager. Doch, und dann am Ende...
Trotzdem. Geht trotzdem.
Also ganz ehrlich, wenn spätestens wenn die 10 Bier-Intos haben und sich da einen reingeschallert haben, dann läuft doch immer Schlager, oder? Schlager, Neue Deutsche Welle, läuft immer.
Der pure Megamix, der muss
klar, den haben wir auch schon rauf und runter gesungen. Also da musste ich mich echt umgewöhnen, ne? Weil das war, man muss dazu sagen, ich bin als Kind mit meinem Vater, der ja auch sehr musikalisch war, wie ihr wisst, aufgewachsen mit Marvin Gaye, The Temptations, Stevie Wonder, Michael Jackson, ne, so diese ganze Motown-Szene, das war so meine Musik. Ich kannte nicht das Fliegerlied, ich kannte all das, was Schlager ausgemacht hat, Andrea Berg und Co., das war absolutes Neuland. Und als ich dann mit den Hochzeiten anfing und ich abends dann mit einem Party-Duo oder Trio live gesungen habe, dann wollten die ja aktuelle Chartmusik. Ja, das heißt, ich habe meine Chartmusik gesungen, das war völlig in Ordnung, und habe mich so ein bisschen so auf Lauryn Hill, so, wo auch so ein bisschen Rap-Parts dabei waren, das war immer so ein bisschen mein Ding. Aber dann war unser Set zu Ende und DJ hat dann halt immer,
den Rest
Schlager gemacht und den Rest gemacht. Ne? Also ich hatte dann so keine Berührungsgeschichten. Aber irgendwann fing das dann doch auch an, dass einige Paare dann gesagt haben, so, ach ja, so ein bisschen Schlager und Neue Deutsche Welle fänden wir ganz gut. Und da musste ich mir echt so ein bisschen was draufpacken. Ne? So Pur-Hitmix und Helene Fischer-Hitmix und so Geschichten halt. Ne?
Und das singst du dann auch?
Das habe ich damals gesungen, ja, vor ein paar Jahren noch. Ja. Jetzt nicht mehr. Also jetzt bin ich da raus. Also ich biete das gar nicht mehr an. Die Mutti wird älter. Du bist ja auch Familienvater. Ja, und ich glaube, dass sich viel einfach ändert, wenn du Familie hast. Jetzt habe ich 3 Kinder, die sind alle noch sehr klein. Und es ist anstrengend. Ich habe die Kraft nicht mehr, bis nachts um 3 den Partyclown zu spielen. Und ich will es auch nicht mehr. Das ist wie, ich habe das Gefühl, als ich 40 wurde, das war wie so ein Abschnitt in meinem Leben zwischen 30 und 40, da habe ich gewisse Dinge gemacht, und dann auf einmal haben gewisse Dinge einfach aufgehört zu existieren für mich. Ne? Und man entwickelt sich halt weiter. Das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, aber das war eine coole Zeit, und jetzt habe ich ganz viele tolle andere neue Projekte, die ich einfach angehen möchte, und die brauchen Zeit, und mit 3 Kindern hat man ganz wenig davon. Das heißt, man muss es natürlich auch echt channeln, ne? Dass es am Ende dann das Output gut wird.
Okay, das heißt aber, genau, du hast gesagt, seit vor 3 Jahren, sagen wir mal grob, hast du ich sage einfach mal, aufgehört mit dem aktiv auf Hochzeiten singen zum Beispiel?
Ja, so vor, ja, so vor Corona tatsächlich. Okay. Ja, genau. Das. So. Und Corona war tatsächlich auch so ein bisschen so ein Schlussstrich. Mm. Ne, weil dann ging ja auch nichts. Ne? Also wir konnten keine Hochzeiten machen, es gab keine Veranstaltung.
Ja, singen und war verboten.
Singen war verboten. Also wir durften, also nur nicht mal Gesangsunterricht, gar nichts ging, ja. Und da ist so ein bisschen was kaputt gegangen, glaube ich, auch. Ich habe dann gemerkt, am Anfang war es scheiße und irgendwann war dann so die Feststellung, ich vermisse das gar nicht.
Mhm.
Und dann habe ich die Zeit tatsächlich ganz intensiv genutzt, um mich fortzubilden und arbeite jetzt ganz viel so mit Social Media. Also ich mache ganz viel so Social Media Management, betreue Instagram-Kanäle, schreibe Werbetexte, mache ganz viel so mit künstlicher Intelligenz und sowas. Und das war so ein bisschen mein Sidechick in der Zeit. Und das hat gerade so ein bisschen Überhand tatsächlich zur Musik.
Okay, das heißt aber, dass du dann jetzt während der Corona-Phase, in der du jetzt ja quasi deinen normalen Job, den du davor gemacht hast, konntest du ja nicht ausüben.
Mhm.
Ich glaube, wenn das jetzt, ich sag jetzt mal, hart, kannst du mich ja dann vielleicht gleich korrigieren, aber wenn das jetzt das einzige Standbein gewesen wäre, das du hättest oder hattest, wäre es ja schon kritisch geworden, wenn du plötzlich keine freien Trauungen mehr machen kannst.
Nee,
oder?
Tatsächlich nicht, weil ich zum aktuellen Zeitpunkt immer noch bei meinem Arbeitgeber festangestellt bin. Also bei der Fluggesellschaft.
Ach, immer noch?
Ja, ich bin da immer noch angestellt und ich kriege da quasi volles Gehalt bei nicht fliegen müssen. Seit 3 Jahren.
Suchen die da noch Leute?
Ja, dazu müsstest du Muttermilch produzieren.
Ach so,
ja, echt? Also ich bin quasi in der Stillzeit offiziell.
Ja.
Das heißt, du wanderst automatisch ins Berufsverbot, kriegst volles Gehalt bei nicht arbeiten müssen. Und das war so ein bisschen Lifesaver. Also ich hatte immer volles Grundgehalt. Das ist, ich war zwar in Teilzeit, es war jetzt nicht so üppig. Also ich hatte schon auch hier und da so Schwierigkeiten, Rechnung zu bezahlen, weil letztlich verlässt man sich ja auch auf den Luxus, weil man ein gewisses Einkommen hat.
Ja.
Ne? Und mein Haupteinkommen war halt einfach die Singerei und die Hochzeiten und die sind einfach weggebrochen.
Mm, okay.
Aber die Fixkosten wurden Gott sei Dank immer durch die Festanstellung gedeckt. Das heißt, ich hatte nicht so einen Sweat, ja. Also ich war klar 3 Wochen irgendwie auf der Couch gesessen, habe geheult, so, was soll das jetzt und wann geht es vorbei? Und ich habe aber relativ schnell durchgeblickt und gecheckt, okay, das ist nicht eine Sache, die irgendwie übermorgen vorbei ist.
Mm.
Das wird hier eine richtig hässliche lange Sache und habe die Zeit relativ schnell genutzt und ich glaube, ich war da sehr resilient und ich glaube, das ist auch das Geheimnis dieser Zeit gewesen für viele Künstler, dass ich einfach viele Interessen hatte und all das, was ich mal gelernt habe und studiert habe, rangezogen habe und geguckt habe, okay, wenn das jetzt nicht geht, dann nutze ich meine Ressourcen, meine Stimme, mein Können, mein Schreiben in anderen Branchen.
Okay.
Und habe ein halbes Jahr später ein neues Unternehmen gegründet und mache seitdem 2 Unternehmen sozusagen. Neben deine Traumhochzeit gibt es jetzt auch dein digitales Leben. Und das beschäftigt sich halt mit, ja, was mache ich so viel? So Alexa-Programmierungen oder Social-Media-Kanäle eben betreuen, Werbetexte, viel Voice-Over, Werbung sprechen, solche Sachen halt. Ne?
Mhm.
Also im Prinzip das Rad gar nicht neu erfunden, aber nicht da gesessen und geheult.
Mhm.
Ich kann jetzt nicht mehr singen. Ja, hilft dir jetzt aber nicht, mein Freund. Also guck halt, was du noch anderes machen kannst und schau, wie du dich neu aufbaust. Und dann habe ich ein bisschen was investiert und habe eine Fortbildung gemacht, mehrere Online-Kurse und zack, neue Webseite aufgezogen und dann lief das.
Siggi würde jetzt sagen, gut, Siggi würde sagen, ein richtiger Tausendsasser, weil er ungern gendert. Aber Tausendsasserin ist es ja dann eher.
Ich gender auch nicht so gerne.
Ja.
Ich habe trotzdem alle lieb, aber ich gender nicht so gerne. Weil ich find, das macht irgendwie die Sprache so komisch.
Ich finde es manchmal, manchmal anstrengend. Gar nicht, ich finde es gar nicht schlimm oder schlecht, sondern ich finde es ist schwer manchmal.
Ja, ich finde. Soll ich also sagen, wann das schwer ist? Wenn ich zum Beispiel für einen Kunden in 10 Sekunden Radiospot schreiben muss und die suchen neue Bewerber. Und ich muss jede Position gendern.
Ja.
Das frisst mir so viel von meinen 10 Sekunden Zeit, dass ich kotze. Ist echt ätzend.
Ach so, also, weil der Clip ja nicht länger als 10 Sekunden sein darf,
richtig,
ne?
Ja, richtig, genau. Und manchmal komme ich halt über diese 10 Sekunden, weil ich halt gendern musste. Mhm. Ja, ich kann es aber auch nicht weglassen, weil es halt eine gesetzliche Vorgabe ist. Ja, ne? Ist schwierig.
Aber du kannst es doch schneller abspielen dann.
Ja, ich meine, es gibt ja gewisse Standards. Ja?
Ja.
Ich weiß nicht, ob du amerikanische Werbung kennst, aber die sprechen da ja immer super, super schnell.
Yeah.
Ne? Und das wird ja immer so ein bisschen beschleunigt. Und ja, das macht genau. Man in Deutschland aber nicht.
Doch, warte.
Bestimmt bei
also
Fragen
mal.
Sie den Arzt oder Apotheker.
Danke, das wollte ich gerade sagen.
Wie?
Das wollte ich gerade sagen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte den Arzt. Das ist 100% schneller.
Ja, stimmt.
Das kann ich sogar bezeugen. Ich kann,
genau. Weil du so schnell redest.
Nein,
aber das ist ja dann schon gar nicht mehr, das gehört ja schon gar nicht mehr zum Spot. Das ist ja dann schon fast so ein Disclaimer.
Aber es muss rein.
Das Kleingedruckte,
aber warte,
nur gesprochen.
Es muss rein und auch das ist sogar meistens eine männliche Stimme, ne? Obwohl, nee, es gibt auch weibliche. Doch, es gibt beides. Achtet mal drauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Schreibt es
in die Kommentare, ob das mehr Männer oder mehr Frauen gesprochen haben. Aber tatsächlich kann ich das bezeugen. Ich habe nämlich auch mal ein ganz kleines Praktikum in einem Tonstudio gemacht und deren Hauptaufgabe waren zum Beispiel auch Werbeclips und die vertonen. Und dann musste ich zum Beispiel... ich habe dann zum Beispiel auch Sprecher und Sprecherinnen aufgenommen, die quasi vorsprechen. Also die haben Texte bekommen, ich habe die einfach nur aufgenommen.
Ja.
Die wurden dann abgespeichert und mit Namen, mit Alter oder sowas.
Ach,
und dann
haben wie die so auch, eine Casting-Kartei.
Genau,
so.
Wie eine Kartei. Und die haben auch verschiedene Dialekte, wenn sie das konnten, gesprochen und so. Und dann, wenn dann eine Firma gesagt hat, hey, wir brauchen jetzt eine Frau, keine Ahnung, Mitte 20, also es gibt ja auch Leute, Frauen, die älter sind, aber die können klingen wie eine Mitte 20-Jährige, also von der Stimmfarbe her. Wir brauchen eine Frau, die Mitte 20 klingt und den Dialekt sprechen kann. Dann hast du halt eine Art Datei in Form von Audio-Dateien durchgehört und hast geguckt, okay, welche Stimme könnte dann dafür passen. Und dann hat man da welche rausgesucht. Und da saß ich auch mal neben einem Toningenieur, der im Studio gerade einen Werbespot gemischt hat für eben so eine Apotheke oder irgendein Arzneimittel. Und der hat mir dann auch erklärt, dass Werbespots im Fernsehen oder auch im Radio nur eine gewisse Länge haben dürfen oder können, wegen den Kosten auch. Ne? Also
ja, also wenn der Kunde das bezahlt, dann kann der natürlich auch 20 Sekunden haben.
Ja, genau.
Ne?
Es ist eine Preisfrage. Und wenn aber jetzt der Kunde sagt, okay, wir haben nicht genug Geld, der darf nur 15 Sekunden sein, der Spot, und du musst dann halt noch diesen Apotheker hinten reinkloppen mit Nebenwirkungen und so, dann wird der manchmal schneller gedreht. Deswegen ist das manchmal in so manchen Werbespots extrem schnell oder halt manchmal normal oder relativ normal. Aber auch das hat ja irgendwann mal ein Sprecher eingesprochen. Ich glaube nicht, dass seine Intention war, das so schnell zu sprechen. Der hat das ganz normal gesprochen, es wird immer schneller gemacht.
Ja.
Es gibt ja sogar Leute, und da gab es auch einen Aufschrei, Entschuldigung, wenn ich jetzt da reinkriege.
Ja, kein Problem. Ich war fertig.
Dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel bei Hörbüchern.
Ja. Doppelt so schnell.
Ja, in schnellerer Geschwindigkeit abzuspielen, weil das halt das ganze Ding so ein bisschen kaputt macht.
Ich finde es auch schlimm. Also bei Sprachnachrichten
halt
finde ich es okay.
Extrem lame, ne? So richtig langsam.
Ja, Hörbücher? Kommt drauf an, aber.
Ja, oft, ja.
Aber ich glaube, es gehört ja auch dazu, dass sie so ein bisschen betonen da oder ein bisschen.
Ein bisschen runterkommst auch, ne?
Ja. Boah, ich glaube, das ist in doppelter Geschwindigkeit. Ich würde es mir nicht anhören.
Ist auch anstrengend, finde ich. Also schnelles Sprechen sich anhören zu müssen, das ist auf Dauer, glaube ich, echt anstrengend.
Du musst ja auch verarbeiten, muss er sagen. Also ich meine.
Aber das war ein Wunsch, gell, dass diese Option gibt.
Nee, es gab einen Aufschrei, weil es das gab.
Ach so, weil es gemacht wurde und die Leute haben gemeint, das kann ja nicht sein, dass ihr das zulasst.
Ja, eher die es gemacht haben.
Aber heute kann man doch alles mit doppelter Geschwindigkeit anhören. Ja, also YouTube-Videos, alles mögliche.
Stimmt,
doch,
Sprachnachrichten.
Ne? Sprachnachrichten, WhatsApp, großartig. Als das kam, dachte ich, geil. Also ich meine, es ist so, glaube ich, so ein Mutti-Ding. Da kann halt schon mal eine Sprachnachricht auch mal so 9 oder 10 Minuten dauern, wenn ich mit meiner Freundin
das,
so...
Das habe ich noch nie verstanden.
Wow. Doch, soll ich euch sagen, warum?
Ich bin gespannt.
Doch, das gibt einen ganz, ganz klaren Grund dafür.
Jetzt bin
Weil,
ich gespannt.
Wenn meine Freundin mich anrufen würde, dieses Gespräch mit Sicherheit nicht 10 Minuten dauern würde, sondern irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, und ich habe keine Zeit für eine halbe Stunde, Stunde zu telefonieren.
Okay.
Und der Vorteil bei dieser Sprachnachricht ist, die so lange dauert...
Ja.
Da kann ich mal pausieren, weil ja immer irgendein Kind entweder an der Brust hängt oder mir am Bein klemmt oder sich die Windeln vollgeschissen hat. Ja, das kann ich immer mal zwischendurch abhören und dann ist es mir völlig bums, ob die Nachricht irgendwie 5 Minuten dauert oder 10 Minuten dauert, und dann mache ich doppelte Geschwindigkeit und dann weiß ich ganz, ganz viel von meiner Freundin und hätte diese Information nicht, weil ich gar keine Zeit habe, irgendwie eine Stunde zu telefonieren.
Okay, also ist der Grund dafür, dass du... Okay,
deshalb genau. Liebe ich diese Sprachnachrichten, ja, wirklich. Die können auch lange sein, es ist egal.
Ich hab's verstanden. Weil der Gedanke ist der... Deswegen gehst du bei mir nie ans Telefon oder selten ans Telefon, Tobi. Nee,
tatsächlich arbeite ich auch noch.
Genau. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die finden dann keinen Punkt. Ne? Ja. Du weißt ja. ganz Hallo. Genau, die rufen
Danke
an.
Für die, ja, hier bin genau.
ich. Nee, die rufen dann an und ja. dann weißt du ganz genau, oh scheiße, wenn ich da jetzt dran gehe, das ja. dauert keine 2 Minuten.
Also meistens gehe ich ja dann noch dran und sage ihm direkt, ich habe aber nicht so viel Zeit. Ja. Und das muss ich ja direkt am Anfang betonen, dann sagt er, ich brauche nicht lange. Okay, 17 Minuten.
Ja, ja.
Das ist halt so,
ja.
ich weiß, das ist halt
so ein Erfahrungswert. Kurz nur kurz.
Ja, ja.
Manchmal kann ich halt nicht dran gehen. Wie gesagt, ich bin ja
okay, dann da war jetzt eine Frage.
Ja, frag.
Dann weiß ich das ja jetzt. Und dann
ich arbeite, cool.
Aber deshalb sind das ja die Sprachnachrichten geil.
Gut, dann machen wir das jetzt anders. Ab jetzt schickst du einfach
17 Minuten Sprachnachrichten.
23 Minuten Sprachnachrichten. Guck mal, du kannst sie auf doppelter
Geschwindigkeit.
Du kannst sie auf doppelter Geschwindigkeit abspielen, dann sind es noch 16 Minuten.
Ja, das Problem ist da wieder.
Nee, doppelte ist dann ja die Hälfte.
Ja, sorry, ich habe mich verrechnet gerade.
Nee, aber das Problem ist da, Sprachnachrichten auf der Arbeit sind für mich immer furchtbar. Auch dann kriegst du eine Sprachnachricht, 6 Sekunden. Denke ich mir, okay, aber für die 6 Sekunden gehe ich jetzt raus, weil ich sitze nicht allein im Büro. Oder ich setze mir jetzt die Kopfhörer auf. Also für mich sind Sprachnachrichten auf der Arbeit noch schlimmer, als wenn ich mal 5 Minuten telefoniere. Aber es sollte halt nicht so lange dauern.
Ja, ich weiß.
Nur aber kurz, dauert auch nicht so lange.
Okay, dann
das ist halt immer gelogen bei dir. Da,
aber dann auch noch mal eine kleine Kritik an eine 6 Sekunden Sprachnachricht. Das mache ich nie. Meine sind immer mindestens...
Oh, mache ich schon. Weil die Sache ist ja die, wenn du dann gerade wirklich zum Kopierer gehst, sage ich, ja, alles klar, ich bin nur heute Abend um 7 da. Zack, weil dann dauert es länger, wenn ich das tippe und ich kann es kurz machen, wenn ich zum Kopierer laufe oder sowas.
Aber du kannst ja einfach nur einen Daumen hoch zurückschicken.
Ich hasse Daumen hoch.
Dann
soll ich dir sagen, warum?
So
dann den Party-Smiley.
Nein, es ist so, ich schreibe eine E-Mail, die ist, was weiß ich, wie viele Seiten lang. Ich habe einen Text geschrieben, den ich gerne Feedback dazu habe. Und dann schreibt mein Chef einfach einen Daumen hoch. Daumen. Naja, gut. Für mich ist es letztendlich dann auch so okay. Aber dann kommt für mich schon wieder die Frage. Der Text kann nicht 100%, also vom Inhalt her. Da ist ja immer irgendwas so, wo man sagt, okay, vielleicht ich schicke den Text jemanden über ein Thema, wo er viel tiefer drin ist als ich. Das heißt, da fehlt bestimmt irgendwie mal, wenn es nur ein Satz ist oder ein Wort ist, dass das ein bisschen mehr Fleisch bei der Sache ist. Und dann sage ich mir, hat er es jetzt gelesen? Mhm. Überhaupt? Oder nicht? Hat er keine Zeit? Oder Daumen hoch? Also ich nehme das dann und das Ende vom Lied ist, ich gucke mir den Text nochmal genauer an und frage vielleicht sogar nochmal einen anderen Kollegen oder sowas. Aber Daumen hoch ist für mich immer so, also natürlich bei einer Sprachnachricht oder ich bin jetzt auf dem Weg und ich kriege einen Daumen hoch, dann ist das für mich alles cool. Aber bei so manchen Sachen sag ich mir so, hätte ich gerne so, lass mal 2 Sätze schreiben
dazu. Ich habe auch kurz gedacht, du sprichst über mich, weil an der Stelle möchte ich nochmal einen kleinen Appell starten. Und zwar, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt zu jeder Folge eine wunderschöne Folgenbeschreibung. Ernsthaft. Bei dem einen oder anderen Anbieter ist das automatisch offen, aber bei Spotify ist es leider irgendwie voll versteckt oder bei, ich weiß es nicht, also bei irgendwelchen Anbietern, bei denen man unseren Podcast hören kann, ist es irgendwie versteckt. Und der Tobi schreibt immer zu jeder Folge nochmal einen Text, der quasi auch so ein bisschen diese ganze Folge zusammenfasst. Über was haben wir gesprochen, was macht der Gast, warum ist der da gewesen oder sowas. Und die Texte sind immer alle super. Und er schickt mir die immer, so ein bisschen zum Absegnen. Deswegen dachte ich auch gerade, er spricht über mich, als er gesagt hat, seinen Chef.
So weit ist es noch nicht gekommen, mein Freund.
Aber als ich wusste, er sagt dann Daumen hoch, da wusste ich bin nicht gemeint, weil ich schicke ihm immer diesen Arm.
Du schickst ein Herz.
Nee, diesen Arm, der so stark.
Weißt wenn du? Er überhaupt reagiert.
Genau, aber meistens schicke ich diesen Arm stark und das ist für mich einfach so, ich habe es gelesen und ich finde den Text absolut stark.
Ja, das macht mir nichts aus. Das ist dann auch okay in dem Fall. Aber die Sache zum Beispiel ist, wenn in dem Text, was ab und zu vorkommt, Sachen drinne stehen, die praktisch Fakten sind. Also wenn ich meinen Text schreibe, dann ist das ein, ich sag mal so, in Anführungszeichen emotionaler Text, der ist zusammengefasst mit dem Abend, was mir gerade in den Sinn kommt und was wir so gemacht haben, wie der Podcast an sich. Es ist einfach ein cooler Text, der nochmal so ein bisschen als Anreißer für die Folge, damit man weiß, worum es geht. Die Sache ist nur, wenn da Sachen drinne stehen, keine Ahnung, wegen mir Namen oder Begebenheiten oder wann das war, dann wünsche ich mir einfach nur mal, weil ich mir dann vielleicht in manchen Sachen nicht sicher bin, ob das jetzt so stimmt, wie ich es geschrieben habe, weil ich es aus dem Kopf mache. Mhm. Und das dann nochmal kommt so, nee, aber der war nicht in der Band, sondern in der Band. Oder die schreibt man anders. Oder die schreibt man klein. Oder die schreibt man groß. Oder keine Ahnung, so Sachen. Aber das kommt ja zum Glück nicht so häufig vor. Nee, bei mir geht es darum, wenn es inhaltliche Texte sind, wo man dann sagt, okay, pass auf, ich habe jetzt gerade irgendwie einen Gesetzesentwurf bewertet oder sonst irgendwas, wo ich einen Senf dann dazugebe oder sonst irgendwas, wo ich dann sage, okay, aber du bist der Fachmann. Mhm. Und ich hab dann immer so ein bisschen im Kopf, dass ich eigentlich ein Gerüst liefere, wo man dann noch ein bisschen dran rumfeilen kann.
Plus ein bisschen mehr Feedback bekommt als einen Daumen hoch.
Ja, aber wenn das dann reicht, dann sage ich, okay. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ist ein bisschen oberflächlich oder sowas, dann ist es halt mein Punkt, weil ich dann in meinem Job halt so ein bisschen von allem weiß. Aber manchen Sachen, gerade wenn es um Termine geht, wo ich nicht dabei bin oder halt ein bisschen fachlicher wird, dann brauche ich halt noch mal ein bisschen mehr Input. Wenn ich das habe im Vorfeld, kann ich das natürlich einbauen. Aber wenn ich dann halt sage, so, ja, mach mal dazu was, hier, so, da, oder ich lese mir einen Pressetext durch und sage, okay, dann nehme ich da halt was raus. Aber es soll ja auch von uns so eine Komponente reinkommen. Und da hätte ich halt gerne von demjenigen, der damit zu tun hat, halt nochmal so einen Stempel und sagen so, okay. Oder ich habe einen anderen Kollegen, der guckt da drüber, der macht 2, 3 Wörter an manchen oder setzt mal einen Satz um oder macht nochmal einen Halbsatz dazu. Und das Ding hat eine ganz andere Gewichtung und Aussage zu dem Rest, der da drin steht. Weil die Einleitung und so weiter, das ist ja alles okay. Aber so manche Sachen oder Bewertungen oder sowas, oder einen Satz Hintergrund rein, das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Und da ist es halt manchmal so, ja, Daumen hoch, ja. Danke. Manchmal ist es dann so, das Geile ist im Hintergrund, sagst du, ja, da müssen wir mal einen Text zuschreiben. Und so sage ich mal, ja, habe ich letzte Woche veröffentlicht. Cool.
Genau, also da war der Daumen hoch.
Die Chefs haben ja auch immer viel zu tun, sind immer viel unterwegs, ist auch alles in Ordnung soweit. Nur manchmal für mich, als derjenige, der das dann macht, denke ich mir auch so, ja, ein bisschen mehr als ein Daumen hoch einfach.
Hast du das jetzt gehört?
Ich habe es gehört,
Er möchte mehr Liebe von dir.
Damit sage ich ganz offen und ehrlich, damit bin ich zufrieden, weil ich merke schon, dass ihm die Texte gefallen, weil er öfter auch sagt, so, schade, dass es nicht mehr Leute lesen. So. Ja. Aber das ist schon okay. Nur, wie gesagt, ich will ja auch nur die Absegnung, dass wir das dann auch folgefertig machen können und so weiter, weil das meistens der letzte Punkt ist, der dann fehlt, außer die Audiodatei von dir.
Ja.
Nee, aber
die dauert auch
darum geht es gar nicht. Aber wenn man so ein bisschen Feedback will, ich meine, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du machst eine 9 Minuten Sprachnachricht und hast auch ein paar Fragen drin oder erzählst irgendwas und dann kriegst du einen Daumen hoch zurück. Das ist dann auch so.
Ja, das nervt. Ja. Nervt mich genauso.
Dann kommt direkt die nächste 9 Minuten Sprachnachricht. Ja. Genau. Warum ist da nur ein Daumen?
Nee, natürlich hat der Daumen seine Berechtigung und sowas. Ich benutze ihn tatsächlich gar nicht. Ich nehme immer dieses Aloha-Zeichen oder wie das heißt. Hang loose, genau, oder sowas. Das ist halt, ist auch nichts anderes. Aber
dieser Surfergruß, ne?
Ja, ja. Genau. Das ist für mich einfach nur dieses so, ja, okay, ich hab's verstanden. Oder ja, ich hab's gespeichert und ich kümmere mich drum oder sowas. Das ist dann in den Fällen nur, wenn es dann um inhaltliche Sachen geht, sage ich ganz ehrlich, dann ist es dann doch ganz gern gesehen bei mir, wenn man dann mal kurz ein bisschen mehr. Oder wenn du mich mal kurz anrufst, wegen mir auch das, wenn es nicht zu lange dauert. Ja.
Ich kann aber noch eine Sache an der Stelle dazu sagen.
Oder dass du hast, glaube ich, noch nie gesagt, dir fehlt irgendwas in dem Text. Weil manchmal ist es auch ein bisschen länger her, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt aufgenommen und dann kommt die 2 Wochen später raus. Und dann versucht man sich zu erinnern an manche Sachen, die vielleicht noch cool gewesen wären, wenn die in dem Text drin stehen. Und dann schreibe ich irgendwas und dann, dass dann eine Ergänzung kommt, sagst du, ja, aber das haben wir doch auch gesagt. Ja, geil, okay, nehme ich noch mit rein. Das ist ganz selten, wenn überhaupt der Fall gewesen.
Ja, aber ich auch ehrlich, weil ich das einfach so hinnehme.
Aber vielleicht, weil er das einfach richtig gut macht und alles
genau, drin ist. Das wollte ich gerade sagen. Und das, so du hast es gerade angesprochen, das Thema, das will ich hier dann da nochmal kurz loben. Und zwar habe ich absoluten Respekt davor, dass, und auch gerade wenn es mal etwas länger her ist, dass man es schafft. Man muss dazu sagen, obwohl wir hier zusammen Podcast-Partner sind, hört dieser Mensch hier gegenüber von mir keine Podcasts oder wenig Podcasts und am wenigsten unseren eigenen.
So. Ich war doch dabei und ich habe doch viel deswegen, mehr als das zu hören. Ich habe doch jetzt hier die
genau,
die
deswegen, aber das ist ja der Respekt. Ich muss auch dazu sagen, ich höre mir auch meistens nicht nochmal eine ganze Folge an, sondern ich höre sie halt an, weil ich ja dann den Trailer daraus schneide und natürlich muss ich da den Großteil nochmal hören, weil ich halt da Sachen rausnehme und brauche und so, aber wobei ich jetzt manchmal so bei der einen oder anderen Folge von uns wir haben jetzt schon mehr als 2 Jahre, was auch Wahnsinn, aber gut, sind 2 Jahre jetzt, bevor wir angefangen haben. Ich habe mir letztens auch tatsächlich mal 1, 2 alte Folgen von uns komplett angehört. Ist komisch, aber ist
sieht man denn da eine Entwicklung?
Ja, ist ziemlich schlecht geworden. andersrum, glaube ich. Nein, andersrum. Wir sind auf jeden Fall, sage ich ganz ehrlich, sage ich ganz arrogant, wir sind auf jeden Fall besser geworden.
Ja, so soll das sein.
Genau, also auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Und wir haben ja auch damals schon viel Feedback bekommen, auch von Freunden, die es gehört haben, die sagten so, ey, guck mal, da könnte man vielleicht noch das machen oder das machen. So, das, da sind wir.
Man hat viel konstruktive Kritik bekommen, weil man ja überhaupt keine Erfahrung hat, wie das aus Spaß gemacht hat und immer noch aus Spaß machen. Und dann ist es, war das halt so, dass zum Beispiel, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, dass manchmal Sachen erklärt werden müssen, weil die Leute, das ja, die das hören, gar nicht kennen, weil wir den Menschen kennen und wir das zusammen gemacht haben, aber da fehlt ein bisschen Hintergrund. Und deshalb fragen wir manchmal nach, wenn wir es auch selber wissen, dass wir noch mal ein bisschen so Hintergrund da reinkriegen. Oder wir haben am Anfang ganz viele diese Füllwörter und und hier und da. Oder da haben wir auch immer so danach noch mal gesagt, das war vielleicht ein bisschen viel, das war ein bisschen wenig. Ich persönlich hatte ganz große Schwierigkeit, mich zu öffnen, tatsächlich am Anfang überhaupt so am Mikrofon zu reden und zu sagen,
hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Das, ja, aber es ist wirklich so gewesen.
Ja, das war schlimm. Die ersten vier Folgen hört man den Tobi nicht.
Das stimmt nicht, bei Moses habe ich mich ziemlich... Das war wirklich so, das war für mich fast so kurz vor einer Panikattacke, wenn die neue Folge rauskam, ganz am Anfang. Weil ich gedacht habe, war wirklich so. Wo ich dann gedacht habe, das hört jetzt jemand und ich öffne mich dann und dann lernen die mich kennen oder hören was von mir Persönliches und so weiter. Das hat sich sehr gewandelt. Das war natürlich auch ein Prozess, aber das sind so Sachen gewesen, die am Anfang
einen noch gehört haben. Aber ist das nicht großartig? Also ich finde, sich zu öffnen, sich Menschen zu öffnen, man kriegt doch so viel Tolles wieder zurück. Klar, die Angriffsfläche ist ja grundsätzlich größer.
Ja.
Ne, also man bietet einfach eine größere Angriffsfläche, wenn man sich anderen Menschen gegenüber öffnet. Aber so in der Summe, muss ich sagen, so von der Lebenserfahrung, ist doch durch dieses Öffnen, durch das Mitteilen seiner Emotionen und wie man so ist als Mensch, kommt doch eigentlich fast immer echt Tolles zurück. Und tolle Begegnungen, also andere Menschen, die dann vielleicht auch sehen, sagen, ach Mensch, sie hat sich geöffnet oder er hat sich geöffnet. Damit kann ich mich identifizieren. Dadurch entstehen wieder neue Dialoge. Das finde ich immer total spannend.
Das ist, glaube ich, auch genau der Lernprozess gewesen. Also in erster Linie auch natürlich mit den Gästen, dass man dadurch, wenn man sich öffnet, natürlich auch viel mehr zurückbekommt im Gespräch alleine. Dass man auch, dazu muss man dazu sagen, sich selber ein bisschen mehr akzeptiert und zu dem steht, der man ist einfach. Also in meinem Fall war das auf jeden Fall so. Und wo man dann halt auch ein bisschen selbstbewusster wird, auch zu sagen so, ja, wenn dir das halt nicht passt, dann hast ja halt du einfach Pech gehabt, dann hörst nicht oder so.
Dann halt nicht.
Dann halt nicht. Danke, Adi. Aber es ist wirklich mittlerweile so, dass ich die Mikros, es interessiert mich nicht mehr, dass das jetzt vor meinem Gesicht ist, sondern es interessiert mich, was du erzählst. Es hat mich von Anfang an interessiert, aber ich kann mich mehr öffnen, dazu was sagen oder meine Geschichte dazu erzählen oder was nachzufragen. Und ich habe richtig Spaß daran gefunden, das auch so zu machen, weil ich sag mal so, das Ergebnis, auch schon oft gesagt, aber für mich ist das Ergebnis, einen guten Abend gehabt zu haben und dementsprechend das so, die Geschichten mitzunehmen und diese Interaktion man geht jedes Mal aus dem Gespräch raus und hat was mitgenommen. Ne? Und das ist so das, was mir sehr wichtig ist. Und ich habe halt einfach auch gemerkt, dass es für mich besser funktioniert und dass ich mehr mitnehmen kann. Und das hat sich dann auch, sage ich mal, so hochgeschaukelt, dass man offener wird und dadurch mehr zurückkriegt. Und dann wird man selbstsicherer und selbstbewusster, was das Gespräch angeht. Und das war am Anfang wirklich, da war ich auf jeden Fall ruhiger und kontrollierter und habe mehr drüber nachgedacht. Mittlerweile rede ich einfach und manchmal vielleicht auch zu viel sogar tatsächlich. Aber am Anfang habe ich immer überlegt, was ich jetzt sage, wenn ich was sage. Und jetzt ist es so, wenn ich eine Frage habe und mich das interessiert oder ich was dazu zu sagen habe, dann mache ich es einfach. Und das ist, glaube ich, für mich die größte Entwicklung. Abgesehen davon, dass ich tatsächlich glaube, dass wir auch vom Sprechen her anders geworden sind. Weil am Anfang war das wirklich dieses Stockende und sowas in der Richtung. Und mittlerweile ist es, glaube ich, schon ein bisschen anders geworden.
Ich glaube, wenn man es selber mal hört, wie man sich anhört, dann werden einem erste gewisse Dinge oder fallen einem gewisse Dinge auf. Also ich bin auch so ein Typ.
An dem Punkt
für
bin ich noch nicht.
da sind wir so, wie gesagt, jetzt Folge 73, so bei 150. Sind wir dann wahrscheinlich so weit. Nee, ich habe, also was ich auch immer noch manchmal mache, aber das habe ich am Anfang, glaube ich, viel schlimmer gemacht, ist dieses, wenn wir hier sitzen und sprechen, dass ich so das Gefühl habe, ich muss meinen Gegenüber, also in dem Fall dann zum Beispiel euch beiden, ich habe sehr oft gesagt,
geil, geil, hast du mir gesagt.
Geil, cool, geil. Wow. Also immer das kommentiert.
Ja.
Aber wenn wir hier sitzen und uns quasi anschauen, dann reicht ja auch ein Nicken. Weil nicken zeigt dir, okay, der hört mir zu oder der hat's verstanden, aber wenn du halt auf so einer Aufnahme 47 mal, ja, geil, cool, hm, ja, hörst, ist halt irgendwann so, okay, kann man vielleicht dem Steve sein Mikro ganz kurz, hätte man mal in diesen 10 Minuten, wo Kim spricht, vielleicht muten können. So, dass man,
ich nicke ganz viel. Ja,
genau, ja, genau. Nee, weil das ist bei mir, ist manchmal immer noch da, so, dass ich das einfach, dass ich, es hat mal, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber eine Person, mit der ich definitiv einfach auf Kriegsfuß stehe seitdem, hat mal zu mir gesagt, Steven, mir passt das nicht, dass du immer sehr schnell respondest. Genauso wie du jetzt guckst, Kim, leider können es die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, habe ich auch geguckt. Ich dachte mir so, also erstmal habe ich das nicht verstanden, was ist das für ein Satzbau, was ist das für, du respondest sehr schnell. Ich so, okay, kannst du mir, also den hat es gestört, dass während er mir etwas erklärt, ich immer sehr schnell, oder während er das erklärt, sage, okay, ja, ja, ja. Aber für mich war das einfach nur ihm zeigen, okay, ich höre dir zu, ich habe dich verstanden, ich verstehe das, du hast recht mit dem, was du sagst. Mhm. Und dann mir zu sagen so, das stört ihn an mir, war für mich so, dann fick dich.
Hey.
Sorry, schöne Grüße gehen raus. An wen, namentlich sage ich nicht, aber ich glaube nicht, dass die Person jetzt hört. Aber Tobi weiß, von wem ich spreche, glaube ich, ne? Ja, gut. Das bleibt ein Geheimnis, Kim. Wir können es dir erzählen, wenn die Mikrofone aus sind.
Super gerne.
Ja,
ist ja auch keine, ich glaube, man kann es halt nie jemandem recht machen. Nein. Und das ist, sollte ja auch überhaupt gar nicht das Ziel von irgendjemandem sein. Du machst dein Ding, Tobi macht sein Ding, ich mach mein Ding und die Leute hören zu, gucken zu oder lassen es halt einfach bleiben. Ne?
Ja, deswegen hat sich dieses dann halt ja nicht sehr manifestiert.
Also mir ist es eigentlich immer sehr wichtig, dass wenn wir hier fertig sind und dann rausgehen, dass wir immer einen coolen Abend hatten und das Feedback vom Gast oder den Gästen halt immer positiv war bis jetzt.
Ja,
ja, im Endeffekt weiß man es dann nicht 100%, aber es war eigentlich vom Gefühl her eigentlich immer so, dass du sagst, ey, das war ein cooler Abend und das ist genau das, was mir dann in dem Moment wichtig ist.
Aber was hat euch denn bewegt, so einen Podcast zu machen, so mit Frankfurter Themen, Frankfurter Persönlichkeiten, Frankfurter Künstlern, was war denn so da der Hintergrund? Also wie kam das zustande? Saßt ihr irgendwann mal hier und sagt, ach, so ein Podcast ist ja nichts Falsches.
Also ich habe tatsächlich gesagt, wir brauchen noch so einen.
Ne? Genau. Wer braucht denn noch einen Podcast? War Tobis Frage auf meine Idee, einen zu machen. Ja. Darf ich vielleicht kurz?
Ja,
danke, du warst wirklich kurz. Tobi, stoppt die Zeit.
17 Minuten, Steve.
Ja, maximal. Ihr könnt es auch ab hier in doppelt. Ich mache es ab hier in doppelter Geschwindigkeit für euch. Das macht vielleicht wirklich auch Spaß. Nein, wir haben tatsächlich, hatten wir mal ganz kurz die Idee, auch ein YouTube-Projekt oder einen YouTube-Kanal zu machen, auf dem wir dann. Wir hatten da so eine Idee, ich will es jetzt nicht so groß ausführen und auch nicht vielleicht verraten, weil wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. Aber es war auch so ein bisschen Corona-bedingt, dass wir gesagt haben: okay, jetzt irgendwie draußen rumfahren, mit Leuten treffen, filmen. Videos machen ist einmal ein bisschen schwierig gewesen in der Corona-Phase. Plus, was wir dann aber auch festgestellt haben, relativ schnell ist, dass wenn man ein Videoformat macht, man auch echt sehr, sehr viel Arbeit hat. Weil es reicht nicht einfach irgendwie rumzufahren zu filmen, sondern schneiden. Tobi beschäftigt sich ja jetzt auch bei den Fotos mit damit, irgendwie mit Color Grading und dem ganzen Kram. Also es ist schon eine ganz andere Größe. Und dann habe ich gesagt, weil ich schon selber auch ganz gern den ein oder anderen Podcast höre, und eigentlich die Idee hatte, ursprünglich war es sogar so, dass ich eigentlich Monologe halten wollte über Stories von mir. Das war eigentlich wirklich die Idee, dass ich irgendwie lustige Anekdoten erzähle aus meinem Leben. Das haben wir sogar mal aus...
Das ist keine gute Voraussetzung für ein Wedding... Entschuldigung, Redner.
Was denn? Monologe oder was?
Ja, von sich selber.
Ach, von sich selber, genau. Wenn ich in dem Fall wär's, ich dachte vielleicht, das ist interessant, wenn ich einfach, weil ich habe auch ein paar Sachen aufgeschrieben mal tatsächlich und habe das auch meinem Freund rumgeschickt, die haben gemeint, so, ey, du solltest vielleicht ein Buch schreiben, so aus Spaß. Und dann dachte ich so, nee, das ist mir viel zu anstrengend, das irgendwie abzutippen weiterhin und so. Und dann habe ich gedacht, so, eigentlich wäre es doch vielleicht cool, das einfach aufzunehmen, so wie man es ja eigentlich beim Podcast macht. Dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass es komisch ist, weil Tobi kennt 95% meiner Geschichten.
Und stinklangweilig war es.
Und irgendwie, genau, es kam nicht rüber. Also wenn wir in der Jungsgruppe zusammensitzen und einer eine Geschichte erzählt von früher oder ich oder ne, so, dann ist es so eine Gruppendynamik, ist lustig. Aber wenn ich halt am Mikrofon sitze und versuche, irgendeine coole Story zu erzählen, die der Tobi schon 700 Mal gehört hat und bei der er vielleicht sogar dabei war, überträgt sich das nicht so gut.
Dann habe ich schnell responded und habe...
Genau, so.
Also offensichtlich kennt ihr euch ja auch schon ein paar Jahre.
Wir kennen uns schon ziemlich lange. Wir haben es letztens versucht auszurechnen. Ich glaube...
28.
Ja.
Ja, 26 locker. Vielleicht.
Ja, das ist krass.
Runden wir einfach mal auf 30 auf ungefähr.
Kommen ein paar Storys zusammen, würde ich sagen.
Ja,
genau. Ne?
Ja. Und ja, dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass das eine richtige Scheißidee ist von mir. Und dann habe ich aber gedacht, so, wir lassen uns doch diese Idee, vor Mikros zu sitzen, dass wir beide quatschen oder ich ein bisschen mehr rede als Tobi, kombinieren mit dieser YouTube-Idee, die wir mal hatten, wo wir Gäste einladen und mit Menschen sprechen. Und so kam es, dass wir gesagt haben, komm, wir laden jetzt einfach interessante Menschen in diese Bar ein und quatschen mit denen. Wie wir es auch sonst machen würden, nur dass halt Mikros dabei sind. Und wir dann ein bisschen auch von uns wegkommen können, aber auch wir auch die Tür offen haben, immer mal wieder Anekdoten von uns selbst zu erzählen. Oder wenn es irgendwie passt, ne, die einzufügen, aber halt eben auch mit Gästen zu sprechen. Dass das dann so Frankfurt bezogen war.
Das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache.
Liegt genau
also in der Natur der Sache. Das ist unser Umfeld, wir sind beide Frankfurter aufgewachsen. Wir haben
Bezug in welchen zu den Stadtteilen Leuten. Seid ihr aufgewachsen?
Ich bin in Rödelheim aufgewachsen.
Also ja. Aufgewachsen, bis ich ausgewachsen war. War ja so Braunheim, Nordweststadt. Mhm. Also eher Braunheim, so dann ein paar Mal umgezogen. Dann war es halt auch Bockenheim, starken Bezug. Dann mal eine Zeit lang im Nordend und jetzt wohne ich in Frankesheim.
Also richtig, schon, Frankfurter Runde. Ich habe auch mal in Frankesheim gewohnt, direkt hinterm Frauenknast. Ja, in diesem Neubaugebiet.
Genau. Da wohne ich auch.
Ja.
Wir verraten an dieser Stelle nicht piept
das
die Hausnummer.
Raus. Genau. Nee, aber ja groß, das war so natürlich auch mit Steves Vergangenheit und überhaupt mit unserer Vergangenheit, was wir hier erlebt haben, sind es ja, muss man auch dazu sagen, viele Wegbegleiter einfach, die schon hier waren, die halt, sei es DJs waren oder Künstler, Musiker oder wie auch immer und dann halt ein Bezug da ist oder vieles sich einfach auch ergeben hat. Wenn der eine hier war, dann kam der andere oder einmal stand der Moses vor der Tür oder so. Ne? Das war so, das hat sich dann alles so ergeben und das ist für uns am nächsten dran und dann hat man natürlich auch geguckt, wo geht die Reise hin und wer ist denn noch interessant aber es ist tatsächlich bis heute so, dass oft sich einfach viel ergibt. Ja. Und wir dann halt einfach schnell responden und draufspringen. Genau. weil wir das halt für eine coole Sache halten und denken, das könnte passen. Also so ist es ab und zu halt über Instagram jemanden mal anschreiben, den man nicht kennt oder wie auch immer. Aber es ist halt so, dass das ist unsere Umgebung, das ist das, worüber wir reden können. Und darüber hinaus ist es halt auch eine zeitliche Frage, eine organisatorische Frage, ist bestimmt auch mal drin, haben wir auch im Hinterkopf, das mal irgendwie woanders zu machen oder über andere Sachen zu machen oder manchmal ist es ja auch so, dass es dann zugezogen sind. Wir hatten jetzt von außerhalb, glaube ich, nur bis jetzt erst ein oder zwei Gäste da gehabt. Aber das ist, glaube ich, in der Natur der Sache gewesen. Einfach, dass man die Leute kennt oder dass der Bezug da ist oder ein schneller Kontakt hergestellt werden konnte oder
ja, und Frankfurt ist halt gefühlt ein überschaubares Nest. Das ist jetzt nicht so eine Riesenstadt, finde ich, wie wenn du jetzt nach Berlin fährst oder so.
Ja.
Und wir haben, finde ich, unfassbar coole, interessante Persönlichkeiten. Genau, das sind echt coole Leute hier.
Wir sind halt wirklich nah. Ne? Also das ist so das, was man manchmal gar nicht denkt, dass es manchmal tatsächlich eine Instagram-Nachricht ist oder sag dem doch mal Bescheid. Und dass es dann ins Rollen kommt, und dann merkt man halt auch, und das haben wir auch in den ganzen Folgen jetzt schon gemerkt, dass es so viele Schnittpunkte gibt, natürlich mit denen man in der Vergangenheit schon zu tun hat, aber dass sich auch, ob das jetzt Schnittpunkte mit anderen Gästen ist, dass die sich kennen oder so, das ist so ein Netz, das sehr eng ist und dass es wirklich sehr viele Schnittpunkte gibt oder dass man sich mit jemandem unterhält, den kennt man gar nicht und dann redet man über das Projekt, das man macht oder wie auch immer und dann merkt man, ich war auf der Schule, war einfach komplett im Jahrgang mit meiner ganzen Fußballmannschaft. So, die kannte alle. Und das ist halt das Coole, das, was nochmal dazukommt. Also, dass man halt irgendwie so ein bisschen was zusammenführt. Und es wurde uns ja auch schon öfter mal gesagt, dass man so weiße Flecken irgendwie schließt, was man halt noch nicht wusste. Oder dass man hier und da mal hinter die Kulissen gucken kann. Was weiß ich, wenn jetzt ein Phil da ist und sagt, hier, kommentiere ein Fußballspiel und wie läuft das so ab oder so. Oder jetzt Tobi Kämmerer war natürlich auch ein Highlight, mal so ein bisschen so reinzugucken für uns selber auch natürlich. Ne? Die ganzen Geschichten zu hören oder alte Geschichten, die man aus seinem Blickwinkel kennt und dann kriegt man sie erzählt aus einem anderen Blickwinkel oder so. Das ist einfach spannend für uns selber. Und,
genau, das ist, glaube ich,
auch. Es ist auch immer schön, dass es dann doch viele Leute gibt, die das auch so sehen und sich das anhören. Ne? So.
Ich meine, man sieht es ja auch, ne? Wenn man auf deine Instagram-Seite guckt, was da überall für Gäste waren in gewissen Folgen. Ne? Es ist ja total bunt gemischt. sehr männerlastig, ist mir aufgefallen.
Ja, da arbeiten wir dran.
Ich war, tatsächlich.
Aber meinst du jetzt meine private Seite oder meinst du die Sigis Bar-Seite?
Deine private Seite.
Ja, ich habe da eine Zeit lang auch.
Ich glaube, die andere Seite kenne ich gar nicht.
Die werden wir dir nahelegen später. Ja. Wir haben eine Sigis Bar-Seite, wer es noch nicht weiß, der jetzt hört. Wir haben eine Sigis Bar-Seite, da sind tatsächlich nur die Cover der Folgen gepostet.
Die Trailer. Ja.
Die Trailer immer. Ja, und auf meiner privaten habe ich es ein bisschen vernachlässigt. Auch immer, ich habe, glaube ich, echt Schande auf mein Haupt. Irgendwann, ich mache es in der Story immer, aber ich habe es dann manchmal vergessen, so im Instagram-Feed jede Folge zu posten. Irgendwie, das ist kein böser Wille. Nochmal Grüße an, falls ich jemanden vergessen habe. Aber ja.
Ich dachte nur, wo sind denn die Ladies? Ich stehe voll so für Female Empowerment und so. Ich glaube, dass gerade so, wenn man Mutter ist und selbstständig ist und ein Business führt, ja, es gibt einfach viel zu viele Frauen, die so viel Potenzial haben und es irgendwie gar nicht so richtig entfalten können.
Ja, wir warten noch echt. Also wir,
und ich habe da nur Anne Graul entdeckt.
Ja.
Anne Graul war... das ist auch eine Moderatorin, ne?
Genau.
Von ich glaube Antenne Frankfurt oder Radio Frankfurt Radio oder Frankfurt, sowas, ne?
Ja. Genau.
Und ich war habe mich dann gefreut, weil irgendwann vor nicht ganz ganz so langer Zeit hat sie meinem Hochzeitskanal gefolgt und dann dachte ich, ach, schau an, den Namen Anne Graul, den kennst du doch. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass sie auch hier war. Vielleicht muss ich immer schreiben.
Ja, ja, wenn es so Kleinigkeiten sind, die durch den Podcast passieren. Und das passiert halt tatsächlich. Es sind so Kleinigkeiten, die einfach so daraus entstehen und die immer ganz cool sind.
Ja. Also, aber da sieht man halt, wie du eben schon gesagt hast, ne, dass dieses Netzwerk in Frankfurt so eng ist, so klein ist. Also es ist wirklich manchmal nur eben diese Instagram-Nachricht. Es ist manchmal nur der Kontakt zu einem Mittelsmann in Anführungsstrichen. Mhm. Du kennst doch, kannst du mal, ne? Genau. Und dann schwupps ist der Kontakt halt einfach schon da, ne? Und das ist halt echt schön hier.
Aber genau so ist es eigentlich auch so, dass die weitere Vorangehensweise, dass wenn Leute hier sind, die sagen, hey, ich kann da noch jemanden empfehlen. Also weil du jetzt gerade die Anne genannt hast zum Beispiel, wir hatten jetzt, wie ist er nochmal? Gordon, ihr Trainer. Der ist einfach, also sie hat von ihm auch hier ein bisschen erzählt in ihrer Folge. Das ist irgendwie ihr Lauftrainer. Und hatte mir irgendwann auch mal geschrieben, so, hey, irgendwie wäre der doch vielleicht auch ein interessanter Kandidat. Gut, weiß, leider ein Mann.
ich kann dir ganz viele tolle Powerfrauen vorstellen.
Ganz ehrlich, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen.
Ich habe so viele geile Frauen in meinem Netzwerk, wirklich. Die haben richtig was auf dem Kasten.
Immer her damit. Das bezweifeln wir auch gar nicht. Wir müssen nur aus der Erfahrung auch ein bisschen sagen, dass es für uns tatsächlich schwieriger ist, als bei Männern. Männer sind leichter zu haben, sozusagen.
Ach so, ist das mit euch?
Du weißt, was ich meine.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Also, du schreibst da jemanden auf Instagram an, du bist ein Kerl und so hast du nicht Bock zum Podcast.
Ja, vor allem hast du nicht Bock, in der Bar vorbeizukommen, einen zu trinken.
Ja, genau.
Da sind die sofort da. Wenn du eine Frau anschreibst mit, hey, was geht denn ab? Hast du nicht Bock, in der Bar vorbeizukommen?
So was willst du, verpiss dich.
Ja, genau, was will der von mir? Der Nächste, der fragt, ob ich einen mit ihm trinken gehe. Will. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Ja, aber mit der Anne war das genau. Sie hat uns dann zum Beispiel den Gordon empfohlen, das ist ihr Lauftrainer. Und dann habe ich ihn
Gordon
angeschrieben.
Gordon Lauftrainer, wie heißt der mit?
Übing.
Gordon Übing, der macht so Trail.
Schulden wir auch noch einen Run.
Ja, dem schulden wir noch einen Run. Wir schaffen es hoffentlich vielleicht dieses Jahr.
Okay. Okay.
Ja, wir haben ihm versprochen, hier online versprochen, dass wir mit ihm einen kleinen Trail-Rennen laufen.
Sehr geil.
In Taunus, ja.
Und das sind wir ihm noch schuldig. Nochmal hier, offiziell. Wir
haben es schon öfter in mehreren Folgen
gesagt. Vielleicht hätte ich mit euch auch noch einen Deal machen können. So Skaten auf der Halfpipe oder sowas.
Das kann ich.
Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, weil tatsächlich mein Knie kaputt ist. Also Skaten auf der Halfpipe bin ich raus.
Da kannst du ja an mich
aber werde ich auch noch, ich habe immer noch im Kopf, ich muss noch einen Film gucken. John Wick. Da bin ich noch dabei.
Ja, stimmt.
Den werde ich noch gucken.
Ja, stimmt, das hast du noch. Das ist auf deiner To-Do-Liste. Ja, aber das war auch so. Das hat sich dann, weißt du, es gibt dann so, wenn jetzt auch du sagst, du kannst uns ein paar Kontakte nennen von Powerfrauen und dann können wir die ja auch mit einem anderen Hintergrund anschreiben. Da muss ich nicht schreiben, hier, willst du mal in der Bar vorbeikommen, was trinken, sondern hier, die Kim hat dich empfohlen und sie war auch schon bei uns, du musst keine Angst haben, du kannst bei uns in der Bar vorbeikommen und mit uns quatschen. Und aber tatsächlich ist es so, ja, es ist aktuell noch sehr männerlastig, aber wir arbeiten stark daran.
Das haben wir jetzt letztes Jahr tatsächlich auch schon erzählt. Dass wir uns als
wir arbeiten ja auch dran.
Also wir können ja nichts dafür, wenn...
Ich schaffe euch die Frauen ran, ist
super,
kein Problem.
Perfekt. Das ist super. Das ist doch, siehst du, da haben wir doch schon...
Ich fühle mich ja schon total geehrt.
Einen kleinen Deal.
das hat da, also ja, das kannst du, wenn du möchtest, aber das ist ja nicht so, dass wir sagen, nee, wir wollen nur die Männer hier haben. Also das muss man auch nochmal klar und deutlich sagen, darum geht es gar nicht. Also wie gesagt, es ergibt sich halt, und weil es meistens halt die Kontakte sind, und dann hast du hier den einen Fußballaffinen, dann kommt der nächste und so weiter und so fort. Das hat, ne, so, aber da sind wir sehr offen und haben da auch richtig Bock drauf. Also das ist, so ist es ja nicht.
Und auch da nochmal nicht, also was auch wichtig ist, habe ich ja schon auch ein paar Mal, haben wir den Aufruf ja auch schon gestartet, dass uns auch Leute, die zuhören, ruhig schreiben können, wenn sie jemanden haben, wo sie denken, der würde passen. Auch da nicht scheu sein, das zu tun, weil auch da nochmal der Appell, nicht jeder, der hier uns besucht, muss irgendwie bekannt sein oder muss irgendwie, ja, keine Ahnung, 15.000 Follower, ja, auf Instagram.
15.000 Follower machen wir es nicht.
Genau. Sondern es geht halt echt um Menschen mit coolen Geschichten. So. Und das war auch, guck mal, bei dir ist ja auch so ein Ding gewesen. Ich sag ehrlich, wenn uns jetzt das Thema Traurednerin oder das Thema, was du auf Hochzeiten machst oder was du beruflich machst oder gemacht hast, null interessieren würde, hätte es für uns keinen Sinn gemacht, dich einzuladen. Weißt du, was ich meine? Weil was wollen wir uns mit dir hin? Und selbst wenn du 3 Millionen Follower hättest, würde uns das vielleicht Reichweite bringen, wenn du kommst und das einmal teilst und dann wow, super, aber dann sitzen wir beide hier und denken sich so, okay, cool, komm, lass uns jetzt eine Stunde das so tun, als ob wir zuhören würden, und lass uns 5 interessante Fragen stellen, und dann haben wir das hinter uns gebracht. Das ist ja auch nicht die Intention dahinter, so, ne? Sondern es ist ja so, wir sitzen ja auch oft mit diesem Ohr hier, wie der Zuhörer oder Zuhörerin zu Hause.
Ja, also wie gesagt, wir sind auch offen gegenüber den ganzen Themen. Ich meine, ganz ehrlich, genau. Als wir Trailrunning hatten, ich wusste nicht mal, was das ist. So, ne? Und dann, oder wir haben, keine Ahnung, wir haben den Marc hier gehabt, wir haben halt sehr viel über Rugby, also ein deutscher Meister im Rugby und so, der uns einfach mal Rugby erklärt hat, weil wir gesagt haben, wir haben zwar schon öfter geguckt, durch unsere Freunde und so, aber wir so ganz gecheckt haben es nicht. Und dann kommen halt die ganzen Geschichten, die drumherum sind, und was mit das ganze Lebensgefühl und alles drum und dran kommt damit rein und so weiter. Deshalb, ich glaube, wie Steve das gerade gesagt hat, es gibt sehr wenig, was, wo wir sagen würden, das interessiert uns überhaupt nicht. Ne? Also, sondern sagen, da steckt ja sowieso auch immer mehr dahinter, als der vielleicht der Aufhänger jetzt. Ja? So, und das weiß man ja gar nicht. Und dementsprechend...
Auch wir jetzt, guck mal, wir haben eigentlich, war Hauptthema oder Ziel wäre gewesen, und wir haben noch so viele Sachen, die wir aufmachen können. Aktuell sind wir bei 2 Stunden, und wahrscheinlich könnten wir noch 4 Stunden reden, wenn wir dir noch ein paar gezielte Fragen stellen würden. Und es bleiben auch immer Themen vielleicht dann am Ende unbesprochen, was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil entweder besuchst du uns halt nochmal oder es ist halt, wie es ist, weißt du. Aber wir haben jetzt auch vorhin, auch der Einstieg von uns war ja so diese ganze Thematik, das kam dahin, aber das war, also hätte man 3, 4 andere Fragen gestellt, wäre das nicht rausgekommen. Und das ist aber auch immer so, es gibt keinen Plan oder so, den wir verfolgen, wo wir sagen, klar, wir wollen so ein paar Sachen geklärt haben oder ein paar Sachen wissen, oder wenn was zwischendrin Interessantes kommt, stellen wir da eine Zwischenfrage. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt schon über Sachen gesprochen, über die wir vielleicht, als wir drüber nachgedacht haben, über was könnten wir sprechen, gar nicht dran gedacht haben. Weißt du, was ich meine? So.
Absolut. Also ich denke halt auch, dass das ganz wichtig ist. Also das war so zumindest meine Erkenntnis, als ich mit dem Leistungssport aufgehört habe. Ich bin ja jetzt auch heute nicht nur die Frau für die Hochzeiten. Ne? Genau. Also da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und ich weiß, ich habe das Privileg gehabt, so nenne ich das immer, oder die Chancen bekommen, so viele Dinge zu machen im Leben, ne? Ja. Dass ich einfach so viele Geschichten habe. Also viele Leute, die mit denen ich spreche oder denen ich begegne, die sagen, was hast du eigentlich nicht gemacht? Du hast Sport gemacht, du hast dies gemacht und das gemacht. Sag ich, ja, weil das Leben einfach zu kurz ist. Und ich glaube, jeder hat vielleicht auch im Leben einen so einen Wendepunkt, den gab es bei mir auch. Ich habe vor vielen Jahren mal, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, meinen Lebensgefährten verloren, der ist tödlich verunglückt. Und das war für mich tatsächlich so ein Wendepunkt. Da wusste ich ganz schnell, das kann, bam, morgen vorbei sein. Mach jetzt was draus. Mach jetzt die Dinge, die dich interessieren. Heute würde ich von mir sagen, ich bin totaler Macher. Und das ist auch das, was ich vielen Menschen, denen ich so begegne, ans Herz lege. Laber doch nicht nur von den Dingen, die du machen möchtest, sondern setz dir einen Zeitplan und setz die Dinge um. Das kann morgen vorbei sein. Und ja, jeder hat natürlich nur 24 Stunden am Tag. Davon schläft man dann halt irgendwie irgendwo zwischen 6 und 8 Stunden. Manche weniger, manche mehr. aber ich habe keine Zeit, ja, mein Leben so daher zu trödeln und viele coole Sachen einfach nicht zu machen. Und du selber entscheidest ja als Persönlichkeit, als Mensch, welche Erfahrungen möchtest du im Leben machen? Und ich habe mich einfach schon früh dafür entschieden, ganz, ganz viel zu machen. Und deshalb finde ich Menschen auch super interessant, die Lust haben, neue Abenteuer zu erleben. Jeden Tag aufs Neue, jede Woche aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue. Das sind Menschen, die mich total inspirieren, die Dinge auch so zu verfolgen. Ich kann mit Menschen nicht so viel anfangen, die keine Hobbys haben, die keine Ziele haben. Wenn man sie so fragt, so, wo möchtest du denn hin im Leben? Wo siehst du dich in 5 oder in 10 Jahren? Was sind deine Ziele? Was sind deine Träume? Und man hört immer so, ja, keine Ahnung. Ich gehe halt arbeite. Und dann lege ich mich halt abends in den Kahn, so ungefähr. Das war ganz, ganz früh schon überhaupt nie meine Lebensgrundlage. Und Gott sei Dank hatte ich auch immer Eltern, die genau das auch supportet haben, ne? Die immer gesagt haben, Mensch, wenn du Dinge machen möchtest, dann mach sie. Ich wurde nie davon abgehalten und mir wurde nie gesagt, du machst aber zu viel. Sondern meine Eltern haben immer mir erlaubt, viele Dinge zu machen, mich viel auszuprobieren, damit ich auch diese Entwicklung machen konnte, um später dann selber festzustellen, das und das und das und das ist total mein Ding. Und heute ist es, begegne ich wieder diesen Menschen, wie in meiner Kindheit auch, ne, wo dann Eltern halt sagen, Eltern meinen Eltern gesagt haben, ja, meinst du nicht, deine Kinder machen zu viel, ja, dann geht sie Rollschuh fahren, dann geht sie Tennis spielen, dann macht sie Ballett, dann geht sie zum Schwimmen, dann macht sie Leichtathletik und pipapo. Und mein Leben ist aber immer noch so. Und heute kriege ich das von Menschen aus meinem Umfeld recht regelmäßig. Ja, meinst du nicht, du machst zu viel? Ja, meinst du nicht, du könntest mal... Stopp. Reden wir jetzt hier von deinen Limits oder reden wir von meinen Limits? Ich glaube, wir reden von deinen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Menschen davon abhält, einfach Dinge zu tun. Weil sie immer glauben, dass die Einwände von außen, von anderen Menschen eine Berechtigung darstellen, gewisse Dinge nochmal zu überdenken oder nicht zu tun. Was kann denn schon passieren? Ich glaube, die meisten Menschen haben wirklich vergessen, sich selber auch zu erlauben, auf die Schnauze zu fliegen. Die meisten Menschen trauen sich gewisse Dinge nicht, weil immer irgendwelche Ängste damit so einhergehen. Ah, das kann ich nicht machen, weil. Ah, das kann ich nicht machen, weil. Ah, dann verliere ich vielleicht meinen Job. Das muss ich aber machen, sonst verliere ich meinen Job. Wenn ich das und das aber nicht mache, dann kann ich das und das vielleicht... Ja, wovor hast du denn immer Schiss? Also dieses Vertrauen in sich selber ist so wenig da bei den meisten Menschen. Und ich glaube, das unterscheidet Leute, die viele Geschichten zu erzählen haben, weil sie halt einfach drauf scheißen auf gut Deutsch und sagen so, ich mache jetzt hier mein Ding, ich probiere das jetzt aus. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kann irgendwie passieren, dass dir jemand vielleicht sagt, nein, du kannst den und den Job nicht haben oder... hat jetzt noch nicht so funktioniert oder hat sich kein Stuhl gedreht bei The Voice oder ja, solche Geschichten halt. So what? Wen interessiert das denn? Ja, ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, wirklich Geschichten im Leben zu haben für sich selber und folglich dann auch ja Erfolge zu feiern. Das bekommt man, wenn man aufhört, anderen Menschen zuzuhören, bei sich selber zu bleiben und sich erlaubt, Fehler zu machen. Ich finde, in Deutschland haben wir eine ganz, ganz schlimme Fehlerkultur. Furchtbar. Ist in Amerika ganz anders. Ja, also die Erfahrung habe ich auch machen müssen. Ja, man, das Mindset, die Mindset-Geschichte ist eine ganz andere Kiste. Kommt jetzt so langsam nach Deutschland übergeschwappt, ne? Durch viele Keynote-Speaker, durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche und so weiter, ne? Das sind aber eher so ein bisschen Randgruppen, finde ich, ne? Mhm. Aber die meisten Menschen, wer beschäftigt sich denn mit seiner eigenen Psyche, mit seinem eigenen Sein? Das tun ja eigentlich die wenigsten, ne? Mal zu reflektieren, worin könnte ich denn noch besser werden? Ich habe früher auch immer gedacht, ach, Schule fertig gemacht, Abi gemacht, brauche nichts mehr lernen, weiß jetzt alles. Und habe dann feststellen müssen, so, boah, je älter ich wurde, desto krasser habe ich gemerkt, in dieser Welt gibt es so viel zu erlernen, ja. So viel. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Also die letzten 3 Jahre, insbesondere in dieser komischen Zeit, nenne ich sie immer, die haben so unfassbar viel mit mir gemacht. Und ich habe so viel über Menschen gelernt, Und habe tatsächlich auch ganz, ganz viel so aus meinem Studium, was ich mal gelernt habe, in der Realität gesehen. Was ich auf der einen Seite sehr erschreckend fand, auf der anderen Seite echt bescheuert. Ja, es waren alles so Lernprozesse. Ne? Aber dazu muss man natürlich auch bereit sein, eben auf dieses Sprungbrett zu gehen, zu springen und dann am Ende zu schwimmen. Ja. Also, wovon wir es vorhin hatten, ja.
Ja, kann man sehr universell anwenden, diese Metapher mit dem Sprungbrett und dem Schwimmen.
Ja, oder auch, ich beschreibe das ganz oft so von der Klippe. Ne? Also wer nicht springt, der wird niemals herausfinden, ob sein Fallschirm aufgeht. Und die ersten Male wirst du mit Sicherheit ganz, ganz ordentlich auf die Schnauze fliegen, weil sich eben der Fallschirm nicht geöffnet hat. Aber das gehört halt einfach zum Lebensprozess dazu. Das versuche ich meinen Kindern auch immer zu erzählen oder erklären. Mein Ältester ist ein totaler Perfektionist. Das ist mega anstrengend, weil er sich noch nicht mal einen Fehler im Diktat erlaubt. Und ich sage ihm immer, Kasper, du musst akzeptieren, dass du Fehler machst. Und Fehler sind ja auch nicht immer schlecht. Ja, wieder so zurückzuführen auf die deutsche Fehlerkultur. Du darfst keine Fehler machen und alles muss so perfekt und ordentlich sein und so. Und ich versuche ihm so ein bisschen beizubringen, dass jeder Fehler ja auch ein Learning ist. Ich versuche es auch für mich selber zu etablieren, im Alltag, im Leben, wenn mir Fehler passieren. Ich mache nicht immer alles richtig. Keiner von uns macht alles richtig. Einfach zu akzeptieren, dass jeder Fehler auch sehr sinnvoll sein kann. Und je früher wir die Fehler machen, desto schneller wir ja auch die Dinge wieder erlernen können. Und das ist, glaube ich, das, was für die Kinder auch total wichtig ist, ne? Dass man ihnen beibringt, dass Fehler machen völlig in Ordnung ist, dass Fehler machen dazugehören und dass Fehler auch ganz wichtig sind, um gewisse Prozesse auch anzuwerfen, damit man eine Entwicklung durchmachen kann. Ne?
Ja, definitiv. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar hast du gerade gesagt, oder so wie du es gerade beschrieben hast, ich will es mal mit einem anderen Beispiel machen. Wenn man zum Beispiel sich Dokus anschaut, ja, von erfolgreichen Menschen, egal ob das Sportler sind, Musiker sind oder Geschäftsleute, egal wohin es geht, kriegt man da ja immer so ein bisschen auch dieses Erfolgsding gezeigt, von wegen so, ich will jetzt gar nicht diese Floskel haben, mit jeder kann es schaffen und so, aber so ein bisschen kriegt man das ja gezeigt, was ja auch völlig okay ist. Was mich aber manchmal so als so Zuschauer zurücklässt, ist so dieses, ja, das ist ja leicht gesagt, wenn du in dieser Position bist. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also wenn du ein erfolgreicher Sportler bist, der eine Doku über sein Leben macht und dann auch, ja, da war was schwierig und da das, aber da habe ich es immer wieder probiert und habe dann viel trainiert und habe das geschafft und so. Und hat es dann auch geschafft, ist es manchmal für mich so dieses Ding zu sagen, ja, aber es gibt halt auch noch hunderte oder tausend andere, die ähnlich versucht haben, die aber nicht jetzt an dieser Stelle stehen, dass sie eine Doku oder eine Reportage über ihr Leben drehen lassen können und die eben irgendwo, wie soll ich sagen, ich versuche es anders zu beschreiben, du kannst viel probieren oder man kann versuchen, seine Visionen oder Ideen umzusetzen, wenn die aber zum Beispiel dann daran scheitern, dass du, keine Ahnung, es finanziell nicht hinbekommst. Weißt du, was ich meine? Sagst, keine Ahnung, ich hab die Vision, dafür muss ich einen Kredit nehmen, ich verschulde mich jetzt, probier das, hat nicht geklappt, ist nicht so schlimm, ich stehe wieder auf. Ist prinzipiell die richtige Einstellung. Aber wenn du Pech hast, hast du halt ein paar Euro Schulden am Bein.
Ja, oder ich glaube, so, das ist das Risiko, was du halt überall hast. Ne? Ich glaube, dass die Finanzen, man muss vorsichtig sein, wie man das ausdrückt, dass die Finanzen nie Grund sein sollten, um deine Vision nicht zu erfüllen. Mhm. Weil manchmal musst du ja auch die Finanzen gar nicht haben. Manchmal musst du ja vielleicht nur Begegnungen haben oder Menschen in deinem Umfeld haben, die dir gewisse Türen öffnen. Ich hatte auch das Geld nicht, um in New York zu studieren. Meine Eltern hatten das Geld nicht. Ich habe einen Vertrag damals unterschrieben im Jahr 2003 im Wert von $250,000. Mein Bruder noch mehr, um dort studieren zu können. Die haben alles finanziert. Vom Sportschuh über die Unterkunft, über die Bücher, über das Essen, alles. Alles, was dort an Kosten angefallen ist. Und das ging letztlich nur, weil ich für mich einfach entschieden habe, ich muss da wieder anknüpfen, wo ich aufhörte damals mit dem Sport und habe mir selber einfach nochmal eine Chance gegeben. Mhm. Und okay. Ich glaube, dass betrifft jeden erfolgreichen Menschen, völlig egal, in was für einer Branche er ist. Da gehören zwei Sachen dazu. Drei. Das Talent, wobei das Talent nie ausschlaggebend ist für deinen maximalen Erfolg. Das sehen wir bei, ich nehme jetzt mal Sängerinnen wie Madonna, wie Britney Spears. Die sind, weiß Gott, nicht die besten Sängerinnen. Aber sie haben es geschafft, eine Marke zu generieren. Sie haben ein Alleinstellungsmerkmal. Michael Jackson hat ein Alleinstellungsmerkmal. Gut, der bringt natürlich das volle Paket mit, aber da braucht man am Talent nicht zweifeln, an der Stimme nicht zweifeln, ja. an der Marke nicht zweifeln. Aber es gibt ja heutzutage auch unheimlich viele Sänger, die gar nicht die geborenen Sänger sind und trotzdem da draußen sind und ihr Ding machen. Also kann es ja nicht an der Fertigkeit liegen oder am Talent liegen, sondern es muss ja an vielen anderen Sachen auch liegen. Also ich glaube, das Talent spielt in gewissermaßen schon auch eine Rolle. Das Durchhaltevermögen, also Schrägstrich die Beständigkeit, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das trifft, glaube ich, beim Sport einfach auch zu. Mhm. Ja, das sind so die zwei Säulen, die ich so für erfolgreiche Männer, ja, und das Mindset. Also der Erfolg eines Menschen, der besteht ja zu 80% aus dem Mindset. Was kann ich hier oben leisten, damit ich das abliefern kann? Also jeder erfolgreiche Sprinter, also nehmen wir mal Beispiel Usain Bolt, der an der Startlinie sitzt, im Startblock, der wird mit Sicherheit nicht im Startblock gesessen haben und hat sich gedacht, ja, mal gucken, ob heute der Weltrekord drin ist. Vielleicht wird's was mit dem ersten Platz. Und das ist auch ganz erstaunlich zu sehen, wenn man Interviews sich zum Beispiel anschaut von Olympischen Spielen, musst du mal drauf achten, wenn man die Deutschen interviewt. Ja, mal gucken, ich bin ja schon froh, dass ich heute hier bin. Und Zwischenlauf wäre ja schon ganz gut. Und ich glaube, Finale ist nicht so ganz drin, die Konkurrenz ist ja hart, aber so Zwischenlauf wäre toll. Das ist so ein typisch deutsches Interview. Was macht der Amerikaner? Ist ihm völlig bums, ob irgendjemand da ist, der schneller ist, als er gelaufen ist in der ganzen Saison? I'm here to kick your ass. Und mit dieser Einstellung geht der Amerikaner in den Startblock. Oder der Jamaikaner. Und dann sitzt er da und der gewinnt sein Rennen im Startblock. Der gewinnt es nicht auf der Tatanbahn. Der gewinnt es vorher, weil er mentales Training gemacht hat und im Startblock. Im Startblock weiß der schon, ich bin der Erste, der hier durch die Ziellinie smoked. Und so, und das ist, glaube ich, das Geheimrezept erfolgreicher Menschen. Das ist, ich glaube, deshalb finde ich zum Beispiel solche Städte wie Dubai, ich weiß, dass da viele so ein bisschen mit der Nase rümpfen, da sind irgendwie so die fetten Karren unterwegs und so superreiche Menschen und so. Was ich an Dubai aber so extrem faszinierend finde, ist, dass du eine extrem hohe Konzentration an Menschen hast, die so ein Winner-Mindset haben. In allen möglichen Branchen, ja, der eine macht dies, der andere macht das, der andere handelt mit Autos oder was weiß ich was. Da sind ja die unterschiedlichsten Menschen dort. Aber da riecht es förmlich nach erfolgreichem Mindset. Mhm. Damit meine ich nicht das erfolgreiche Auto oder das geile Auto, den Ferrari, und ich meine auch nicht die Millionen auf dem Konto. Das ist ja dann immer nur das Endprodukt der Vision oder des Mindsets. Aber du hast dort Menschen, die einfach verstanden haben, wie es für sie funktioniert. Und das ist ja der Schlüssel zum Erfolg. Das ist ja das, was diese Menschen für mich so interessant macht. Du bist die Summe aus den 5 Menschen, die dich umgeben. Das ist eine ganz einfache Sache. Das Thema hatte ich heute Morgen mit meinem Sohn auf dem Weg zur Arbeit. Du bist die Summe aus den 5 Menschen, die dich umgeben. Da hat er lange drüber nachgedacht und ich versuche es mir jeden Tag ins Gedächtnis zu rufen. Umgib dich mit Menschen, die besser sind als du in einer Sache, die du zum Beispiel erreichen möchtest. Ich bin unheimlich gerne zusammen mit Menschen, die mehr wissen als ich, die früher beim Sport, die schneller laufen als ich, weil von denen konnte ich was lernen. Ich wusste ganz genau, wenn ich mit denen Zeit verbringe, dann verraten die mir ihren Trainingsplan, dann weiß ich ganz genau, was ich essen muss. Ich weiß, welche Nahrungsergänzungsmittel ich nehmen muss. Ich weiß, wie meine Trainingsvorbereitung, Wettkampfvorbereitung, pipapo ist. Und nicht irgendwie, hey, der ist jetzt aber besser als ich, mag den nicht. Das ist total dumm. Es ist wirklich dumm. Ja, geh zu den Leuten, die irgendwas besser können als du. Und von diesen Menschen wirst du lernen.
Punkt.
Schwer war da was zu sagen, zuzufügen.
Ich habe nur eine Frage, die uns jetzt komplett rausbringt, und die muss ich stellen. Es tut mir leid. Das wird jetzt auch so ein Downbreaker, aber ich muss das bringen. Bitte.
Hast du auch ein Händchen für, ja?
Ja, ich habe da ein gutes Händchen für. Ich muss es manchmal tun. Du hast vorhin gesprochen von einer Hochzeit, bei der du am Ende sagen musstest, möge die Macht mit euch sein. Ja. Welche Lieder hast du da gesungen, bitte, auf dieser
Hochzeit? Boah, das weiß ich nicht mehr. Also die, ich weiß nur, dass die...
Es verbindet sich ja immer irgendwas, ne? Aber man kann, bei Star Wars ist es ja echt schwer, bei der Star Wars Hochzeit ist es echt schwer...
Also ich weiß, dass die Lieder, ja, die Lieder haben aber nichts mit Star Wars tatsächlich zu tun gehabt. Ich weiß, es waren außergewöhnliche Lieder, aber boah, ich ganz ehrlich, ich kann dir manchmal noch nicht mal sagen, was ich für Lieder letzten Monat bei einer Hochzeit gesungen habe. So schlimm ist das.
Okay.
Diese ganzen Songtitel, weil es sind tatsächlich oft Songs, die ich noch nie gehört habe. Also ich bin da sehr offen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es geht gar nicht darum, meine Lieblingssongs zu singen, sondern die der Brautpaare. Mhm. Und manchmal sind es halt echt so außergewöhnliche Songs, dass ich die noch nie gehört habe. Dann muss ich mir die halt drauf schaffen. Und manche sind echt crazy, dass ich wirklich fluchend am Rechner sitze und mir denke, boah, das ist überhaupt nicht eingängig. Diese ganze Arrangement von diesem Song macht einfach null Sinn. Und ich knall mir das halt trotzdem rein, ja, für meine Brautpaare. Aber tatsächlich bei dieser Star Wars Hochzeit kann ich mich an die Songs nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich habe mir vor der Hochzeit für die Erstellung der Traurede 2 oder 3 Star-Wars-Filme reingezogen habe, weil ich ja Zitate aus den jeweiligen Filmen für die Traurede eingebaut habe. Also ich habe die Geschichte, habe versucht halt Zitate zu finden, die halt da reinpassen und so, und dann habe ich das halt da verwendet und dazu musste ich halt Star-Wars schauen. Was nicht so schwer war, weil ich habe früher sehr viel Star-Wars geguckt mit meinem Vater. Mhm. Ich habe viele Dinge gemacht, die Mädchen eigentlich nicht gemacht haben. Mhm. Fußball geschaut, ich bin absoluter Autofreak, das ist abnormal. Fußball, Kickboxen, also Football, Baseball, fand ich alles immer ganz toll. Ja.
Aber ich finde es auch wichtig, dass es nicht so, du hast gerade angesprochen, auch so dieses, du findest viele Sachen gut, die Frauen oder Mädchen eigentlich nicht so interessiert oder gut finden. Ich finde auch, das ist so langsam, weiß nicht, ob das, ist eigentlich schon länger so, aber das ist auch wichtig,
ja, dass das wird langsam.
Ja, dass das nicht mehr so.
Ja,
weißt, was ich meine? Also,
ich finde, es ist offener und weitläufiger geworden. Ne, dass, also du hast schon auch viele Frauen, die halt mit dir auch mal Fußball gucken und so. Aber ich merke schon, dass es dann doch eher männerlastig ist.
Klar. Ne? Also, ich finde Frauenbasketball auch scheiße, aber
ich finde Frauenfußball auch nicht so interessant, ja.
Ich gehe am Sonntag.
Siehst du?
Wo gehst du hin? Am Sonntag? Wohin?
Zum Waldstadion, zur Eintracht, Frauen.
Okay,
wenn
der Podcast rauskommt, war es schon. Dann warst du Sonntag beim Frauenfußball. Ja. Von der Eintracht?
Ja.
Geil.
Eintracht ist auch mein Verein.
Ja. Hatten wir jemals hier jemanden sitzen bis jetzt, der sagt, Eintracht ist nicht mein Verein? Oder so?
Wir haben es nicht immer thematisiert.
Stimmt.
Aber ich glaube, es ist schwer in Frankfurt zu sein und dann nicht irgendwie da, wenn es um Fußball geht, in die Richtung zu gehen.
Ich war es aber ehrlich gesagt lange nicht. Komischerweise. Ich fand immer Bayern München ganz toll.
Hör auf.
Erfolgsstory, Mindset und so weiter, das passt schon. So.
Lag aber tatsächlich daran, dass meine Mutter ursprünglich aus München ist. Und ich glaube, da kam so ein bisschen der Abklatsch her. Aber dadurch, dass ich Leichtathletiker bei der Eintracht Frankfurt gemacht habe,
du hast gerade noch die Kurve gekriegt.
War ich natürlich.
2 Stunden 29, war schön, dass du da warst. Nee, kann ja mal passieren.
So, ja. Nein, ich bin durch und durch.
Wenn man erfolgsorientiert ist, wie Tobi schon sagt, dann ist man halt auch Fan der erfolgreicheren
Mannschaft. Frankfurter Mädchen, in Frankfurt geboren und ja, coole Stadt. Mal gucken, wie lange wir noch hier sind. Schauen wir mal.
Wie meinst du, wie lange wir noch hier sind?
Ja, gefühlt sitzt man so ein bisschen auf gepackten Koffern.
Ach so, sorry, ihr meinst du?
Ja, genau. So die Familie.
Das wäre jetzt nochmal die nächste Frage gewesen. Du hast jetzt auch kurz erwähnt, es ist so ein bisschen vorbei mit dem Trauerrednerin-Dasein und mit dem Singen. Und es gibt neue Pläne.
Ja, also gar nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, sondern weil wir uns gerne räumlich verändern möchten und auch den Kindern eine Möglichkeit geben möchten, die amerikanische Kultur kennenzulernen. Und wir haben jetzt für meinen Mann die Green Card beantragt. Da sind wir jetzt höchste Priorität, allerdings auch schon 1,5 Jahre im Prozess. Also es ist wirklich abartig, wie lange das dauert. Und ja, wir würden ganz gerne mal ein paar Jahre aus Deutschland weg und einfach, wie gesagt, den Kindern neue Abenteuer schenken. Und ich habe auch richtig Bock. Also ich will einfach ein bisschen besseres Wetter tatsächlich. Ich vermisse so ein bisschen die zweite Heimat. Also Amerika ist definitiv die zweite Heimat. Deutschland war ja immer meine Heimat bislang. Ja, aber ich glaube, ja, der Hintergrund lag da natürlich von den Hochzeiten, deshalb so ein bisschen wegzugehen und das alles zu digitalisieren, um jetzt zukünftig Trauredner auszubilden in einem Online-Training sozusagen. Mhm. Und da ist es ja dann völlig egal, wo ich dann örtlich bin, ob ich jetzt hier in Deutschland bin oder in den USA. Das kann man ja auch aus dem Ausland heraus betreuen.
Aber was ist mit deiner Agentur? Du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch...
Noch eine zweite, meinst du?
Nee, du hast ja auch Bands oder Sängerinnen, Sänger vermittelt, du hast DJs vermittelt.
Ja, also das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht. Mhm. Und das, als mein drittes Kind dann kam, habe ich das so ein bisschen ad acta gelegt, weil es ist natürlich unheimlich viel Arbeit, ne? Mhm. Und wenn man so ein paar Seminare besucht und viel Marketing-Workshops macht und so, dann weiß man ja irgendwann mal, dass der Erfolg auch dann passiert, wenn du dich spitz positionierst. Ne? Und für mich war dann klar, okay, dieser Bauchladen, mit dem ich da die ganze Zeit rumgelaufen bin, ne? Also DJs vermitteln, Sänger vermitteln, Livebands vermitteln, doppelt und dreifach Buchungen an einem Tag haben, während ich woanders bin, noch zwei Teams woanders rumspringen habe. Das war eine unheimlich anstrengende Zeit. Und das ist ja jetzt auch vom Verdienst nicht so, dass du da mega was von hast. Ne? Also dann nimmst du dir vielleicht so 10-15% von der Buchung, hast aber Stress des Grauens und bist aber vor Ort nicht da, müsstest vielleicht jemanden noch mitschicken. Also dieses Kostenverhältnis und die Zeit, die du investiert hast, das war eigentlich nicht lohnenswert. Und irgendwann war dann für mich klar, ich muss mich einfach ein bisschen spitzer positionieren, vielleicht den Fokus auf nur eine Sache setzen und habe das dann wirklich bei den freien Trauungen belassen und mache auch keine Partys mehr am Abend, nicht mehr mit Party-Duo, mit Party-Trio, pipapo, mache ich alles nicht mehr. Es gibt so ein paar auserwählte Sachen, die ich jetzt noch im Duo mit Live-Gesang noch mache, meistens mit einem Kollegen, der auch Rapper ist. Mit dem mache ich das viel zusammen. Wir machen dann auserwählte Groß-Events zum Beispiel. Wir waren jetzt vor 4 Wochen ungefähr, waren wir auf dem Founders Summit in Wiesbaden. Da haben wir die Aftershow-Party gemacht für Sido. Das war ziemlich geil. Ja, solche Sachen halt, ne? Also auserwähltes Zeug, was halt entweder gute Promotion ist oder gutes Geld sozusagen.
Macht ja auch Sinn.
Und der Rest wird digitalisiert, damit man eben die Möglichkeit hat, von A nach B zu reisen, ohne hier sein zu müssen. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die ich verstanden habe. Du kannst halt dich totarbeiten als Sängerin, so und so viele Gigs im Monat zu spielen. Und Corona war so ein bisschen Fluch und Segen zur gleichen Zeit, weil ich ja dann viel in dieses Online-Marketing gegangen bin und künstliche Intelligenz und solche Dinge mir beigebracht habe oder erlernt habe. Und da hast du halt einfach mega die Möglichkeit, ein Produkt zu digitalisieren. Und sobald du das digitalisieren kannst, kannst du es auch skalieren. Das heißt, ich muss nicht immer da sein, um Geld zu verdienen, sondern ich kann ein digitales Produkt verkaufen, wie zum Beispiel einen Online-Traurednerkurs. Und wenn nachts um 1 das halt jemand anklickt und dieses Produkt kauft, dann ist das ein passives Einkommen, was du egal wo generierst. Wenn ich aber singen muss oder eine Traurede halte, dann muss ich ja immer vor Ort da sein. Ich muss ja immer physisch anwesend sein, um mein Geld zu verdienen. Und das ist für mich einfach weitläufig mit 3 kleinen Kindern zum aktuellen Zeitpunkt nicht das Günstigste.
Klar. Viel um die Ohren. Ich muss an der Stelle noch anmerken, und ich gebe es auch offen zu, wir haben ja hier unseren, Tobi sagt immer Kauzig, gell? Nennst du ihn? Unseren kauzigen Barkeeper, den Siggi, der normalerweise immer es schafft, immer, auf den letzten Drücker es teilweise noch schafft, Fragen reinzuschicken an die Gäste, die da sind. Ich gebe es offen zu, ich habe es einfach vergessen. Siggi ist unterwegs, der ist öfters bei der Metro oder manchmal auch bei der Selgross einkaufen. Und der, ich habe einfach vergessen, ihm Bescheid zu sagen. Dass er eine Frage schickt, ja. Stellvertretend habe ich die blöde Frage gestellt mit dem, welches Lied du gesungen hast bei der Star Wars Hochzeit. Das ist ungefähr. So Fragen stellt er manchmal gerne. Aber er stellt auch sehr gute Fragen teilweise. Aber ja, das
gebe ich. Wie er zum Beispiel ein passives Einkommen generieren kann als Wirt.
Genau, das ist eine Frage. Wie kann ich Geld verdienen, ohne da zu sein?
Das ist eine ganz einfache Sache. Der erklärte, wie man Barkeeper wird und wie man Cocktails mixt und macht da einen schönen Online-Kurs draus. Packt es in die Meta-Ads und dann Rambazamba.
Boah, das können wir machen. Wir machen eine Mini-Special-Folge, wo Sigi erklärt, wie er seine
Drinks mixt.
Seine Drinks mixt und seine Cowboy-Schorle mixt, wie er hier die vegetarischen Frikadelle macht. Mhm. Mit nur Busy-Fleisch. Was haben wir noch? Würstchen.
Mal die Speisekarte.
Nüsse. Wir müssen auf die Speisekarte gucken. Ja, wir haben ja eine Speisekarte in Sigis Bar auch.
Was war so dein Favorite?
Die vegetarischen Frikadellchen.
Die vegetarischen.
Oder die Nüsse.
Die Nüsse.
Die Nüsse. Müssen wir ja, auch mal wieder besorgen.
Wenig verkehrt machen, indem man einfach die aufmacht.
Er hat aber auch gefragt am Anfang, ob er die Nüsse mit oder ohne Salz holen soll. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die mit die gesalzenen öfters gerne haben. Das hat sich auch so ein bisschen eingebürgert bei den Gästen. Wir haben ja heute auch wieder schön, wir fragen ja auch immer vor Besuch, was wir an Getränken besorgen sollen, weil es gibt auch hier und da ausgefallenere Wünsche, die sind natürlich auch nicht immer vorhanden, weil Sigis Bar ja doch eine recht bodenständige Kneipe ist, würde er sagen. Und deswegen gibt es natürlich manchmal so Spezialgetränke nicht. Also so, wie der Simon wollte zum Beispiel so einen Spezialmix haben von Jack Daniels. Also nicht diesen normalen, sondern Barry oder sowas war das, glaube ich. Und dich haben wir ja auch gefragt. Und es ist auch also wieder mal sehr sympathisch, dass du einfach dein eigenes Getränk mitgebracht hast.
Ja, ich habe dir vor allem geschrieben, ja, dass ich sehr unkompliziert bin.
Ja, genau,
also ich,
das stimmt.
Ich trinke halt das, was
das
halt
stimmt
da
tatsächlich,
ist.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Von Vorteil in Sigis Bar auf jeden Fall.
Ja, das ist genau. In Sigis Bar ist es gut, nicht wählerisch zu sein, auf jeden Fall.
Danke für die Apfelschorle, die ihr mir besorgt habt.
Die ist immer noch nicht geöffnet.
Ich weiß, ich nehme die dann mit.
Willst du mitnehmen? Aber die, als Flasche ist die teuer hier.
Ja,
du kennst es aus den Clubs.
Wie viel Pfand kriegst du denn?
Nee, Pfand nicht, es geht nicht um den Pfand. Das Ding ist, guck mal, Flaschenpreise. Zwingen Clubs. Ja. Weil wir stecken da noch so einen kleinen leuchtenden Vulkan oben rein.
Ach so.
Weißt du?
Der sprüht dann so.
Genau, der sprüht dann so. Da kannst du noch ein paar interessante Bilder für Instagram machen, während du diese Flasche überreicht bekommst. Und Flaschenpreise sind anders. Klar.
Also ich nehme die dann mit nach Hause, ich stecke mir dann selber so ein Ding da oben rein und dann kriegst du ein Bild von mir. Ich verspreche es dir. Nee, wirklich, ich schicke das ohne Mist.
Ja. Die Frage ist nur, wo kriegst du jetzt so einen kleinen Vulkan noch?
Hast du eine Ahnung? Meine Tochter hatte vorgestern Geburtstag, ich habe so ein Ding zu Hause.
Okay, siehst du.
Am Samstag ist Geburtstagsparty.
Ah.
Ich nehme die mit, die Apfelsaft, und ich schicke dir ein Bild. Ja,
ja, klar. Knallhart. Das ist abgemacht. Trinkt hier eh keiner. Nein, Quatsch. Nee, aber wir haben auch teilweise immer noch irgendwelche Restbestände hier gehabt, wo wir manchmal auch dachten so, okay, wer hat das sich gewünscht? Jetzt nicht, weil es schlecht war, sondern einfach so ein Wow, weil man dann überlegen muss, warte mal, bei welcher Folge hat sich wer welches Getränk zum Beispiel gewünscht? Wie lange steht es jetzt schon im Kühlschrank?
Da müsst ihr mal ein Ratespiel draus machen. Es gibt so ein paar Kandidaten, vielleicht könnte man das ja auch erraten. Also bei Moses zum Beispiel vielleicht.
Ja, was würdest du denn da sagen?
Jägermeister.
Ja, ist nah dran, aber haben wir tatsächlich nicht getrunken an dem Abend. Wir haben an dem Abend Whisky-Cola getrunken.
Nah dran.
Ja.
Weil wenn Jägermeister da gewesen wäre.
Ja, genau, wenn Jägermeister da gewesen wäre, stimmt. Den haben wir auch gar nicht gefragt, glaube ich. Den Moses haben wir einfach nicht gefragt. Der haben wir auch gedacht, komm, der muss.
Woher kennt ihr ihn denn?
Ui. Boah, das ist eine lange Geschichte, die ich kurz mache. Ich habe tatsächlich damals mal ein Praktikum gemacht in seiner Plattenfirma. Das ist aber auch schon sehr, 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 sehr lange her. Witzigerweise hat er sich daran noch nicht mal erinnert, als wir im Podcast darüber gesprochen haben.
Geil.
Wer das noch nicht weiß, hört sich bitte die Folge Nummer 3 an mit Moses.
Oh je.
Mein
Meltdown.
Ja, dann natürlich auch so ein bisschen über die Musik irgendwie. Es hat man ja immer irgendwie Schnittstellen. Und zu der Podcast-Einladung oder zum Besuch hier in Sigis Bar
eingeladen.
Hat er sich mehr oder weniger selber eingeladen, genau. Plus, es kam aber auch dazu, weil er hier beim Kollegen, also viele wissen es noch nicht, dieser Komplex, in dem sich Sigis Bar befindet, hat oben drüber einen großen Studiokomplex. Und da sind verschiedene Musikstudios. Und es gibt ein Studio von einem Gast, der auch schon hier war, das ist der Effe. Der hat relativ viel für das Nostalgie-Tape von Moses, also das Album, produziert und hat auch eigentlich, glaube ich, sogar alle Recordings gemacht hier. Und dadurch gab es den einen oder anderen Abend, wo man zusammen in Songs reingehört hat. Ich auch die Ehre hatte, schon manche Songs zu hören, bevor sie released wurden. Und so kam das zustande. Und dann haben wir gesagt, komm, hast du nicht Bock, mal auf einen gemütlichen Abend in der Bar? Hat der Moses natürlich nicht Nein gesagt. Und so kam die Folge
zustande. Ja, cooler Typ auf jeden Fall.
Ja.
Bei mir war es so, wie bei allen anderen auch, ich war dabei.
Genau. Tobi war halt zufällig
seit
da.
Seit 28 Jahren seit 28 einfach Jahren dabei.
War zufällig da.
Wie der Dackel bei Badesalz.
Ja, das plus eins auf der Gästeliste.
Und der Dackel war dabei.
Ich habe Moses damals an der Tanke kennengelernt.
Ah ja.
Das war auch spannend. Ich habe dort gearbeitet.
Passiert.
Ich war, glaube ich, irgendwie,
ach,
weiß
an der
ich
Tanke
nicht.
Hat sie auch gearbeitet.
Ja.
Ach so.
Ja, ich war 17 oder so, ne? 16 oder 17 habe ich an der Tanke gearbeitet und da kam er dann irgendwann mal zur späten Abendstunde, kam er da reingewackelt mit jemandem, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Markus und Juru.
Ja klar.
Ja. Mit Markus. Markus kenne ich auch schon ganz, ganz lange, weil er im gleichen Verein Basketball gespielt hat wie mein jüngerer Bruder, in dem mein Vater Trainer war, sozusagen.
Welcher Verein war das denn?
Beim TV Groß-Gerau.
Okay.
Da komme ich ursprünglich her, aus Kleingera, und Markus kommt, glaube ich, aus Büttelborn oder hat in Büttelborn gewohnt. Das gehört auch zum Kreis Groß-Gerau. Und da gab es eine Aral-Tankstelle und dort habe ich gearbeitet oder ja. Und irgendwann kam Markus da rein, hat dort standardmäßig getankt und irgendwann hatte er Moses im Schlepptau.
Und standardmäßig getankt, aber Benzin.
Ja, man weiß es nicht, okay. Ich werde es dir nicht verraten.
Okay.
Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat es direkt Klick gemacht. So. Und dann viele Jahre später, als ich dann anfing, auch aktiv zu singen, bin ich dann natürlich so ein bisschen mehr in die Musikerszene eingetaucht und habe ihn immer mal wieder getroffen. Und ja, wir haben dann mal Vorgruppe, glaube ich, gemacht für Glashaus irgendwo mit meiner damaligen Band. Und ja, so ist das entstanden damals.
Ich glaube, wir könnten noch Stunden tatsächlich füllen mit Stories. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, wahrscheinlich, weißt du, wir machen es so, pass auf. Du, ist auch geil, stellst einfach hier Anforderungen, aber ist okay. Du hast ja versprochen oder behauptet zumindest, du wirst uns ein paar weibliche,
ja, auf jeden Fall,
Personen vorstellen, die eventuell hier uns besuchen. Falls das nicht sein so kommen sollte, wie du es vorausgesagt hast, musst halt du noch mal vorbeikommen, stellvertretend für die, die du nicht rangebracht hast. Dann.
Oder in Begleitung.
Oder in Begleitung, haben wir auch schon gehabt, genau. Also wir haben auch schon, jetzt sind es schon zwei Anwärter, die hier den Rekord brechen wollen, in wie oft sie in Sigis Bar kommen. In Kombination mit anderen
Leuten. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht finden ja die Hörer mich ganz langweilig und wollen mich gar nicht wiederhören. Das
kann natürlich auch sein.
Das kann natürlich sein.
Das wäre ja dann deren Problem.
Genau. Das ist unsere Bar hier. Also nicht ganz uns, aber wir sind hier die Stammtischinhaber. Das heißt, wir dürfen es entscheiden. Aber ansonsten machen wir es so. Dann kommst du noch mal wieder und erzählst noch ein paar mehr Geschichten. Ja. Da würde ich fast sagen, möchtest du irgendwie, du darfst, ja Tobi, was denn? Tobi hebt den Zeigefinger.
Ja, wir haben noch die Jukebox.
Stimmt, aber ich hätte dann, bevor wir dazu kommen,
so,
das
andere.
Aber
okay,
ist egal. Dachte, nee, da machen wir es andersrum. Da machen wir es so rum. Doch, hast du recht. Ja. Nee, du darfst auch mal was sagen.
Danke.
Wir haben,
was
eine,
kommt jetzt?
Wir haben eine Jukebox in Sigis Bar. Ja? Die man in Form einer Spotify-Playlist mit Songs füttern kann.
Mhm.
Das ist eine moderne Jukebox, die funktioniert nicht wie früher, weißt du, wo du eine Mark reinwirfst und dann, sondern die ist mit Spotify verbunden.
Mhm.
Und du hast jetzt die Aufgabe, relativ spontan ein paar Songs auf diese Playlist zu packen.
Okay, wie viele?
Die Frage kommt oft, aber du hast
freie Songs, die ich gut finde?
Ja, du kannst doch Songs, die du scheiße findest, drauf machen.
Nee, den will ja keiner hören.
Genau.
Spontan, was ich echt gut finde, ist Players von Coy, heißt sie Coy Leroy.
Ich mach das hier nebenbei mal, Tobi,
ja? Ja, okay.
Wir suchen das. Aber ja. Sprech ruhig weiter.
Die finde ich ziemlich geil. Und ich würde total gerne so ein total Oldschool-Ding rauspacken. Und zwar Nordisch by Nature von Fettes Brot.
Okay.
Finde ich geil. so eine Nummer.
Speziell oder einfach, weil das
warum hast gehört? Warum finde ich das gut? Ich keine Ahnung. Also ich meine, das ist ja letztlich ein Cover. Also der Beat ist ja bekannt. Ich glaube, ich finde Plattdeutsch einfach extrem geil, weil das so, so ein bisschen verloren geht. Also es gibt nicht mehr so viele Regionen in Deutschland, wo man Plattdeutsch spricht. Kannst du die
andere Song nochmal davor?
Coy Leroy Players.
Hab ihn.
Ah, siehst du? Hast du. Boah, was packe ich da noch drauf? Kann es auch was Schnulziges sein?
Klar. Es darf alles sein.
Alles sein. Eine meiner Lieblingsnummern ist tatsächlich, wenn ich das jetzt so mit Hochzeiten und Einlauflied und so verbinden darf, Fall Again von Glenn Lewis.
Ja.
Ist eine ziemlich geile Nummer.
Schalte ich mich kurz dazwischen, dann kannst du noch Alicia Keys mit In Common reinmachen.
Wie heißt der?
In? Common. Weil das war tatsächlich eins der Lieder bei meiner Hochzeit.
Oh. Ja?
Ja.
Schön.
Dann finde ich aktuell, ist auch schon ein bisschen ältere Nummer, also nennt sich Stunnin' von Curtis Waters. Das ist ein Brite, glaube ich, ja. Ziemlich geile Nummer.
Ich habe auch noch einen, ich werde gleich sehen, ob er schon drauf ist, oder Tobi kriege ich wieder rein, aber weil wir gerade vorhin über die musikalische Früherziehung von deinem Papa gesprochen haben, ich würde gerne von den Commodores Nightshift drauf machen. Ist er schon drauf?
Ich würde tippen auf ja.
Ich guck mal kurz. Ja, Tobi hatte recht, er ist schon drauf. Was für ein Wunder. Langsam wird es mir peinlich, weil ich irgendwie gefühlt nach 73 Folgen immer mal wieder dieselben Songs
versuche. Ja, aber das heißt doch nur, dass sie wertvoll sind.
Ja, natürlich sind mir wertvoll, aber ich, ja. Aber dann nehme ich Sexual Healing von Marvin Gaye.
Weil oh, geil. Das war tatsächlich das allererste Lied, was ich mal auf einer Veranstaltung gesungen habe, als ich damals anfing zu singen.
Mit
Sexual
sieben.
Healing.
Mit sieben
nee, nee, als ich dann schon so in Clubs gesungen habe okay. Und herangeführt wurde durch jemanden im Business. Das war so mein erster Song.
Also ich muss auch sagen, also allein dieser Beat, wenn der anfängt, hat schon was Besonderes.
Ja, auf jeden Fall.
Und der lief, jetzt nochmal ein ganz mini Exkurs. Wir haben ja vorhin über das Natrix gesprochen. Nochmal ein Stückchen weiter zurück. Es gab mal eine Diskothek am Flughafen, die Story in Grey, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und da hat DJ Sherry, auch mal schöne Grüße an ihn hier an der Stelle, hat immer, und das muss man sich mal überlegen, der hat den Song im Club aufgelegt. Zu einer bestimmten Uhrzeit und zum bestimmten...
Sexual Healing.
Ja. Das ist ja eigentlich kein Clubsong.
Das ist ja schon fast Rauswurfsong, aber irgendwie so, doch nicht, weil immer noch so geil.
Ja, genau. Also es war wirklich so, da kam der und dann hat er noch, der hat es geschafft, noch so 4, 5 andere Songs, die so ein bisschen in dieses Genre und in diese Richtung passen, auch aufzulegen. Aber mitten, sagen wir mal so um 2, also nicht, wo der Abend zu Ende ist, um 5, sondern halt wirklich so zur Primetime fast schon. Das war immer geil. Starker Song. Das ist ja heute da, also ich hätte ja 2 gehabt, aber einer ist ja schon drauf, deswegen nehm ich den. Was haben wir noch? Du hast noch einen, Tobi. Hast du noch einen, Kim?
Ja, so eine aktuelle Nummer. Klar. Ist so ein bisschen poppig. Ist, glaube ich, wie heißt sie denn nochmal? Sarah Larson heißt sie, glaube ich. Die Nummer heißt You Can't Tame Her. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Tame, T-A-M-E.
Ja. Ich habe ihn, war ja schon da. Moment. Da ist er noch. Okay, dann habe ich auch noch einen aktuellen. Moment. Man merkt, wir sind Profis. Genau, und zwar Anti-Hero von Taylor Swift.
Echt, findest du die gut?
Den Song finde ich aber geil.
Ja?
Also Taylor Swift.
Ja, ich meine den Song.
Findest du den nicht gut?
Ah.
Ich finde den super.
Und ich sag einfach, ich kenne ihn überhaupt nicht.
Doch, den kennst du. Wenn du ihn hörst, dann kennst du ihn. Ich habe noch eine gute Nummer. Ich
habe viel im Radio. Aber ich finde den irgendwie, ich finde den Beat ganz gut, wobei ich glaube, dass er so indirekt so ein bisschen geklaut ist von, ich glaube, Prince und Kiss ist, glaube ich, so ein bisschen die Drums und okay. So. Aber vielleicht auch deswegen.
Aber wusstest du zum Beispiel, dass diese aktuelle Nummer Flowers von Miley Cyrus von Bruno Mars geklaut ist?
Nee.
Nee?
Das wusste ich zum Beispiel.
Das ist geil, das musst du dir mal anhören. Auch der Text und so. Das ist im Prinzip, das ist ja nur irgendwie so reversed und so. Es ist genau der gleiche Kram, aber total geil. Und eine richtig geile alte Nummer ist zum Beispiel auch noch, die feiere ich immer noch, ist Everything is Everything von Lauryn Hill.
Oh ja.
Und Am I Ready von Lizzo ist auch eine geile Nummer.
Jetzt übertreibst du es aber lang.
Ja, komm, ey. Du wolltest Songs für deine Playlist, kriegst du.
Wie war der letzte?
Lizzo, Am I Ready. Oh. To Be Loved. Ja, oben, das da. Am I Ready to Be Loved. Ja.
Ich muss auch, weil du gerade den einen Lauryn Hill Song genannt hast, ich muss sagen, wir sind... Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Ich mache mir Gedanken für die nächsten Folgen, die noch kommen, dass wir noch ein paar mehr so Klassiker draufpacken. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Die fallen uns dann einfach so spontan nicht ein. Wir haben ja den Vorteil, wir wissen, dass wir in jeder Sendung eine Songs auf die Playlist packen müssen.
Mhm. Ich war ein bisschen schwach die letzten.
Aber so Klassiker, dann pack doch nochmal so Lunis, I Got Five on It oder so.
Der ist schon drauf.
Der ist schon drauf? Ja, echt? Ja, okay.
Ja. So ein paar große Klassiker sind drauf, aber...
Aber was ist denn mit der Mace-Nummer? Tell me what you want from me. Ah, ja. Die ist doch geil.
Du kannst die auch jetzt immer jede Folge einsingen. Hat sich ganz gut angehört.
Wie heißt sogar Tell me what you want from me, glaube ich.
Ne? Nee, what you want heißt die.
Oh ja, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, bei solchen Sachen fällt mir tatsächlich immer wieder auf, dass ich sehr viele Lieder vergessen habe, leider.
Ja, ich auch, tatsächlich, ja.
Also es gab so Bretter manchmal, die dann wieder hochkommen und denkst, wow, stimmt, das gab's ja auch noch.
Schöne Grüße an der Stelle nochmal an auch einen Gast, der hier war, DJ EBDN. Oh, ja. Der hat letztens schon ein bisschen länger eine schöne Playlist auch auf Spotify gestellt mit eben solchen alten Klassikern. Da war auch vieles dabei, was ich vergessen habe, wo ich dachte, ach, das...
Schick mir bitte den Link.
Ja, schicke ich dir später. Da waren ein paar dabei. Also ich hätte, weißt du, ich war so, du hörst ein bisschen, dann, ich muss auch zugeben, ich habe die teilweise erstmal durchgeklickt, einfach um zu wissen, was ist denn da drin. Ich habe die nicht einfach durchlaufen lassen, sondern geklickt. Ja, aber musste ich tun. Und dann habe ich sie natürlich auch gehört und dachte mir so, aber dann sind mir Sachen einfach, ich dachte, die hätte man noch locker um 50 Songs erweitern können. Weißt du, weil dann die mit dem Song fällt dir dann noch der ein, der ist dann aber nicht drauf und dann fällt dir noch der ein und so, naja, gibt's.
Was macht ihr mit dieser Songlist?
Die läuft. Aufräumen, hauptsächlich. Also ich höre die beim Aufräumen.
Die ist natürlich frei zugänglich für alle, die folgen möchten auch an der Stelle. Es gibt natürlich immer noch Leute, die keinen Spotify-Account haben. Braucht ihr nicht, ihr könnt auch einen kostenlosen Spotify-Account machen. Müsst halt dann nur ein bisschen mit Werbung klarkommen und könnt halt nicht skippen. Aber diese Playlist lohnt sich. Also, ne? Aber genau, Tobi putzt gerne damit. Wir haben einen Aufruf gestartet an Silvester. War das Weihnachten oder Silvester? Nee, Weihnachten, glaube ich. Wir haben einen Aufruf gestartet, dass Leute diese Playlist an Weihnachten oder an Silvester auf ihrer Party laufen lassen sollen. Uns bitte davon Videos schicken. Es sind zahlreiche Videos eingegangen,
die wir nicht zeigen
dürfen und können.
Perfekt, dann sagst du mir, wie ich die jetzt finde und dann höre ich die jetzt beim Nachhausefahren.
Genau, die findest du auf Spotify einfach. Gibst du einfach Sigis Bar ein. Sigis Bar Playlist, Sigis Bar Jukebox.
Sigis Bar Jukebox, ja. Okay.
So die ist wild auf jeden Fall.
Wichtig ist in dem Fall, dass man das Sigis nicht mit Apostroph schreibt. Weil tatsächlich, ich weiß nicht, manchmal ist dieser Suchalgorithmus voll einfach. Haben wir ja bei Titeln jetzt gemerkt, du gibst manchmal nur zwei Worte ein und sofort kommt der aktuelle Titel oder Künstler dazu. Bei Sigi ist es wirklich so, man muss es schreiben S-I-G-G-I und dann das S ohne das Apostroph. Auch manchmal, wenn man den Podcast von uns sucht, das ist manchmal, habe ich von Leuten schon gehört, dass sie den nicht finden. Und ich denke mir dann so, hä, das ist doch nicht schwer, das einzugeben. Und dann war es wirklich, weil die es mit Apostroph geschrieben haben, weil man schon so ein bisschen dazu neigt, Sigis Bar mit Apostroph vielleicht zu schreiben, haben sie es nicht gefunden.
Aber alle, die das jetzt hören, haben es gefunden.
Mittlerweile schon, ja. Mittlerweile schon.
Also die Folge zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Kim, magst du noch ein bisschen was Abschließendes sagen? Eigenwerbung, ist auch gut, Eigenwerbung machen.
Nein, also...
Wir werden alle deine Links und so werden wir natürlich hier
reinpacken.
Ja, das reinpacken.
Ist alles gut, dann finden mich ja auch die Leute. Genau. Aber letztlich geht es ja gar nicht so richtig um die Eigenwerbung. Ich habe mich einfach total gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, dass wir hier einen schönen Abend zusammen gehabt haben. Ja. Reicht jetzt dann auch, weil ich muss auf die Toilette.
Klar, wenn das deine letzten Worte sind. Dann,
die sind gut.
Die sind super. Aber magst du noch letzte Worte ranhängen, Tobi? Das, du weißt, das ist deine Aufgabe.
Boah. Ich weiß, meine Aufgabe, wie hier die letzten Worte immer zu finden, was heute extrem schwer ist, weil hier schon einige Worte gefallen sind, die dafür prädestiniert sind als letzte Worte. Ich wäre fast aufgestanden und gegangen danach, weil das einfach so Mic Drop war. Deshalb fällt es mir recht schwer. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, was ich mir rausgenommen habe, abgesehen von verfolge deine Träume, deine Visionen und so weiter und so fort. Aber war so ein, vielleicht nochmal so ein kleiner Punkt, den ich da rausziehen möchte, ist, was mir bei deiner Geschichte oder deinem Werdegang so aufgefallen ist, was du auch immer wieder betont hast, ist, dass wenn man Fehler macht oder hinfällt oder etwas nicht klappt, dass man aus diesen Situationen die Chance ziehen sollte, um was Neues zu machen. Das heißt also, zu sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber dafür gibt es eine andere Möglichkeit, was zu erschaffen oder was für sich, für sein Leben zu erreichen. Und meine letzten Worte wäre, weil du das auch gesagt hast und ich habe mich auch dabei ertappt gefühlt, weil ich selber so ein Mensch bin, der dann doch mal zu oft über was nachdenkt oder über die Konsequenzen und so weiter, sondern zu sagen, auch diese kleinen Möglichkeiten, die sich einem auftun, wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, die zu nutzen oder was zu lernen von jemand anders oder Zeit zu nutzen, um für sich was zu machen, ganz wichtig ist, weil ich selbst das viel zu wenig mache und ich deshalb heute das als Message rausnehme: Nutzt eure Chancen, die ihr habt, die kommen wahrscheinlich nicht wieder, vielleicht kommen andere, aber jede verpasste Kleinigkeit, die man nicht mitnimmt, die hat man einfach verpasst und die ist weg. Deshalb nutzt eure kleinen Chancen, um euer Leben lebenswerter zu machen, mehr Geschichten zu erleben, weil es viel zu kurz ist, euer Leben mit den Geschichten zu füllen und Erinnerungen zu schaffen. Und das wäre heute meine letzten Worte. Als kleinen Auszug auf das, was du alles gesagt hast, Kim. Vielen Dank auch für deine Worte. Das wäre es für heute.
Das hast du schön gesagt.
Cowboy, 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 cowbo